So, als ich Olli erzählt habe, wer du bist, habe ich dich beschrieben als unser verlorener Bruder.
Ja, tatsächlich, wie ich auf euch gekommen bin, liegt tatsächlich am lieben Dexi.
Okay.
Also der Dexi hat euch in, ich weiß nicht mehr, ob es eine Story war oder ein Post war, der euch erwähnt. Und das ist die erste Folge, die ich von eurem Podcast gehört habe.
Ja.
Mit Dexter, weil ich Dexter seit, weiß ich nicht, seit 14, 15 Jahren verfolge tatsächlich.
Ja.
Und dann habe ich angefangen quasi Backlog-mäßig, ich glaube ab Batch 2 irgendwann habe ich angefangen, euch nachzuhören, bis ich dann wieder auf aktuellem Stand war sozusagen.
Ja.
Und seitdem höre ich euch quasi immer entweder an dem Tag, wo er rauskommt oder in den ein, zwei Tagen danach direkt.
Das ehrt uns sehr.
Ja, das ist halt, ne, muss viel im Auto sitzen und bevor ich mir das 5000. Mal dieselbe Hip-Hop-Playlist anhöre,
ja,
deswegen auch der verlorene Bruder, ne, wir haben ja gesehen, musikmäßig, da gibt es Überschneidungen,
ja,
habe ich irgendwann angefangen, im Außendienst dann halt sehr viele Podcasts zu hören.
Ja.
Und ihr seid tatsächlich bei meiner Rotation auf Platz 2.
Oh, wer ist Platz 1?
Fest und flauschig, aber
ah, sehr gut.
Das liegt einfach, ja, daran, dass die mehr Folgen haben. Das ist ja, ja die reine, ja, Laufzeit.
Ja. Die haben ja auch zwei die Woche.
Genau.
Ja. Ich muss auch sagen, hinter Fest und flauschig ist okay.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Das, ihr seid noch vor Ike, weil Ike auch schon länger keine Folge mehr rausgebracht, ja, hat. Also von der reinen, ja, Playtime her ist Ike leider auf den dritten Platz gerutscht. Aber ihr seid bei mir auf Platz 2 tatsächlich.
Wow. Das ehrt uns sehr. Bevor wir weitermachen und wir es vergessen. Olli, wo sind wir?
Wir sind in der Rorschachbar in Leipzig in der Südvorstadt. Im Laden von Maurice, dem wunderbaren... Ich weiß gar nicht, wie man das nennt.
Bartender?
Ja, nicht Bart, ist schon ein bisschen mehr, ne? Ist so ein Mixologist, Künstler.
Okay.
Ich finde das auf jeden Fall.
Ja, na, ne, klar. Das sind,
hier gibt es nicht einfach Cocktails, eine hier
gibt es kreative kleine, Seite auf jeden
kleine
Fall.
Kunstwerke,
ja,
im Glas. Und heute sind wir am letzten Abend der Herbstkarte da,
mhm,
die dazu führen wird, dass es morgen eine neue Karte gibt und wir heute Abend nochmal die einmalige Gelegenheit haben, diese super leckeren Drinks des Herbstes zu probieren.
Sehr schön.
Bei Maurice, in der Rorschachbar.
Ich habe die Karte gerade in der Hand.
Eindeutig unsere Lieblingscocktailbar in Leipzig.
Das stimmt und wir haben uns die Bar ausgesucht, denn wir haben heute den Nils zu Gast und ich weiß gar nicht, wie du mit Nachnamen heißt, Nils.
Ich heiße Leimann mit Nachnamen.
Leimann.
Ja.
Und ihr habt gerade schon gehört, woher Nils uns kennt und wir haben uns dann irgendwann, glaube ich, immer mal hin und her geschrieben über, genau, über Instagram und sind da relativ schnell ins Gespräch gekommen und dann hast du mir irgendwann eröffnet, was du machst.
Genau, weil ich da tatsächlich relativ frisch in meinem neuen Job war, das auch mein jetziger Job ist.
Ja.
Und in den Folgen, die ich bei euch gehört habe, na klar, ihr seid sehr whiskylastig.
Ja.
Ich hoffe, das bleibt auch so. und eine der Marken, mit denen ich arbeiten darf, ist Douglas Lang. Mhm. Und den Big Pete, den kennt man ja immer. Es war quasi eine der ersten größeren Marken, die von Douglas Lang auf den Markt gekommen sind. Und in irgendeiner Folge hattet ihr das mal erwähnt.
Ja.
Ich weiß nicht mehr, welche das war. Auf jeden Fall auch, dass auch mal ein bisschen was Peated dabei sein darf. Und deswegen meinte ich dann, alles klar, ich versuch's einfach mal. Hatte dann Folgen gehört, entweder mit Ike Thormann, guter Freund von mir, mit Sebastian Büssing. Dachte ich mir, mehr als nein sagen können sie nicht. Schreib's einfach mal an,
ja,
ob sie Bock haben. Und wir haben dann noch relativ schnell festgestellt, was er sagte, eine ähnliche Musikrichtung manchmal.
Ja.
Und deswegen.
Also, es war so ganz. Es
gibt nicht nur eine Überschneidung.
Ich wollte gerade sagen, es war so ganz viel, was damit reingespielt hat. Das war Musik. Das war. Du bist genauso wie Olli und ich jemand, der gerne Basscaps trägt. Du bist vom Alter her genau zwischen uns.
Ja.
Was auch witzig ist. Also, es hat irgendwie so ganz viel gemacht, wo ich mir so dachte, ja, krass. Und dann haben wir das, ja, ich glaube, so vor 2-3 Monaten so eingesackt.
Genau.
Dass wir das mal hinkriegen. Und du bist heute tatsächlich aus Hamburg angereist.
Das ist korrekt. Ich bin extra heute im ICE gehüpft, über Berlin nach Leipzig gefahren. Aus dem einfachen Grund, dass ich einfach keine Lust hatte, mich 500 Stunden ins Auto zu setzen. Zweimal.
Ja.
Und weil ich morgen auch um 11 wieder in Hamburg sein muss.
Oha.
Das heißt, ich habe mir heute die Aufgabe gemacht, tatsächlich um 6 in den ersten ICE zu steigen und wieder nach Hamburg zu fahren.
Straffes Programm.
Sehr gut. Ich bin übrigens der Einzige, der gerade kein Basecap auf hat hier am Tisch.
Das stimmt.
Mein Basecap liegt in der Tasche.
Hast du das abgesetzt?
Ich kann es hier mal kurz, ups, kann es hier mal kurz hochhalten.
Sehr gut,
das sieht keiner. Ich habe ein Basecap dabei.
Das kann ich bestätigen. Ein wunderschönes Leatherpatch Carhartt. Wunderbar.
Also ich hab das tatsächlich im Business-Termin schon gehabt. Also ich arbeite im Vertrieb, da hat man immer einen dunklen Anzug an und ein weißes Hemd oder ein blaues Hemd. Und ich bin mal in so ein Meeting reingekommen, wo nur Geschäftsführer, Vorstände saßen und so. Und ich bin da so reingeplatzt, zu spät. Ne? Und es war im August, es war total heiß. Ich habe gesagt, ach komm, lässt deinen scheiß Sakko im Auto.
Ja.
Wird eh keiner einen Anzug, also Vollverkleidung anhaben, sondern die werden da eh alle im Hemd sitzen. Ich komme in so einen super unterkühlten Raum rein, so einen Meetingraum. Also, und alle saßen
und alle im kompletten Anzug.
Natürlich. Ne? Und zur Auflockung des Abends habe ich gesagt, ich kann euch sozusagen, des Tages habe ich dann gesagt, so, Leute, entspannt euch, ich habe einen Sakko, ich habe es nur im Auto, nur damit ihr Bescheid wisst, ne? Ich besitze eins. Haben alle gelacht, war alles gut so. Ne? Ja. Aber muss man dann auch irgendwie dann reagieren auf seine Underdressed Situation. Ja. Deswegen sagt es jetzt, ich habe ein Basecap. Ne? Ich habe es gezeigt, ich habe es bewiesen.
Ja, gut, ich habe es gesehen.
Das reicht für heute aus. Nils?
Ja. Ich bin auch im Vertrieb.
Wie kommt man dazu, in den Vertrieb zu kommen für Spirituosen? Was ist deine Geschichte?
Ja, tatsächlich bin ich der klassische Quereinsteiger.
Ja.
Der nie mal auch nur ansatzweise darüber nachgedacht hat, in die Gastronomie zu gehen oder überhaupt irgendwas in diese Richtung zu machen. Das ist tatsächlich so ein bisschen durch meine Liebe zur Schanze und zu St. Pauli gekommen. Mhm. Ich bin eigentlich, ich sag mal, recht behütet aufgewachsen am Vorort von Hamburg. Und mit 14, 15 ist mir das alles so tierisch auf die Nerven gegangen, dass ich jede freie Minute meiner Zeit in der Schanze verbracht habe. Sei es in der Flora, im Florapark, wo auch immer. Also ich habe versucht, so wenig wie möglich in meinem Vorort zu sein.
Ja.
Was sehr lustig ist, weil ich da jetzt wieder hingezogen bin mit meinen Kindern. So kommt das alles wieder. Genau, und durch die Zeit in der Schanze habe ich natürlich dann irgendwann mit 17, 18, 19 andere Gastronomen kennengelernt. Ja. Ja. Ja, und so ist das dann irgendwann dazu gekommen.
Unsere Drinks kommen.
Unsere Drinks kommen. Ich bin gespannt. Juhu.
Vielen Dank.
Okay, ich muss einmal kurz zuhören. Ah. Ein also wunderschöner Smoked Drink.
Okay. Ihr müsst, ja, ich muss das mal ganz kurz hier beschreiben. Wir bekommen gerade ein Cocktailglas, wo Rauch drin ist. Und also Rauch drin steht, was mit einem Deckel zugehalten wurde. Und uns wurde gerade gesagt, wir sollen den Rauch so, bevor wir trinken,
vorsichtig und
nicht
entfernen.
Nicht die Nase nehmen von dem Rauch, weil dafür ist er zu hart.
Ich meine, sie mag, sagte, dass es Buchenrauch ist.
Ja.
Tim, gib mal kurz die Karte. Ich muss mal kurz erzählen, was wir hier im Glas haben. Und zwar haben der Nils und ich mache das mal für dich mit, weil wir den gleichen Drink haben. Wir haben einen Jim Morrison. Also wir sind noch auf der Herbstkarte von der Rohrschachbar. Liquidierte Legenden heißt die Herbstkarte. Also alle Cocktails sind nach verstorbenen Legenden, Künstlern benannt. Und wir haben Jim Morrison, Woodford Reserve Bourbon, Meteoro Mezcal, finde ich gar nicht. Graham's 10 Tawny Port, oh geil. Pinot de Charon, Ancho Rice, oder Reyes, das ist ein Chili-Likör auf Tequila- oder Mezcal-Basis, weiß ich gar nicht genau, und Zucker.
Mhm.
Wir erfahren aus der Karte noch, dass Jim Morrison im Alter von 27 Jahren gestorben ist, im Jahre 1971.
Ja, der Club 27.
Auf jeden Fall.
Was du bringst, das weiß ich gar nicht, lieber Tim.
Ich habe einen, jetzt hast du mich kalt erwischt, warte, ich habe es.
Run Forest Run.
Genau. Und zwar gibt es eine Limonade, die heißt Vostok und die schmeckt nach Tannenwald.
Ja, die kenne ich.
Mhm. Die aus ist super. Berlin. Ja, das ist so ein Holländer, der hat das irgendwie in Berlin gegründet. Und da bin ich Fan von und genau, das habe ich mir so ein bisschen als entspannteren
Einstieg. Hast du eine Limo bestellt?
Nein, ist keine Limo, das ist ein Long Drink.
Ach so, okay.
Ja. Und welcher Schnappes ist da drin?
Das weiß ich gar nicht.
Ach so.
So, wir haben eine Limo gesprochen, deswegen das hier. Ich hab mir so eine Tannenlimo geholt.
Nee, es ist ja, nicht nur eine Limo. Es ist, da ist auch so, etwas
Alkohol. Wir haben den Rauch so entfernt aus dem Glas.
Also cheers.
Ihr Lieben,
cheers.
Schön, dass ihr da seid. Nils, schön, dass du da
schön,
bist.
Schön, dass wunderbar. Ich hier sein
vielen
darf.
Dank, dass du uns hier in Leipzig besuchst.
Auf uns.
Freut uns riesig.
Ah, schön.
Oh, großartig. Vielleicht als Einstieg ein bisschen breit, aber geil.
Schon mal gut angefangen.
Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir.
Ist irgendwie eine edlere Version vom Old Fashioned oder sowas, ne?
Ja, ziemlich elevated mit irgendwie 2-3 verschiedenen Grundspirituosen drin.
Ja.
Und dann mit dem Rauch überlagert. Wunderschön.
Wo waren wir stehen geblieben?
Wie ich Nils in die Gastro gekommen bin, genau.
Nils aus der Schanze.
Genau, jetzt wollte ich gerade sagen, als kleiner Junge, das ist nicht ganz richtig, ich bin, seit ich 14 bin, 1,96 Meter groß.
Das ist krass.
Deswegen war das für mich immer kein Problem, in irgendwelche Läden reinzukommen, weil mich nie jemand nach dem Ausweis gefragt hat.
Okay.
Das war damals halt, das wurde noch nicht so stark kontrolliert, sag ich mal. Also wir reden so von 97, 98, 99, da ist halt niemand interessiert. Ich bin knapp 2 Meter groß. Dich fragt einfach keiner.
Ja, ich bin hier der Zwerg am Tisch.
Ja.
Ich kann das alles bestätigen, was der Nils sagt. So ist bei
mir. Es hat halt in der Zeit einfach niemand interessiert. Man ist in jede Bar reingekommen. Man ist teilweise selbst auf St. Pauli in die Clubs reingekommen. Es hat niemand nachgefragt.
Ja.
Und dann habe ich tatsächlich witzigerweise über ein Internetforum, aus Counter-Strike-Zeiten noch, habe ich einen jungen Mann kennengelernt, der nach Hamburg gezogen ist. Wir haben uns sehr schnell angefreundet. Der ist als Koch nach Hamburg gekommen und war nahezu entsetzt, weil ich dann mittlerweile volljährig war, dass ich etliche Cocktailbars und so in Hamburg nicht kenne. Und dass er mir aus der Nähe von Bochum kommt, erklären muss, wo ich in Hamburg was Besseres als ein Bier und einen schlechten Longdrink bekomme.
Ja.
Sehr gut. Und da hat er mich dann tatsächlich damals, das gibt es leider schon sehr lange nicht mehr, in die St. Pauli Cocktail Night geschickt.
Ja.
Das war damals in der Nähe von der Reeperbahn in einer kleinen Bar, hat der liebe Olli, Benjamin Braun, der aktuell bei Flor de Cagna arbeitet, zusammen mit Marcel Baumann, der jetzt bei Bacardi ist,
ja,
und dem Herrn Mario Kappes, der übers Le Lion irgendwann bei Borco gelandet ist, haben
das
da...
Das sind ja alles große Namen.
Ja, ja, die haben da noch in jungen Jahren donnerstags sehr ausschweifende Cocktailpartys veranstaltet.
Mhm.
Und wie gesagt, da musste mich dann jemand, der jünger ist als ich und nicht aus Hamburg kommt, erstmal darauf hinweisen, dass es das gibt. Und so bin ich tatsächlich... Ja, so ein bisschen halb mit in die Gastro reingerutscht. Ich habe dann irgendwann angefangen zu studieren, habe so klassische Nebenjobs gemacht. Erst habe ich Pizza ausgefahren bei mir im Hamburger Vorort. Als ich dann irgendwann tatsächlich in die Schanze gezogen bin oder auf die Kante von Eimsbüttel, war das natürlich nicht mehr so einfach und habe dann geguckt, ja, was kann ich so in meinem Fachbereich, sag ich mal, als Werkstudent machen. Habe dann bei Airbus in der Arbeitsergonomie gearbeitet. Ihr merkt schon, wir sind in einem ganz anderen Thema schon. Und habe dann tatsächlich 2 Jahre für Beiersdorf in der Skincare-Forschung gearbeitet. Habe da auch meine Bachelorarbeit und mein Praxissemester gemacht.
Beiersdorf, wer es nicht weiß, das ist Nivea.
Genau. Richtig,
das wissen ja nicht alle.
Ja, nee, stimmt, richtig. Die Beiersdorf ist quasi der Konzern, der Nivea, Tesa und so weiter macht.
Genau.
Was viele aber nicht wissen, ist, dass Beiersdorf auch wirklich Grundlagenforschung in der Medizin macht. Und da habe ich dann gearbeitet, weil ich habe eigentlich Biotechnical Engineering studiert.
Ah, crazy.
So, und darüber lustigerweise, weil dazu zählen auch Fermentierung, Destillation, Produktaufreinigung, Qualitätskontrolle und so weiter, habe ich dann mein Interesse an höherwertigen Spirituosen entdeckt. Ich bin klassisches Jackie-Cola-Kind. In meinem Freundeskreis oder meinem Schulkreis damals haben alle Korn-Cola und Bier getrunken. Das mochte ich alles nicht, also habe ich Jackie-Cola getrunken.
Canadian Club Cola.
Oder, ja, doch, durchaus auch.
Also mein...
Ja, stimmt, hattest du mal erzählt, dass du quasi da in diese... nicht in Longdrink-Format, sondern im halben Format quasi 2 Cl mit einem Tropfchen Cola drauf, ne? Genau. Habe ich lustigerweise letztes Jahr in Hessen auch mal in einem Laden gemerkt. Ach, der Drink ist super. Vielen Dank. Wird hier gerade neue Bestellung abgefragt.
Nö, noch nicht. Ganz entspannt.
Genau, dann habe ich halt irgendwie so ein bisschen über einen Freund, der hat mir das erste Mal meinen ersten Scotch hingestellt und dann über die technische Erfahrung im Labor, wie kann ich ein Destillat aufreinigen und so weiter, habe ich das Interesse dann entdeckt.
Weißt du noch, was das für ein Scotch war?
Nein, das weiß ich nicht mehr. Es wird ein klassischer Einsteiger-Scotch gewesen sein, also der Kumpel von mir, den habe ich leider sehr, sehr lange nicht gesehen.
Ja.
Der ist aber entspannte 17 Jahre älter als ich, also der geht hart auf die 60 zu.
Ja.
Und der hatte damals so, wie das vielleicht auch ein Opa mal hat, irgendwie so im Wohnzimmerschrank so 3, 4, 5 Flaschen stehen, das wird irgendwie ein Glenlivet oder so gewesen sein. Irgendwas Entspanntes, ein Glenfiddich vielleicht, ich weiß es nicht mehr, es ist lange her. Ja, und so habe ich dann angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und irgendwann dann tatsächlich, nachdem meine Aktivität bei Beiersdorf zu Ende war und ich festgestellt habe, dass ich mit meinem Studiengang in Hamburg keinen Job kriege, der mir gefällt, habe ich angefangen zu überlegen, was kann ich denn sonst so machen?
Ja.
Also Biotechnik, wer damit nichts anfangen kann, es geht in Medizinforschung, Grundlagenforschung. Ich habe eine Zeit lang im OKE gearbeitet, Hubertus-Wolf-Tumor-Forschungszentrum, da haben wir mit Maldi-Toff-Toff, wer das googeln möchte, ist eine sehr lustige Analysetechnik, haben wir Tumormarker aus Blutproben von Tumorpatienten extrahiert, um eine Früherkennung zu entwickeln, sozusagen.
Ja. Ja. Nils, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Warum hast du keinen Job gekriegt?
Ich wollte gerade sagen, in meiner Heimatstadt ist wirklich das, also ich komme ja aus Jena.
Genau, Jena wäre eine der Städte gewesen, wo man mit meinem Studium quasi die Stellen zugeschissen bekommt.
Ja.
Okay. In Hamburg ist es so, entweder gehst du in die Produktion, also du produzierst entweder was für die Medizintechnik oder du stellst halt quasi Antikörper her auf Bestellung. Das ist stinkend langweilig, wenn man das einmal verklickert hat, wie das funktioniert. Das kannst du dein Leben lang machen, da kann man Geld mit verdienen, das macht aber keinen Spaß.
Ja.
Und in dem Bereich der Forschung, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, damals war es so, dass der Forschungsstellenleiter im UKE ein Nettogehalt hatte mit einer 1 vorneweg.
Aua.
So. Und der war, das ist schade. Der war Mitte Aua. 50 und es ist damals...
100.000 Euro.
Nein. Leider nur 4-stellig mit einer 1 vorne.
Okay, er sagte Monats.
Und das war leider das war keiner von den Angestellten, das war der Forschungsgruppenleiter. So, und dann habe ich mir überlegt, alles klar, will ich mein Leben lang bei einer produzierenden Firma sitzen und einfach nur medizintechnische Geräte herstellen? Oder entscheide ich mich mit Mitte 20 nochmal was komplett Neues zu machen?
Ja.
Und habe dann quasi die letzten 2 Semester meines Studiums, um die Klausuren abzuschließen und mein Leben zu finanzieren, angefangen, in einem Hamburger Beach Club direkt an den Landungsbrücken zu arbeiten.
Nicht die schlechteste Wahl.
Beim HCBC, den es auch leider lange nicht mehr gibt. Als natürlich dann Sommersaison zu Ende war, die Jungs, die den HCBC gemacht haben, hatten doch damals das wunderschöne Hoch 3, eine wunderschöne Party-Bar-Location am Grünen Jäger. Hoch 3, weil 3 Stockwerke, heißt im Erdgeschoss quasi die Bar, im zweiten Stock so eine Mietbar, da konnte man Events machen und im dritten Stock quasi Toilettenräume und eine Dachterrasse. Mhm. Wunderschöner Laden. Ja, nächste Saison kam um die Ecke und dann habe ich angefangen im Central Park zu arbeiten. Ein Beachclub an der Schanze, mitten in der Innenstadt, direkt an der Bahn. Da hat sich irgendwann jemand mal die schöne Idee gehabt, ich klatsche mal ein paar 100.000 Tonnen Sand mitten in die Innenstadt, kauf mir alte Container, bau daraus ein paar Ausgabetresen und mach einen Beachclub.
Ja.
Auch das geht natürlich in der Saison irgendwann zu Ende, weil es ist immer noch ein Beachclub. Und dann hatte damals dann der Benny Braun, den ich, wie gesagt, über diese Cocktailer kennengelernt hatte, gegenüber die alte Bar Noir übernommen. Das war ein Laden, da bin ich 10 Jahre lang als junger Mann, als Student, das war so morgens um 3 reinlaufen, Absturzschuppen, einfach nur Studibar. Und daraus ist dann das Good Old Days geworden.
Okay.
Und dann hat er mich quasi gefragt, ob ich nicht Lust hätte, über die Herbst-Wintersaison bei ihm als Runner und das Barback anzufangen. Das hat sehr schnell dann dazu geführt, dass ich meine ersten Tresenschichten hatte.
Ja.
Und Benny hat sehr, sehr schnell festgestellt, dass ich mich sehr für Whisky interessiere tatsächlich.
Mhm.
Und weil er selber da entweder nicht das Interesse für hatte oder keine Zeit für hatte, hat er mich zu sämtlichen Veranstaltungen, sämtlichen Schulungen, sämtlichen Tastings, alles was mit Whisky zu tun hatte, hat er mich hingeschickt.
Sehr unangenehm.
Total unangenehm. Also grausam.
Und du hast wirklich diese harte Aufgabe auf dich genommen?
Ja, mit großem Elan, mit viel Motivation.
Ja.
Natürlich immer stark beobachtet von meiner Freundin, ob ich dann auch nochmal rechtzeitig nach Hause komme.
Ja, das ist ja verständlich.
Mhm.
So ein bisschen zum
Ja, definitiv.
Also ich glaube, wir alle hier drei am Tisch brauchen mit Sicherheit ein Kontrollgremium, von daher
auf jeden
ist das
Fall
nicht so verkehrt.
Definitiv. Ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt seit ein paar Tagen 40. Mein Alkoholkonsum, auch wenn ich jetzt theoretisch jederzeit unlimitierten Zugriff auf Alkohol habe, ist in den letzten 3-4 Jahren massiv runtergegangen. Ganz, ganz, ganz massiv.
Ja.
In jungen Jahren habe ich deutlich mehr konsumiert. Auch hinterm Tresen tatsächlich. Also unsere Abende waren immer sehr lang und ausschweifend im Laden, im Good Old Days. Und ja, wir hatten 8 sehr schöne Jahre zusammen in dem Laden. Benny ging irgendwann raus, weil er tatsächlich von Bacardi als Brand Ambassador abgeworben wurde. Mittlerweile ist er, wie gesagt, bei Frodecania. Ein wunderschöner Rum, ohne jeglichen Zuckerrest noch drin. Mhm. Sehr, sehr schöne Sachen. Kann ich nur empfehlen, das mal zu probieren.
Ich muss das mal gerade kurz sagen. Ich habe zu meinem 30. Geburtstag, das ist jetzt lange her, 17 Jahre her, da habe ich ein 12 Jahre Frodecania geschenkt bekommen. Den habe ich immer noch im Schrank
stehen. Ja.
Also der ist jetzt, der ist länger im Schrank als der,
als er eigentlich alt ist,
auf der Flasche hat. Aber
ja, sehr schön.
Also ist so eine schöne Flasche, die mich an meinen 30. Geburtstag erinnert. Und deswegen,
also geschlossen im Schrank oder mal dran genippt im Schrank?
Nee, also komplett zu noch.
Okay.
Oh, hier gehen dann gleich die Verhandlungsgespräche los.
Richtig mit Parafilm drum und allem. Mhm. So weggestellt.
Parafilm, ja, sehr schön. Parafilm kennen die wenigsten. Das ist etwas,
was bringt, ich weiß.
Doch, tatsächlich. Nein, was heißt Diskussion? Ich habe damit im Labor gearbeitet. Ich weiß, wie gut es funktioniert. Also Parafilm sieht aus wie Tesafilm, kann man aber auf die 20-fache Länge ziehen und das zieht sich wieder zusammen. Wird tatsächlich im Labor benutzt, um hochgradig giftige Sachen abzudecken.
Ja.
Deswegen, auch meine alten geöffneten Flaschen bei mir zu Hause sind immer in Parafilm oben eingewickelt. Weil auch ein Schnaps mit 50, 60 Volumenprozent kann irgendwann schlecht werden, in Anführungsstrichen. Der Alkohol geht raus. Deswegen Parafilm, also zu 100% verhindern kann es das nicht. Aber zumindest in meiner Erfahrung oder meiner persönlichen Meinung nach wird es auf jeden Fall stark verlangsamt.
Also er steht kühl, er steht dunkel, er steht mit Parafilm umwickelt.
Wunderbar.
Ich habe keinen Umkarton. Die Flasche gab es ohne Karton?
Ich glaube, das ist bis heute ohne Umkarton. Okay. Das sind die älteren Abfüllungen, die einen Karton haben. Das ist bis heute so.
Ja, wie gesagt, 17 Jahre.
Da, aber das ist schon diese breite, viereckige Flasche.
So eine bauchige Pulle.
Ja. Genau. Ach, Bauch, rund.
Nee, also so.
Ja. So. Ja, genau, das ist bis heute.
Großer Flachmann.
Ja, die sind wunderbar. Wunderbar. Also wenn man mal in eine Bar geht, ich finde es auch fair, von anderen Menschen gute Produkte mal zu erwähnen. Also wer mal in der Bar ist und eine Flasche Frodecania im Buffet sieht, unbedingt mal probieren.
Okay.
Ne, man sollte nicht etwas Süßes erwarten.
Ja.
Ne, also dieser Trend, was ja durch neue Gesetzgebung 20 Gramm Zucker im Rum ein bisschen eingebremst wurde, also Trend, diese sehr süßen Melasse-Sachen, was ja dann tatsächlich nicht mehr rumheißen darf mittlerweile, bin ich auch kein großer Fan von. Deswegen ist das sehr erfrischend, dass wir jetzt mit Benny und Frodecania ein sehr schönes Produkt haben. Es gibt schon sehr lange auf dem Markt. Ich kannte es vorher tatsächlich auch nicht. Und tatsächlich auch bei uns im Portfolio, Ron Mallecon ist auch tatsächlich ohne Zuckerzusatz.
Ja.
Ist vom Geschmack her nicht ganz so trocken und kräftig wie der Frodecania, ist ein bisschen entspannter, aber es ist kein Zucker drin.
Mhm. Ja, rum bin ich so, noch nicht so bewandert.
Ich werde ja in 3 Jahren 50 und ich habe mir gedacht, ich hau zu meinem 50. hau ich einen 77er Whisky auf den Tisch, hau einen 77er Cognac auf den Tisch, einen 77er Armagnac, den ich noch kaufen muss. Aber jetzt muss ich natürlich auch den Frodecania, den ich zum 30. Geburtstag geschenkt bekommen habe,
den kannst du dann auch machen.
Auch noch mit hinpacken.
Ja,
sehr gut.
Ich glaube, das muss dann sein.
Ich finde, das klingt sehr schön.
Das ist jetzt beschlossen, hier am Tisch. An diesem Tisch wird nicht gelogen, das machen wir.
Ja. Und es ist ja sogar nachweisbar, dass du das gesagt hast.
Das stimmt.
Tatsächlich habe ich mir vor 3 Jahren eine Flasche Whisky aus meinem Geburtsjahr gekauft, also im Geburtsjahr destilliert. Es ist tatsächlich ein 1983er Kaul Ila, der 36 Jahre gelagert wurde.
Also 83 ist doch ein Scheißjahr, ne? Da gibt es nicht viel. Ja, ne?
Definitiv. 83 ist so das dümmste Jahr, um sich Jahrgangswhiskys zu kaufen. Ja. Das hatte, wenn ich mich recht entsinne, mit irgendeiner Fäule was zu tun. Also die Ernten waren extrem schlecht. Und also 83 ist wirklich einer der schlimmsten Jahrgänge für Whisky gewesen. Aber tatsächlich habe ich dank eines Händlers, ich glaube, der kommt aus der Nähe von Leipzig hier, den gibt es aber gar nicht mehr. Das war ein ganz, ganz kleiner Laden. Das war tatsächlich eine Abfüllung von Signatory Vintage. Die lag damals in der Whisky Base so bei 800-900 Euro.
Ja.
Und durch kompletten Zufall bin ich auf diesen Store gestoßen. Und er hat mir den tatsächlich damals für 440 Euro verkauft.
Schnäppchen.
So, und auch ich werde dann ja in 10 Jahren 50. Und der Plan ist tatsächlich, die Flasche bis dahin aufzuheben. Und die dann zu meinem 50. entsprechend aufzumachen.
Sehr gut.
Das klingt fantastisch. Ja, ich glaube, ich habe einmal einen, das war auch ein Kaul Ila. Und es gab mal ein Special Release, glaube ich.
aus ja, 83. Es gab einen
30-jährigen.
Ja, der kommt in so einer quadratischen Box mit Gläsern, mit so einem Samteinschlag. Das dürfte auch ein Signature Vintage sein. Den habe ich mal in irgendeinem Shop gesehen. Das war auch ein 83er.
Nee, das war eine Originalabfüllung.
Ach so,
Special noch besser. Special Release 2015, ja. Irgend sowas.
Die Dinger sind ja überhaupt nicht mehr bezahlbar.
Nee, muss ja dann Special Release 2013 gewesen sein. Ja. Irgend sowas war das. Ich weiß es nicht mehr ganz genau.
Da will ich gar nicht wissen, was das Ding kostet mittlerweile.
Keine Ahnung. Aber zurück zu dir. Ja,
das ist, ich könnte meine Frau gerne fragen. Ich erzähle gerne sehr viel und drifte auch gerne ab.
Das passt ja zu uns manchmal. Hier, genau, würde ich sagen. Ja, der verlorene Bruder.
Ja, nee, sehr schön. Also genau, ich war im Good Old Days, hatte da viel Spaß, viele schöne Dinge erlebt, mit vielen tollen Menschen aus der Industrie zu tun gehabt. Sei es von Bacardi, von Pernod, von Moët Hennessy. Also wir hatten sehr, sehr viele Gäste, die häufig bei uns waren. Das sind alles Menschen, die jetzt in der Szene immer noch sehr bekannt sind. Zum Beispiel mit Ike Thormann, den habe ich damals kennengelernt, weil der für Pernod Ricard bei uns Absolut Wodka reinverkauft hat.
Ah, okay.
Daher kenne ich zum Beispiel den Herrn Ike Thormann noch.
Ja.
Wie gesagt, Marcel Baumann, immer noch bei Bacardi. Wir hatten einen relativ stabilen Bacardi-Vertrag damals, daher kenne ich die ganze Riege also auch noch. So Kollegen wie den Herrn Büssing, den habe ich dann auf irgendeiner Messe mal kennengelernt.
Ja.
Ja, man ist natürlich gerne immer auch als Gastronom auf die Hanse Spirit gegangen in Hamburg, weil da gab es dann immer, sehr schön war die Jahre in den Messehallen, wo es dann den Sonntag gab. Das heißt, man konnte mit fast keinem Schlaf und leicht verkatert nach der samstagnächtlichen Schicht in die Hanse Spirit reinlatschen. Und weil man ja an jedem Stand mindestens eine Person kannte, musste man auch nie was bezahlen.
Ja.
Bei mir und genau andersrum, ich muss mal kurz einhaken. Ich fand, also es gab 3 Jahre, wo das auf dem Donnerstag schon anfing.
Ja.
Und es war vor Corona.
Ja.
Und in diesen 3 Jahren war ich immer da. Und das war für mich gut, weil ich als Leipziger habe mir in Hamburg einfach Kundentermine gemacht auf dem Donnerstag. Hotel gebucht für Donnerstag und Freitag. Kundentermine bis nachmittags um 4, ab ins Hotel, umgezogen, klack, und um 17:45 Uhr.
Ja, wunderbar.
Wenn die aufgemacht haben um 18 Uhr, standen wir schon da.
Fantastisch.
Schon das erste Hotelbar-Pilz Intus.
Ja, da habe ich natürlich dann bei mir im Laden am Tresen gestanden, deswegen ist das mal flach gefallen.
Aber wirklich, also das ist die einzige Messe gewesen, wo du so die Chance gehabt hast, in der Woche eine Messe zu besuchen. Das haben wir jetzt nicht mehr.
Dieses Jahr gab es auch einen Donnerstag.
Die jetzt im Januar kommt,
die nicht mehr, nein.
Hier wird keinen Donnerstag haben,
genau. Nee, leider nicht. Mittlerweile, wo ich nicht mehr donnerstags am Tresen stehen muss, bin ich auch ein großer Fan von Donnerstagsmessen tatsächlich. Aber ja, leider, dieses Jahr wird die Hanse Spirit nur Samstag und Sonntag sein. Freitag und Samstag.
Ich glaube, das lohnt sich nicht.
Nee, also dieses Jahr der Donnerstag, der war für die Vertriebe an sich eher uninteressant. Ja. Für mich als ehemaliger Gastronom und jetzt im Hamburger Raum halt im Vertrieb tätig, war das sehr schön, weil tatsächlich dadurch, dass es relativ früh anfing, doch einige Gastronomen da waren. Ja. Also für mich hatte der Tag tatsächlich einen positiven Effekt. Ich sag mal, für 95% der restlichen anwesenden Aussteller wahrscheinlich eher gar nicht.
Die Idee war so ein bisschen, glaube ich, After Work. Dass wir die Leute After Work kriegen, dass sie direkt aus den Offices irgendwie rund um den ganzen Hafen da irgendwie da reinströmen, haben sie halt nur bedingt gemacht. Aber
ja, das war ein bisschen schade. Also ich kenne den Chris Rickert, der organisiert das ganze Jahr. Den kenne ich auch schon sehr, sehr lange. Ich meine, die erste Hanse Spirit, auf der ich war, war noch im Emporio Tower in der Innenstadt. Das war dann noch sehr, sehr klein.
Das ist aber wirklich klein.
Ja, das war, da gibt es ja diese, das ist ja dieser runde Tower, wo dann diese runde Bar in der Mitte ist.
350 Leute dürfen rein.
Genau, und da war die erste Hanse Spirit zusammen mit den 2 Nebenräumen. Ich meine, es durften dann 500 oder 550 rein.
Das ist überbucht.
Ja. Nee, damit die Nebenräumen. Also nein, quasi
also also dieser Emporio Tower, ich weiß es ganz genau.
Okay.
Weil mein Kunde, der macht da seine Jahresveranstaltung drin, der lässt da auch mehr rein.
Ja.
Aber, aber eigentlich ist bei 350 Cut wegen dem Gewicht von den Menschen.
Ja.
Aber da, die schieben natürlich jeder, der rein will. Die sagen ja auch nicht, Kunde gehen. Ne?
Ja, und das war aber meine erste Hanse.
Also 500 ist das Ding bumsvoll.
Ja, die hatten im Endeffekt noch so 2-3 Meetingräume genutzt für Tastings und es gab noch einen Nebenraum, wo dann auch tatsächlich handgerollte Zigarren verkauft wurden. Das war schon sehr schön. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist. Das muss 20, 12, 13, ich weiß es gar nicht mehr genau. Das war die erste Hansa-Spirit, auf der ich als Gast noch war. Da habe ich dann Chris kennengelernt und ab da habe ich jedes Jahr auf der Hansa-Spirit entweder beim Aufbau geholfen, beim Einlass, je nachdem, wie das mit den Arbeitszeiten halt ging. Cool. Die letzte vor Corona tatsächlich, da ging das nicht, weil ich dann immer arbeiten musste. Und da sind wir dann tatsächlich als gesamtes Team aus dem Laden mit anderen Gastronomen dann wirklich am Sonntag um 16 Uhr aufgeschlagen. Ja, und war sehr, sehr lustig.
Ich glaube mich zu erinnern, dass Chris jetzt inzwischen auch gar nicht mehr in Hamburg ist, sondern auf Orkney.
Ja, das ist richtig.
Ja, lebt den Traum?
Ja, der lebt auf den Orkneys zusammen mit seinem Mann Stefan und die haben ein Bed and Whisky aufgemacht.
Genau.
Das heißt, du kaufst dir nicht dein Bett und kriegst dein Frühstück dazu, sondern du bezahlst dein Bett und darfst abends bei denen Whisky trinken.
Ja,
klingt nicht schlecht.
Wunderschön, sehr, sehr, will ich unbedingt mal hin.
Ja.
Chris hat eine Zeit lang für, ich meine, er hat bei Highland Park die Touri-Touren mitgemacht.
Ja.
Aber jetzt widmet er sich halt in Vollzeit dem Bed and Whisky.
Ja.
Kann man auch buchen, wenn man googelt nach Chris Rickard, findet man das sehr schnell. Ja. Ich selber war noch nicht da, ich kenne aber jemanden, der da war und der war absolut begeistert.
Ja.
Es ist jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung für den Familienurlaub.
Ja, hätte ich mir jetzt fast so gedacht.
So, also ich weiß nicht, ob die Zahlen noch stimmen, aber Chris meinte damals, wenn er alle seine Whiskys, die er hier in Hamburg immer noch teilweise im Lager hat, auf die Orkneys bringt, hat er die größte offene Whisky-Sammlung in Schottland und das als Deutscher.
Oha.
Ja, genau.
Da können sich die Thompson Brothers warm anziehen mit ihrem Castle-Bar.
Halt im Ausschank, ne? Also jetzt nicht private Sammler oder irgendwie Distillen oder so, sondern im Ausschank im Endeffekt.
Da bist du hier in guter Gesellschaft. Wir haben in Leipzig hier den Jens Fahr.
Ja.
Mit der Whisky-Stube Altstadtkneipe Nummer 2.
Habe ich schon sehr häufig von gehört. Ich war leider noch nicht da.
Der hat auch so knapp 2000 offene Flaschen.
Ja. Gut, in Hamburg sind wir bei 1000 Flaschen. Das ist dann die Whisky Plaza am Hafen unten. Und ich meine, danach kommt lange Zeit nichts. Es gibt so ein, zwei Hotelbars, die so ihre 150, 200 offenen Whiskys da haben. Aber eine Whisky Plaza hat 1000 Flaschen. Das ist in Hamburg momentan der größte offene Whisky-Ausschank.
Das ist schon was.
Ja, mega.
Bevor wir weitermachen, ihr zwei.
Ja.
Olli, du hast noch eine Aufgabe.
Du meinst unser Intro?
Ja.
Ja.
Wir schnacken schon über eine halbe Stunde. Es wird Zeit, mein Lieber. Los geht's.
Herzlich willkommen zu Damn Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Ich bin Nils.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Ja, wir haben jetzt noch genau eine Stunde. Los geht's.
Ja.
Das Vorgeplänkel zählt nicht. Ab jetzt.
Alles okay. Gut, alles gut.
Und danach gibt's die Aftershow und dann gucken wir, wie lang es nachher wirklich wird.
Absolut, absolut.
Das ist sehr schön. Wir sind nicht sehr termintreu, was die Länge unserer Folgen angeht in dieser Zeit. Irgendwie.
Wem erzählst du das?
Nee, irgendwie beim Büssing waren es 2 Stunden 45. Ja. Beim Tilo waren es über 3, wenn ich mich recht entsinne.
Wir sind da wirklich, wir haben letzte Woche auch eine Folge aufgenommen. Die habt ihr ja inzwischen alle schon gehört. Wenn diese Folge rauskommt, habt ihr Folge der letzten Woche natürlich schon gehört mit dem André. Und auch da haben wir gesagt, komm, dieses Mal bleiben wir unter 2 Stunden. Das hat so richtig gar nicht geklappt.
Nein, natürlich nicht.
Das aber das ist ja auch schön.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich finde das auch total toll. Also ich kenne das immer, wenn ich dann zu meiner Frau sage, hey Schatz, treffe ich mal mit dem und dem Kumpel, wird nicht lang. Sie so, ja, ist okay.
Funktioniert nie.
Klappt sowieso nicht.
Ja,
keine Chance.
Das funktioniert nie.
Wir haben Jörg Meyer, das war einer unserer ersten Gäste.
Ja, die habe ich nochmal nachgehört tatsächlich.
Und der hat richtig Druck gemacht, weil der hat gesagt, wieso? Ihr habt doch gesagt eine Stunde. Und der hatte irgendwie zu Hause Besuch und seine Frau hat ihn schon ständig angesimst und von wegen so, hier, du wolltest hier Cocktails machen.
Ja, der ist immer hart durchgetaktet, der Mann.
Ja, aber der musste, also seine Frau hatte Gäste und er musste schnell nach Hause aus dem Office, um zu Hause für die
Martinis.
Martinis zu machen.
Ja, sehr vernünftig.
Finde ich auch völlig okay. Und sie haben gesagt, es passt alles gut, mach dir keinen Stress. Wir machen hier eine krispe Folge. Aber wirklich, Das war schon Stunde 20 oder so, ich weiß gar nicht genau mehr.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, wie es war, aber wir hatten auf jeden Fall schon wir waren über der Stunde.
Ja.
Und dem richtig der Arsch auf den Grund ist, er hat immer auf sein Handy geguckt und immer nur so geschrieben und so, ich bin gleich soweit, ich fahr gleich
los. Wollte uns aber auch nicht abwürgen, sehr freundlich.
Nee, hat ihm auch Spaß gemacht, der hätte auch da zwei Stunden ja. gesessen mit uns.
Ja, so. Nee, also das ist ja dann, das wäre auch unhöflich dann gewesen.
Ja. Das nein, das ist ja auch schön, einfach so über die Leute was zu erfahren.
Ja, definitiv, definitiv.
Und ich hole uns wieder zurück.
Ja. Ich glaube, wir werden noch zwei, drei Starts brauchen, aber irgendwann
nein,
schaffen
das ist schön, diese Abschweifen gehört ja einfach dazu. Es ist ja auch die Storys rundherum, aber ich habe ein Problem gerade, wir müssen uns auf jeden Fall dann auch gleich mal irgendwann Whisky einschenken.
Definitiv. Kriegen wir Gläser hier?
Olli besorgt gleich Gläser, der wollte vielleicht mal kurz aufstehen. Olli besorgt mal Gläser. Und,
sehr gut, vielen Dank.
Wir können gerne schon mal weitermachen.
Ja, genau, wir sind glaube ich immer noch im Good Old Days hängen geblieben.
Genau.
Richtig, genau, meine Abschweifung zur Hanse Spirit, was ich immer noch jedem empfehlen kann. Letztes Januarwochenende, nächstes Jahr in Hamburg. Gerne hinkommen. Ich glaube, ein Tagesticket kostet 14 Euro. Also da kriegt man einiges für geboten.
Du bist auch da?
Ich bin definitiv da. Ist ja quasi meine Heimmesse sozusagen.
Eben.
Wir haben da als Vertrieb einen Stand. Ich bin auf jeden Fall auch vor Ort. Also wer am Rising Brand Stand den 2-Meter-Typ mit der Basecap anspricht, kriegt gerne einen Whisky von mir eingeschenkt.
Sehr, sehr
gut. Wer vom Jam Good Whisky Podcast grüßt, muss auch nicht bezahlen.
Oha, das ist mal eine sehr, sehr gute Ansage. Aber sag doch nochmal, du hast vorhin schon kurz Douglas Lang erwähnt.
Genau.
Für welche Marke stehst du da?
Also Douglas Lang als unabhängiger Abfüller. Dafür sind wir, die Rising Brands GmbH, der exklusive Importeur für Deutschland. Wer von Rising Brands noch nicht gehört hat, verwundert nicht, die Firma existiert erst offiziell seit dem 1.9. diesen Jahres.
Ah, okay.
Wir waren vorher die EMI-Abteilung, die Exklusivmarkenabteilung des Bremer Spirituosenkontors. Mhm. Bremer Spirituosenkontor, großer Trader, Zulieferer für nahezu alle Fachgroßhändler, also jeder Getränkefachgroßhändler, der in die Gastronomie liefert, Spirituosenfachgeschäfte, private Edekaner, private Rewe-Märkte zum Beispiel können bei uns Spirituosen bestellen. Und dann aber auch nicht unser eigenes Portfolio nur, sondern wirklich querbeet.
Okay.
Also wenn irgendwie ein großer Fachhändler sagt, oh, ich brauche mal fix irgendwie eine Palette Jack Daniels, dann kann er bei uns anrufen.
Ja.
Im besten Falle steht die im Lager und wir können ihm die liefern. Also wir haben seit ein paar Jahren, dank unserem neuen Geschäftsführer, ich meine, der hat vor 6 Jahren angefangen, dem Herrn Arnert, eine grandios gut funktionierende Logistik in Bremen.
Okay.
Das ist unser ganzer Stolz sozusagen. Ja, und da kann man dann als Fachhändler, also wir machen keinen Privatverkauf tatsächlich, es ist alles nur für Fachhändler, kann man bei uns quasi alles aus der Welt der Spirituosen bestellen.
Mhm.
Also im Sommer verkaufen wir auch massenweise Aperol zum Beispiel. genau, und aus strategischen Gründen ist dieses Jahr quasi die Importabteilung, für die ich jetzt seit knapp einem Jahr und einem Monat arbeite, ist ausgelagert worden in die Rising Brands GmbH.
Okay.
Wie gesagt, strategische Gründe. Wir werden nächstes Jahr mit etlichen neuen Marken auf den Markt kommen. Das wäre als Unterabteilung von BSC nicht möglich gewesen. Das ist eine strategische Neuausrichtung. Wir treten etwas moderner auf, ein bisschen jünger.
Ja.
Weil als Trader bist du halt immer noch ein Handelsunternehmen.
Mhm.
So, und wir wollen uns ein bisschen mehr als reines Importvertrieb, Marketing, Unternehmen darstellen. Also einfach ein strategischer Wandel, ein bisschen moderner aufstellen für die nächsten Jahre. Ich kann jetzt leider von den neuen Marken, darf ich noch keine erwähnen.
Ich wollte gerade fragen.
Aber von den aktuellen?
Von den aktuellen, ja. Also die neuen Marken werden so ab 1.1. dürfen wir das kommunizieren.
Ja.
Da sind auch etliche dabei, die ihr auf jeden Fall auch kennt und mögt, das weiß ich.
Die Folge kommt nach Silvester raus?
Nein. Es tut mir leid. Wir können quasi in dem Moment, wo ich das Go kriege, kann ich euch einen Soundschnipsel schicken, den ihr hinten dranhängen könnt, wenn ihr möchtet. Aber vorher darf ich das leider nicht sagen.
Der Nils hängt an seinem Job.
So leid es mir tut.
Alles gut.
Ja,
alles
tatsächlich. Gut. Um nochmal auf den Werdegang. Wir können dann nachher auf die einzelnen Marken zurückkommen.
Ja.
Ich habe im Dezember 2018 bin ich aus der Schanze wieder in den Vorort gezogen, weil ich mittlerweile dann 2 Kinder hatte. Und meine Frau meinte irgendwann, Schatzelein, irgendwie 68 Quadratmeter, 2,5 Zimmer in Eimsbüttel mit 2 Kindern und einem großen Hund. Das geht nicht mehr lange gut. Lass uns doch mal was anderes suchen. Und sind dann in ein kleines Reihenhaus gezogen im Hamburger Vorort. Und dann bin ich quasi ein halbes Jahr lang mit dem Auto nüchtern in die Schanze gefahren zu meinem Tresenjob und dann auch nachts als einziger Nüchterner aus dem Laden wieder raus, wieder nach Hause gefahren.
Ach krass.
Das hat nicht so richtig lange Spaß gemacht. Ich kann mich an eine Nacht erinnern, da hatte mein Hund irgendein Virus und musste nachts irgendwie noch zum Arzt. Und da bin ich dann nachts um 5 am Sonntagmorgen zur Tierklinik in Norderstedt gefahren und habe in einem Kreisverkehr einen vollbeleuchteten Linienbus übersehen.
Ach du Scheiße.
Weil ich so müde war. Nicht, weil ich getrunken war, ich war stocknüchtern. Ich war einfach so müde, dass ich einfach einen 12 Meter langen Linienbus nicht gesehen habe. Es ist nichts also passiert.
Wenn du quasi in diesen Sekundenschlaf fällst, ist egal, wie groß der Linienbus ist. Ne?
Ja.
Also das kann eine Concorde sein, die siehst du
nicht. Ich habe das Ding einfach nicht gesehen. Genau. So, und ich hatte halt den kranken Hund im Kofferraum und das war für mich so der Moment, wo ich für mich gesagt habe, ey, ganz ehrlich, es reicht auch mal langsam, ne, bis Mitte 30. Und dieses 4-mal, 5-mal die Woche nachts um 2 oder 6 oder so nach Hause kommen, irgendwann ist auch mal gut.
Absolut verständlich.
Genau, dann habe ich tatsächlich im Frühjahr 2019 mit viel weinendem Herzblut meinen dann eigentlich offiziell nicht mehr Chef, aber Benjamin Braun angerufen. Der war zwar dann, wie gesagt, nicht mehr der Chef, weil er dann schon viel mit einer anderen Firma gearbeitet hat.
Ja.
Aber durch den bin ich ja überhaupt erst in diese ganze Schose reingeraten. Habe dann quasi gekündigt. Und dann haben wir beschlossen, als Team zusammen mit dem Pächter, dass wir das Ganze im Sommer 2019, Ende Juni, dann enden lassen. Das heißt, wir haben mit langer Vorankündigung am 30.06.2019 eine riesige Abrissparty gefeiert. Wenn ich mich nicht völlig täusche, war ich, glaube ich, am nächsten Tag um 10 irgendwann zu Hause.
Das ist sportlich. Und das mit 30.
Genau. Und ich habe dann vorher schon...
Mit 30?
Mitte 30.
Mitte 30? Ja. Hey, da war ich noch...
Egal. Nein, warst du nicht.
Ich sag nicht, was ich mit Mitte 30 noch...
Da war ich, warst du nicht.
Da war ich 35,5 war ich tatsächlich.
Ja.
Ich habe aber lange Zeit vorher schon mit Gewerbeschein auf eigene Rechnung habe ich Caterings gemacht, Schulungen, Tastings veranstaltet und so weiter. Mhm. Und habe zwischenzeitlich für eine kleine Marke, ja, so auf 10-Stunden-Basis, auf eigene Rechnung, so ein bisschen, ne? Ich zeig mal die Marke. Ja, genau. Die erste Flasche wird aufgemacht.
Sprich euch erstmal weiter.
Der Tim liest dann rein.
Ich lasse ihn schon mal atmen.
Auf jeden Fall, das braucht er auch. Und dann über dieses, ich mache mal peu à peu hier so kleine Sachen, bin ich dann tatsächlich an meinen ersten richtigen Vertriebsshop gekommen. Angerufen hat mich der Herr Thorsten Husmann, der hat auch lange bei Bacardi gearbeitet und der hatte damals die Marke Soda Libre, einen modernen Filler für die Bar quasi kreiert. Und ich habe dann damals angefangen, das war im März 2020 für den Raum Schleswig-Holstein zu arbeiten.
Ich muss mal ganz kurz einen Hardcut machen. Können wir rausschneiden, aber der Maurice hat mir, glaube ich, 4 Gläser gegeben, dass er auch einen probieren kann.
Ja, gibst du ihm einen?
Ja.
Da drüben ist...
Das müssen wir gar nicht rausschneiden. Also ich freue mich, wenn Maurice das auch probiert.
Nimmst du das?
Bin sehr gespannt, was er dazu zu sagen hat. Naja,
Maurice ist der Herr des Hauses hier.
Ja, definitiv. Dann soll der das auch, bitte. Nee, und dann bin ich 2020 in den Vertriebsshop gerutscht. Oh. Olli schmeißt hier erstmal den halben Tresen um.
Zum Glück war das Glas nicht voll.
Oh, ist das eins von diesen Gläsern, die nicht auslaufen? Das muss ich jetzt einmal testen. Oh geil, man kann die Tastinggläser hinlegen, wenn 2 cl drin sind und es läuft nicht aus.
Aber wir haben Licht.
Ja, es ist ja nichts Schlimmes passiert tatsächlich. Tatsächlich das meiste, was verschüttet gegangen ist Wasser.
Ja.
Sehr gut. Mein Drink steht noch, mein Whisky steht, alles ist in Ordnung.
Und vor allen Dingen habe ich die Flasche noch.
Ja.
Ich packe sie gleich mal wieder
wunderschöne
ein.
Flasche.
Da sprechen wir gleich noch drüber.
Auf jeden Fall. Ja, wir können das jetzt auch ganz kurz abhaken.
Wir schneiden es gleich raus.
Ja, also zum Frühjahr 2020 in den ersten Vertriebsshop gekommen. Nach 2 Wochen direkt in Kurzarbeit wegen Corona.
Ah, stimmt.
Ja, das war so, dass ich habe quasi Gastronomie und Einzelhandel gemacht. Und in meiner 3. Woche in der Firma kam dann die Meldung von der Rewe und von der Edeka-Gruppe, dass wir bitte keine Außendienste mehr in die Märkte schicken.
Ja.
Das heißt, es ging sofort in die Kurzarbeit. Gastro war dann ja auch zu. Haben uns aber soweit durchgerottet, durchgerümmelt da, hat alles soweit funktioniert.
Ja.
Irgendwann ist die Firma dann aufgekauft worden von einem größeren deutschen Spirituosenhersteller. da haben sowohl ich als auch die Firma festgestellt, dass wir nicht gut harmonisieren.
Okay.
Und haben uns dann im Einvernehmen getrennt.
Was ja absolut in Ordnung ist.
Genau, das passiert. Das ist, man kann halt nicht mit jedem. Und in dem Falle hat es halt weder von meiner Seite noch von deren Seite aus geklappt.
Ja.
Haben uns dann nach ein paar Monaten getrennt. Und durch kompletten Zufall bin ich an meinen jetzigen Chef gekommen, also meinen Vertriebsleiter.
Ja.
Den habe ich, ich kann es nicht mal mehr sagen, wann. Ich habe den vor längerer Zeit auf irgendeiner Messe mal kennengelernt. Man hat sich bei Facebook geaddet und nie wieder ein Wort miteinander gewechselt. Wie das halt so ist. So, und dann hatte ich mit verschiedensten Firmen Gespräche wegen offenen Stellen, sowohl im Spirituosenbereich als auch im Fillerbereich, im Event-Veranstaltungsbereich, wie auch immer. Habe für mich selber aber relativ schnell festgestellt, ich will auf jeden Fall ganz fest wieder in die Spirituose zurück,
ja,
und nicht mit Fillern im Partybereich arbeiten. So, dafür bin ich dann mittlerweile, war ich dann 38 und sagte, nee, das muss jetzt nicht sein. Genau, und habe dann den Flo angeschrieben, das ist mein jetziger Vertriebsleiter. Nach kürzester Zeit gab es das erste Online-Meeting und dann gab es tatsächlich ein Meeting auf dem BCB.
Ah, in Berlin.
Im Oktober in Berlin, genau. Im Oktober 2022.
Ja.
Und am 15.11. habe ich dann angefangen, für das Bremer Spirituosenkonto zu arbeiten. Olli lacht sich gerade schlapp hier.
Top, Jungs, ihr seid voll so. Profis.
Genau.
Ich bin hier voll im Saugnapf-Film hier.
Genau, und jetzt kommen wir zum Stand heute. Ich habe mein erstes Jahr bei der Firma Bremer Spirituosenkonto, respektive jetzt umgewandelt, die Exklusivmarkenimport zu Rising Brands.
Ja.
Ja, und eine unserer wunderschönen Marken ist Douglas Lang. Tatsächlich kenne ich die Firma Douglas Lang schon seit längerer Zeit, vor allen Dingen wegen des Big Pete's. Was wir jetzt aber hier gerade im Glas haben, Tim hat gerade eingeschenkt. Wir haben neben den Regional Malt, also Big Pete ist ein Blended Malt aus von der Isle of Islay. Es sind also Single Malts, kein Grain Whisky von der Isle of Islay.
Ja.
Aber Douglas Lang macht seit vielen, vielen Jahren, seit über 50 Jahren tatsächlich den sogenannten King of Scots. Das ist ein klassischer Blended Scotch mit einem Grain Whisky Anteil und mehreren Malt Whiskys.
Ich habe davon noch nie gehört.
Ist auch in Deutschland leider noch sehr unbekannt, was sehr schade ist, weil das ein wirklich stabiles Produkt ist für einen lächerlichen Preis meiner Meinung nach. Unterschied zu den meisten Blended Scotch ist, dass der Grain-Anteil relativ klein ist. Wir reden so von 30% oder ein bisschen drunter, also ja, hoher Malt-Anteil. Ich sag mal, die Standardabfüllung, es gibt zwei, einmal Non-Peated, einmal Peated. Das heißt, wir haben 40%igen Blended Scotch, einmal mit Peat-Malz-Anteil, einmal ohne.
Mhm.
Ich meine, die UVP sind 12,49 € für einen absolut stabilen Scotch.
Ja.
So, absolut geniales Zeug. Den kannst du in der Bar benutzen als Brewing-Scotch. Damit kannst du Cocktails machen. Longdrinks, wunderbar. Und dieses Jahr ist die Firma Douglas Lang, so wie sie aktuell besteht, hat 75 Jubiläum. Und in dieser Jubiläumsreihe sind verschiedenste Abfüllungen rausgekommen. Und eine davon ist der King of Scots 50 Years Old. Davon habe ich eine Flasche mitgebracht in einer wunderschönen grauen Geschenkverpackung mit Goldprint. Das
sieht ganz fantastisch aus.
Und es ist hier tatsächlich, es ist ein 50 Jahre alter Grain Whisky mit mehreren 50 Jahre alten Single Malts verblendet.
Der Whisky ist älter als alle Leute, die hier wahrscheinlich im Raum sitzen.
Ja, würde ich sagen, ja.
Mit ziemlich großer Sicherheit. Nils, du bist verrückt. Das ehrt uns sehr.
Ich selber habe davon tatsächlich auf dem Bottle Market in Bremen vor ein paar Wochen das erste Mal was getrunken. Und der liebe Arne, das ist bei mir in der Firma, der Brandmanager für Douglas Lang, hat mir netterweise eine geöffnete Flasche zugeschickt.
Ja.
Weil geschlossene Flaschen gibt es tatsächlich nicht mehr. Es kann sein, dass wir noch ein, zwei im Verkauf haben.
Ja.
Natürlich bei 50 Jahren ist es nicht ganz günstig. Ich meine, unser Messepreis waren 630 € für die Flasche.
50 Jahre.
Es sind 50 Jahre, es ist ein Limited Release, es ist jetzt nicht so, dass es da irgendwie 150.000 Liter davon gibt. Es gibt genau diese eine Abfüllung davon für die 75-jährige Jubiläum und es wird das auch wahrscheinlich in dem Sinne, in der Größenordnung nicht mehr geben erstmal.
Ja, Wahnsinn. Vielen, vielen Dank fürs
Mitbringen.
Ich habe gerade, wie gesagt, schon vor jetzt inzwischen ein paar Minuten eingeschenkt. Ich habe gerade ganz kurz meine Nase reingehalten. Wahnsinn.
Ja, du hast ja durchaus mal davon erzählt, dass du alte Blended Scotches magst. Ich weiß, du meinst nicht welche mit einer hohen Altersangabe, sondern alte Abfüllung.
Ja.
Das da auch schon mal was ersteigert, wie ich in irgendeinem Podcast mal gehört habe. Irgendwas
genau, aus den 60er, 70ern. Wieder.
Genau.
Ja.
Deswegen dachte ich mir, wenn ich schon die Chance habe, dir etwas mitzubringen, was ein Blended Scotch ist und was wirklich so alt ist, warum
fantastisch.
Nicht? Also wir haben hier tatsächlich Whiskys, die in den 70er Jahren destilliert wurden.
Ja, und man riecht dran und man hat sofort... Das ist ein ganz anderes Produkt als das, was man mit Whisky heute so ein bisschen verbindet, ne?
Völlig.
Die Nase ist Wahnsinn. Also ich kann, und das ist genau das, was man ganz oft bei alten Flaschen hat, und das ist das Alter, dass alles so extrem verwoben ist, man kommt gar nicht durch.
Ja. Aber er ist trotzdem sehr klar, sehr clean. Es gibt keine nervigen Ecken. Wir haben 46% Alkohol. Das ist wunderbar eingebunden, schöne Trinkstärke. Ich sag mal, man hätte ihn vielleicht mal mit einem halben Prozent mehr abfüllen können. Aber wenn das fast leer ist, ist das fast leer.
Ich wollte gerade sagen, 46 ist auch super.
Ja.
Ja, besser als 40. Alte Blends haben ganz oft diese 40, 43.
Mhm, genau.
Und da ist das jetzt schon in Ordnung. Und ich glaube auch, dass eben Blends gerade von dieser Finesse, dass nicht zu viel Alkohol drin ist, leben, was einfach auch viel, viel Spaß macht. Und ich habe fast das Gefühl, dass vielleicht heute hier in der Bar das ein bisschen laut, ein bisschen viel ist für so einen gesetzten, gediegenen Mord. Da hätten wir uns wahrscheinlich irgendwo entspannt in ein Hotel setzen müssen.
Nee, ich bin total begeistert davon. Also ich bin absolut der Meinung, dass auch hochwertige Whiskys oder Cognacs oder was auch immer absolut auch in Partyabende gehören können.
Das stimmt.
Also ich finde dieses sehr... Oh, ich habe jetzt hier einen Single Malt, der ist so und so alt und so teuer. Ich muss mich damit jetzt in meinen Ohrensessel mit meinem Samtmantel setzen. Bin ich absoluter Gegner davon. Ja, okay. Natürlich ist das schön, mal irgendwie beim schönen Filmchen mal sich einen Dram reinzuziehen. Ich bin absoluter Fan davon, einfach auch mal an einem geselligen Abend mit Freunden, auch wenn man mal laute Musik hört, mal einen guten Whisky zu trinken.
Absolut.
Auch gerne. Ich bin auch überhaupt nicht scheu, wirklich teure alte Whiskys auch mal zu verarbeiten in einem Drink. Also dieses Etipetete, ich habe was Teures im Glas, ich muss ja mich jetzt damit absetzen, da bin ich ein absoluter Gegner von.
Ja.
Deswegen, ich hab ja explizit gefragt, dadurch, dass ich ja selber 8 Jahre, fast 10 Jahre am Tresen stand, in eine Cocktailbar zu gehen, weil irgendwie online vorm Rechner, ich habe während Corona halt privat Whisky-Tastings gemacht, habe das gestreamt über Zoom. Nein, wenn ich schon die Chance habe, mal in eine Bar zu gehen, die mir von verschiedensten Stellen empfohlen wurde, und damit euch zu schnacken, dann will ich das auf jeden Fall machen.
Nein, sehr, sehr cool. Also ich bin gerade noch geflasht tatsächlich von dem, was hier aus dem Glas rauskommt.
Ich bin so ein bisschen gerade hier in Heaven. Also ich muss... Mein erster Moment, wo ich so meinen Rüssel da reingehalten habe ins Glas, hatte ich so eine verbrannte Toastnote, die so relativ intensiv rauskam. Und die ist dann aber relativ, also die fand ich auch geil, und die ist dann relativ schnell so ein Potpourri an Aromen, gewichen gegrillte Ananas, Birnentart.
Ich finde auch, der ist erstaunlich fruchtig nachher. Ja?
Ich finde einen Apfel drin, ich finde eine Birne drin, ich finde eine gebackene Birne drin, ich finde Ananas drin. Ich finde aber, also wie gesagt, immer mit so einem leichten Röstcharakter, deswegen verbrannter Toast. Am Anfang fand ich den Röstaromen stark. Je mehr man riecht, desto mehr schwächen sie sich ab, desto mehr kommen die Früchte nach oben. Ich habe aber auch deswegen sage ich Birnentart, auch diesen Gebäckboden, Vanille.
Ich habe Kokos ohne Ende.
Und das Ding
ja, hat dieses, so dieses gebackene, Tiefgang. Dieses gebackene können die alten Blended Scotches sehr, sehr gut.
Ja.
Das ist auch das ist ein Faktor, den Douglas Lang sehr, sehr wichtig nimmt. Die einzelnen Komponenten für alle Blends, egal ob es jetzt Blended Scotches oder die Regional Blended Malts, die einzelnen Komponenten werden alle für sich getrennt gelagert und gefinished. Und erst wenn die Fässer laut Fred und Cara Lang, Fred ist der aktuelle quasi der Monarch noch, Cara seine Tochter, die ist tatsächlich... Wenn mich nicht alles täuscht, ist sie 82 geboren und dann entsprechend volljährig mit 21 in die Firma eingestiegen. Alles, was weltweit in einer Flasche ist, wo Douglas Lang draufsteht, läuft durch die Finger von Fred und Cara.
Krass.
Und das ist denen sehr, sehr wichtig. Jedes Fass einzeln, was abgefüllt wird, egal ob es jetzt als Einzelfass abgefüllt wird oder für ein Blend genutzt wird, das Fass muss für sich perfekt sein. Das heißt, es wird nicht geblendet und dann 10 Jahre in einem riesigen Fass in die Ecke gelegt und dann irgendwann abgefüllt, sondern jede einzelne Komponente von jeder Abfüllung wird einzeln so lange gereift, bis in der Destille, in den Warehouses gesagt wird, damit können wir arbeiten, das ist fertig. Und dann wird erst verblendet.
Das finde ich sehr spannend, weil zum Beispiel ja Meadowside Blending ein Mitbewerber von euch einen anderen Weg geht, weil da sind die alten Blends alle, da liest man immer auf der Flasche, vor 30 Jahren ins Fass gegangen, da ist die Tinnik drin, da ist, was weiß ich, ne? dann zählen die auch auf, was drin ist und sagen, ist vor 30 Jahren reingefüllt worden und ist dann sozusagen über diesen langen Zeitraum verheiratet worden.
Ja.
Die haben den Vorteil, dass sie sagen, die Aromen hatten längere Zeit, sich miteinander zu verweben. Auf der anderen Seite haben die natürlich keine Kontrolle mehr über die Produkte in diesem 30 Jahren Zeitstrahl. Ne? Also die haben den Vorteil der langen Verwebungszeit, den man nicht hat, wenn man sagt, wir verweben meinetwegen 3 Monate oder was.
Ja, das wird schon sehr aufwendig gemacht.
Ich meine es gar nicht negativ. Ich meine, ich finde, es ist eine andere Philosophie.
Ja, also definitiv. Nicht schlechter
oder besser oder sowas, ne? Sondern die gehen einen anderen Weg.
Eine andere Herangehensweise, genau.
Ja, genau.
Ja. Also bei Douglas Lang ist es so, dass ich weiß es bei diesen kleinen Einzelabfüllungen, will ich jetzt meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Aber zum Beispiel bei den Regional Malls, bei den ganzen Standardabfüllungen, die wir jederzeit anbieten können, ist es tatsächlich so, dass das Wetting, in dem Fall ist es ja kein Blending mehr, das wird dann Wetting genannt, das passiert in großen Stahltanks. Und in diesen Stahltanks wird mit Luftumwirbelung dafür gesorgt, dass die einzelnen Komponenten sich halt gut vermehlen. Und auch hier werden mehrfache Kontrollen gemacht. Das kann auch mal sein, dass in so einem Wettingfass, wir arbeiten immer im Batchverfahren, das können mal 10.000 Liter sein, das können mal 20.000 Liter sein. Das kann auch mal sein, dass bei einem Batch dann auch mal Kara sagt, nee, sorry, der ist noch nicht fertig, fangen wir mal von vorne an. Da muss noch eine Komponente dazu, da muss eine Komponente vielleicht etwas runtergezogen werden. Also das ist wirklich so, bloß weil das in dem Wettingfass ist, heißt das noch lange nicht, dass das auch in die Flasche kommt. Heißt halt aber auch, selbst bei den Regional Malls, wovon Big Pete quasi der erste war, der auf den Markt gekommen ist, daher kenne ich die Marke auch tatsächlich noch.
Ja.
Jedes Batch ist ein einzelnes Batch und die unterscheiden sich alle. Weil das nächste Batch wird immer erst dann abgefüllt, wenn das vorherige Batch abverkauft ist. Das heißt, die fangen jetzt nicht an und legen sich da irgendwie 5 Millionen Flaschen Big Pete aufs Lager.
Ja.
Es ist wirklich ein Batch, Batch ist verkauft, nächstes Batch. Die Grundrezeptur aus den 4 Single Malts, beim Big Pete dürfen wir sogar die Distillen nennen, ist immer plus minus dasselbe. Aber jedes Fass, weil es für sich einzeln liegen gelassen wurde, kann natürlich, liegt halt, keine Ahnung, ein Regalgang weiter, kann einen minimalen Unterschied haben. Deswegen, die Batches sind alle immer leicht unterschiedlich.
Ja. Was so, ja normal ist, ist ja Naturprodukt, reift immer ein bisschen anders. Wenn es jedes Mal ein Batch ist, dann ist ja dann der Sache entsprechend
nicht genau, weiter. Genau, das ist auch, ist auch Philosophie. Es wird nichts kühlgefiltert, es wird nichts nachgefärbt.
Mhm.
Es wird immer mit 46% abgefüllt mindestens. Das ist die Mindeststärke, die wir abfüllen. Und das ist einfach die Philosophie der Firma.
Ja. Ihr seid ja schon top-notch, ne? Das ist...
Ja.
Das ist perfekt.
Wir haben den lieben Dougal Barr im Unternehmen. Das ist unser Global BA für Douglas Lang. Den durfte ich dieses Jahr kennenlernen, war auf 3 Veranstaltungen mit ihm, hatte auch 2 Veranstaltungen in Hamburg mit ihm, haben ein wunderschönes Big Pete Barbecue gemacht.
Da konnten wir leider nicht kommen.
Ja,
das war schade.
Ich weiß, ich hatte euch eingeladen. Ihr kommt mal
leider nicht. Für die Einladung, ja.
Es wird noch mehr davon geben. Nächstes Mal vielleicht mit ein bisschen mehr Vorlauf.
Das wäre ein
Traum. Ich sag euch Bescheid.
Ja.
Und das Schöne ist, dass der jetzt auch, ich meine, seit 2,5 Jahren bei Douglas Lang angestellt ist, da arbeitet. Und von dem kriegt man natürlich dann immer noch mal so ein paar andere Informationen, die jetzt nicht in jedem Marketingzettel drinstehen. Und was ich tatsächlich nicht vorher wusste, ist, dass Douglas Lang nicht nur Fässer kauft, sondern mittlerweile tatsächlich die New Make kauft. Und selber Fassmanagement hat, eine eigene Abfüllung tatsächlich komplett hat seit 2017. Das heißt, die haben die komplette Kontrolle über die Fassarten, die Fassgrößen, das Fassmanagement, die Fasslagerung und kaufen im Endeffekt in den Mengen, wie sie es brauchen, von den Partnerdistillen den New Make direkt ab.
Ja, bei zum Beispiel Gordon MacPhail und Signatory ist es ja auch so, dass die vor allen Dingen New Make kaufen.
Mhm, genau.
Und die haben ja aktuell tatsächlich aber dann Probleme, an New Make zu kommen in den Größenordnungen, wie sie es brauchen, weil die Brennereien aktuell nicht mehr so viel hergeben.
Ja.
Und das wird wahrscheinlich in Zukunft nicht anders werden, wenn der Durst nach Asien weiter so steigt, dass die weiterhin natürlich so viel kaufen, die Brennereien, ich sag mal, volles Rohr
ja.
produzieren.
Ja, ja, ja,
ja. Ja, und dass dann tatsächlich vielleicht auch wieder der Sekundärmarkt von Fässern interessanter wird, auch
ja.
für Firmen wie Douglas Lang, aber auch die anderen vielleicht.
Also aktuell ist es so, dass wir auf jeden Fall ausreichend Dumec bekommen, da haben wir tatsächlich keine Probleme.
Ja.
Ich hatte die Tage das Vergnügen, den Ewald Stromer von Brückladdich privat zu treffen und da muss ich ihm leider recht geben, wahrscheinlich wird die Menge nicht das Problem auf kürzere Sicht, sondern die Varianz, dass es einfach nicht mehr die große Auswahl gibt.
Ja.
Das heißt, die reine Litermenge kann man bestimmt noch irgendwo bekommen. Man muss sich aber auf weniger Destillen nachher beschränken.
Ja.
Das wird auf jeden Fall ein Problem werden. Gerade bei uns, ich komme jetzt noch auf den Big Pete zurück, weil ich nämlich noch die Christmas Edition aus diesem Jahr mitgebracht habe.
Ja, die steht hier
das
schon.
Das ist die eine Abfüllung, wo wir immer die Destillen auch auf der Verpackung draufstehen haben, auf der Flasche draufstehen haben. Das ist nämlich Artback, Bowmore, Cow Ila und tatsächlich Port Ellen. Bei allen anderen Blended Malts steht es nicht drauf.
Ja.
Das hat verschiedenste Gründe. Manche Distillen möchten nicht, dass es bekannt wird. Bei anderen Distillen haben wir einfach die Lizenzen dafür nicht. Das ist
ja.
so mal eine Business-Sache. Deswegen bei Big Pete sind wir sehr happy, dass wir das draufschreiben dürfen. Ich weiß nicht, ihr kennt, ihr hast ja gerade Signatory Vintage und so weiter angesprochen. Einzelfassabfüllung unabhängig von Artback in den letzten Jahren kannst du quasi vergessen. Existiert eigentlich nicht mehr. Mit
ja.
Glück hat man mal ein Signatory oder so.
Bezahlbar.
Oder es ist einfach schlichtweg nicht mehr bezahlbar. Auch ja die Hausabfüllung. 19-Jährigen für, weiß ich nicht, 600-700 Euro. Also ja, das ist, muss man halt bezahlen wollen.
Ja?
Deswegen, ja, noch dürfen wir es, noch können wir es draufschreiben. Ich hoffe, dass wir noch, also ich kenne natürlich unseren Stock nicht. Ich gehe mal davon aus, dass wir mit dem Big Pete noch viel Freude haben werden. Was ich immer gefragt werde, ist, Port Ellen existiert ja nicht mehr, macht ja bald wieder auf. Warum können wir das noch mit draufschreiben? Ja, die Firma existiert seit 75 Jahren. Es wurden einfach Fässer gekauft, bevor Port Ellen zugemacht hat.
Ich muss dazu sagen, ich glaube persönlich, dass Douglas Lang irgendwann mal mit Diageo beziehungsweise den Vorläufern einen ziemlich guten Deal hatte, weil Douglas Lang verschiedene andere Abfüllungen, unter anderem Port Ellen, aber auch die, 2012er Talisker hat. Kein
ja.
anderer unabhängiger Abfüller hat Talisker im Angebot
mhm.
und seit inzwischen 5-6 Jahren kommt jährlich ein oder zwei Abfüllungen, immer 2012, 2014er Vintages.
2009er gab es auch schon.
2009er sowas.
Ja. Geht natürlich
ja.
mal. Ich weiß, das war das Geburtsjahr von meinem Sohn, deswegen habe ich den gekauft.
Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Und das ist total spannend, ja, diese Abfüllung, wenn ihr die mal seht. Gibt es aktuell gerade wieder, ich glaube, einen 11-Jährigen, der ganz spannend ist. Und das ist schon interessant zu sehen, ne?
Ja.
Dass da sowas Exklusives tatsächlich auf dem Markt noch ist.
Kein anderer.
Und hat kein Schwein auf dem Schirm.
Keine Ahnung.
Niemand hat unabhängig abgefüllten Talisker auf dem Schirm. Bei Port Ellen. Das muss man sich natürlich leisten können. Da findet man immer mal was, weil das natürlich in Preisregionen ist. Wer möchte sich das leisten? Wer kann
ja,
sich das leisten?
Das sind Flaschen, die kommen auf den Markt in kleinsten Stückzahlen
ja.
von verschiedensten Abfüllern. Die kannst du 3 Jahre später immer noch kaufen, weil sich einfach niemand diese Flaschen leisten kann. Das
genau.
ist einfach so.
Genau.
Ganz klar.
Ladies, ich bin heiß zu probieren.
Was meinst du jetzt?
Genau, was ihr... Wir haben
den
ja
King
noch...
of Scots.
Den King of Scots? Ich habe schon probiert.
Ja,
warst schon
auch.
Probiert?
Ja.
Du Hund, ich warte die ganze Zeit auf euch.
Das ja, ist, wir haben doch alle Durst mitgebracht.
Nils hat auch schon probiert.
Slange.
Wirklich?
Slange, wa?
Ja.
Du warst beschäftigt, haben wir getrunken.
Olli musste seinen Wasserunfall entfernen und wir haben derweil Whisky getrunken.
Ja.
Ich habe mir beim Versuch, Gläser zu organisieren, ein bisschen den Tisch abgeräumt.
Ist aber nichts passiert, ist nur ein bisschen Wasser verschütt gegangen.
Ich glaube, hier ist auch ein bisschen was durchgegangen, aber ich hoffe nicht ganz so viel.
Wir müssen unbedingt fragen, was das für Gläser sind. Das sind Gläser, die kannst du auf die Seite legen.
Ja, die sind super.
Die haben oben eine Lippe, da läuft kein Whisky raus. Du kannst dann so ein bisschen drehen und dann nochmal riechen. Ich muss sagen, in der Nase gefällt mir der King of Scots deutlich besser.
Mhm.
Er hat schon eine gewisse Schärfe auf der Zunge, aber trotzdem eine angenehme Süße. Und dann kommt für mich auch wieder flüssiges Bounty raus. Ja, es ist wirklich sehr, sehr schön zu schmecken. Da ist Kokos, da ist Süße, da ist viel ineinander verwoben. Da ist auch wieder dieser leicht angebrannte Toast. Ist auch wieder da ein bisschen was Teigiges. Eine leichte Rauchnote, kann man nicht wegreden.
Ja, ganz fein, ja.
Ja, und der bleibt und bleibt und bleibt und bleibt im Mund. Wunderbar. Olli ist sprachlos.
Gefällt mir sehr gut. Ich mag...
Oh, und die Nase jetzt, wow.
Viele Menschen, die wollen ja unbedingt immer diesen Single Malt Punch haben. Mhm. Ich finde das, auch diesen Grainanteil in einem Blend, den mag ich. Und in dem Fall ist es so, dass du hast gesagt, flüssiges Bounty, während ich den im Mund hatte. Das war natürlich voll gemein. Das hat mich natürlich ein bisschen geprimed jetzt hier. Aber es ist tatsächlich, es ist hellschokoladig.
Ja. Ja.
Es ist Kokos. Die Frucht geht nach hinten, deswegen, also in dem Sinne, Kokosfrucht ist da, aber jetzt die aus der Nase.
Ja, das Süßfruchtige ist in der Nase deutlich. Die sind
nicht so stark. Ne? Aber dafür Gebäckteig und Vanille und so. Geil.
Ich bin auch begeistert.
Mega.
Macht Spaß.
Aber ich muss sagen, die Nase ist natürlich ein Schnüffelstück.
Ja, das Glas kannst du entspannt eine Stunde in die Ecke stellen und nochmal von vorne anfangen, daran zu arbeiten. Das macht sehr viel Spaß.
Ja.
Ich habe tatsächlich, weil du das gerade meintest, dass Tim dir ja quasi das Bounty in den Mund gelegt hat. Bei meinen Online-Tastings, bei dem ersten oder zweiten, meinte ein Freund von mir, hör doch bitte mal auf, Tasting-Notes vorzusagen.
Ja, das stimmt.
Weil das schmecke ich dann auch. Und deswegen habe ich tatsächlich vor knapp 2 Jahren aufgehört, wenn ich Whisky ausschenke, den Leuten zu sagen, was ich daran schmecke. Ich höre mir das dann lieber an. Und dann stimme ich zu, ob das in meinem Kopf dieselbe Verschaltung hat oder nicht.
Ja, mache ich bei meinen Tastings auch immer so. Ich habe das am Anfang auch so gemacht.
Mhm.
Und das war, glaube ich, beim ersten Mal war es direkt das letzte Mal. Weil es kommt dann halt genau das zurück.
Ja,
definitiv. Und man kommt halt auch nicht so richtig in diesen Austausch. Und aber hier sind wir ja im Podcast und wir sind ja alle 3 Profis.
Vor allen Dingen, er sagt jetzt, er macht das nicht, ne? Aber in Wahrheit in seinen Tastings, er sagt ja, ich bin der Whisky-Gott, alle riechen jetzt Ananas.
Ich starte meine Tastings immer so und sage, hallo, ich bin Tim, ich bin eigentlich Lehrer, ich hoffe, ihr habt Schreibzeug mit. Am Ende der Session gibt es auf jeden Fall einen schriftlichen Test.
Ah, sehr gut.
Ich hoffe, ihr habt eure Taschenrechner und Zirkel dabei.
Also, ich bin kein Mathelehrer, Alter, auf gar keinen Fall.
Ansonsten immer die Bergmannsche Prämierung, immer 1 cl Wodka vor dem ersten Whisky. Einmal um die
Schleimhäute, was man
so im Mund hat, noch wegzuziehen.
Ja.
Und der erste Alkohol des Tages schmeckt sowieso nicht. Deswegen, bevor man einen guten Whisky trinkt, immer einen Shot Wodka vorher weg.
Also ich habe 4 cl Mezcal geschottet, bevor.
Wirklich?
Das hilft auch.
Aber ich war ja auch eine Dreiviertelstunde vor euch hier. Von daher, ich muss dann den Nachmittag irgendwie herumkriegen.
Ich habe einen grandiosen Shepherd's Pie gegessen im Killy Willy Pub.
Ja.
Absolute Top-Empfehlung für 10 Euro. Eine Riesenschüssel, richtig schön gut überbackenen Shepherd's Pie. Hatte ich sehr lange nicht. Der war wirklich, wirklich grandios.
Genau,
also, wenn man Leipzig ist, absolute Top-Empfehlung.
Genau, Killy Willy, einer unserer Irish Pubs. Wir haben so eine Handvoll hier in der Ecke. Das ist tatsächlich eine Irish Pub-Ecke hier.
Ja, 3 Stück in unmittelbarer Nähe.
Ja, auf dem Fußweg vom Killy Willy hier in die Rorschachbar sind wir noch an 2 weiteren, hier an 3 weiteren noch vorbeigelaufen.
Okay. Pubs?
Ja.
Nein, da war noch ein Pub.
Es gab 2, wo ein Guinness-Schild draußen hängen.
Ach so, das kann sein.
Killy Willy. Ja. Pie Maker.
Ah, stimmt, der Pie Maker, ja, den habe ich gar
vorne.
Nicht gesehen. Und hier vorne noch, ja.
Was war hier vorne noch?
Ich überlege gerade, wie das heißt. Nicht Noel's Ballroom, das andere.
Noel's Ballroom ist der vierte und der dritte ist...
Also auf jeden Fall eine hohe Dichte an Irish Pubs hier.
Das sind 4.
Ich bin absolut begeistert.
Ja, Pubs gibt es hier, also wie gesagt, sowieso auf der Kali gibt es hier ganz viele Restaurationen in aller möglicher Couleur, von Bars bis Feinkostläden, Restaurants, aller möglichen. Ja, das ist schon... Das
ist hier der Gastro-Stadtteil.
Ja, so ein bisschen, ja.
Also ich bin das erste Mal hier in dieser Straße gewesen, in dieser Ecke, und ich habe mich direkt verliebt. Also schöne alte Häuser, so 4-5-stöckig wie in der Schanze in Hamburg.
Ich würde gerade sagen, fühlt sich ein bisschen wie zu Hause an.
Es ist wunderschön, dann diese alten riesigen Gehwegplatten, die hier überall liegen, überall kleine Lädchen, da nochmal ein kleines Café, da irgendwie ein Restaurant, dann dieser Pub, in dem wir eben waren, jetzt hier die Rorschachbar. Also ich habe mich hier in die Straße, hier in die Ecke direkt verliebt. Ich fühle mich hier sehr gut aufgenommen auf jeden Fall.
Das freut uns sehr, das freut uns sehr. Aber trotzdem nochmal zurück zu dir.
Ja.
Du hast ja vorhin gesagt, schon in deinen Anfängen in der Bar hast du mitbekommen und auch deine Arbeitgeber mitbekommen, dass du Whisky-affin bist.
Ja, definitiv. Wie gesagt, es hat alles mit Jackie Cola angefangen.
Das
muss
ist verrückt.
Muss ich zu meiner Schande gestehen.
Das ist verrückt, weil da kann ich gar nicht
ich
ran,
aber das
ist
in Ordnung. Schande.
Ich trinke das bis heute gerne.
Oha.
Also gerade im Hochsommer.
Das finde ich keine Schande.
Im Hochsommer, wenn ich irgendwo bin, wo es keine Cocktails gibt oder keinen vernünftigen Horsesnack, bevor ich mir irgendwie 10 Bier reinknalle, hole ich mir lieber einen Jackie Cola. Tatsächlich.
Okay.
Aber dann bitte mit Coca-Cola. Ganz wichtig.
Ach so, das muss dann Coca-Cola sein.
Ja.
Das ist witzig. Aber abgesehen von Jackie Cola, bist du dann auch eher beim Bourbon selbst zu Hause, wenn du für dich jetzt privat, ohne deine Tätigkeit als BA oder auch Barmensch zu berücksichtigen, wenn du jetzt privat dir eine Flasche Whisky kaufst,
ja,
wo würdest du ins Regal langen?
Oh, das kommt auf ganz, ganz viele Faktoren drauf an. Also wenn ich überlege, also ich habe den schönen Vorteil durch dieses Reihenhäuschen, mein Nachbar, der ist ein Jahr älter als ich, der trinkt auch sehr gerne Whisky. Wir haben ja dann unsere Scheibchengärten nach hinten raus und da kann man sich abends mal mit einem Bier und mit einem Dram einfach mal hin auf den Gartenstuhl setzen. Das ist mal
was
sehr angenehm.
Was habt ihr nach hinten raus?
Ja, so ein Minigarten.
Wie du?
Okay. Scheibchengarten?
Scheibchen,
eine Scheibe. Wir haben ja nur ein Scheibchenhaus, deswegen auch so ein Scheibchengarten.
Okay, sorry.
Also unser Begriff Garten hat, ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter, lass den 40, 50 Quadratmeter vielleicht.
Mein ganzer Garten hat 60.
Ja, und unser ist auch nicht größer. Und es ist noch ein Carport drauf, wo noch ein Auto drinsteht.
Bei mir ist 20 Quadratmeter Terrasse, 40 Quadratmeter Rasen.
Ja, bei uns sieht ähnlich aus. Lass es vielleicht 5 Quadratmeter mehr Rasen sein und dann halt noch den Carport dazu.
Sehr gut.
Ja, das ist natürlich, macht die Nachbarschaft natürlich sehr schön. Wir haben viele Familien mit Kindern. Mein direkter Nachbar, der Sönke, der freut sich immer, wenn ich mal ein Fläschchen dabei habe. Er selber kauft mittlerweile auch nette Sachen.
Grüße gehen raus an Sönke.
Grüße gehen raus an Sönke, auf jeden. Was ich privat kaufe, das hat sehr viele Faktoren. Ich bin immer noch ein großer Fan von guten Bourbon-Whiskys. Ich stehe total auf Maker's Mark. Wir haben damals immer mit Wild Turkey gepurt. Ich bin immer noch der Meinung nach, Wild Turkey Rye 101 mit 50,5%.
Mega.
Absolut stabiles Produkt für selbst pur, zum Mixen, zum Rühren, für geshakte Drinks, für Long Drinks. Also mein To-Go-Long-Drink ist immer noch ein Horsesnack, also ein Bourbon mit einem Ginger Ale, einem Spritzer Angostura und einer Zitronenzeste. Da kann ich mich nächtelang dran festhalten. Also wenn ich keinen Bock habe, mich mit Cocktails auseinanderzusetzen, Bier trinke ich seit 7, 8 Jahren fast gar nicht mehr. Gib mir eine Bar, wo es einen vernünftigen Horsesnack gibt und ich beschwere mich den ganzen Abend nicht.
Weißt du, ganz kurz ein Satz. Ich, ob das Irish Whisky ist, ob das Bourbon ist, ob das Scotch ist, ob das japanischer Whisky ist, deutscher,
ja,
scheiß drauf.
Mit einem vernünftigen Ginger Ale.
Kalten Ginger Ale.
Ja.
Eis.
Bin ich voll bei dir.
Ey, da kannst du mich sofort abholen.
Ja.
Also wenn die Spiritus einigermaßen okay ist, ne? Also
definitiv.
Nicht den letzten Rotz, ne? Aber
definitiv.
Ey, bin ich voll dabei.
Ich finde Ginger Ale liftet so krass. Ich habe am Montag meinen Geburtstag nachgefeiert und hatte noch eine Flasche Johnny Walker Black Label, den 12er.
Ja, perfekt.
Aufgerissen mit Ginger Ale auf einem vernünftigen Eis. Super. Überhaupt kein Problem mit.
Ja.
Also ich mag Rye-Whiskys, ich mag Bourbons, ich mag japanische Whiskys, indische Whiskys. Wir haben Paul John Single Malts bei uns im Portfolio.
Schön.
Ich fühle mich bei allem beheimatet.
Mag ich.
Ich bin auch tatsächlich jemand, ich kaufe, wenn ich irgendwo stehe und ich weiß, was ich kaufen soll, und ich gucke, ich sehe Marken, die ich nicht kenne, dann bin ich tatsächlich so ein ganz doofer Etikettenkäufer.
Ja.
Also ich kaufe auch da einfach mal eine Pulle, wo ich denke, der Preis passt zum Design des Etiketts. Bisher habe ich da immer sehr gut mitgelegen. Also gerade im Sommer bin ich dann tatsächlich der sich gerne mal entweder einen leichteren Scotch kauft, also sei es aus den Highlands oder so, oder auch wirklich mit Bourbon und Rye. Ich kann aber auch im Hochsommer mal ein Artback trinken oder ein Port Charlotte.
Kann ich dir empfehlen, mach das einfach mal mit Big Pete, um bei deinen Marken zu bleiben, oder was anderem Rauchigen, was vielleicht auch ein bisschen mehr Prozente hat, ins Eisfach.
Ja,
Flasche ins Eisfach,
ja,
und dann
habe ich witzigerweise mal mit dem Jack Daniels gemacht.
Das geht wunderbar. Wunderbar. Dadurch, dass es dann im Mundraum an Wärme gewinnt, und natürlich dementsprechend auch an Geschmack gewinnt, ist das so krass, wie das dann wie eine Bombe explodiert irgendwann. Definitiv. Das ist richtig, richtig cool. Im Sommer geht das auf jeden Fall
voll klar. Ich bin auch im Sommer ein Riesenfan tatsächlich von Peated Whisky mit Ginger Ale oder Tonic Water tatsächlich.
Oh ja.
Ist
oh,
mir
ja.
tatsächlich mal durch...
Peated Whisky Tonic?
Ja, ich war im im Le Lion, hatte mich mit Thomas Sim getroffen, der hat damals noch für Artback gearbeitet. Hatte ein paar Cocktails und als letzten Drink habe ich gesagt, ich hab keinen Bock mehr auf einen Cocktail, ich will einen Longdrink haben und habe zum Barmann gesagt, gib mir irgendeinen Peated Whisky mit Ginger Ale. Auf dem Weg von meinem Mund zu seiner Hand in den Kühlschrank ist aus dem Ginger Ale ein Tonic Water geworden. Es war spät, ich war dezent angetrunken, ich habe es nicht realisiert und habe einfach das 0,2er Tonic Water in das vorbereitete Longdrink Glas.
War das bewusst von dem oder war das?
Nein, das war.
Er hat sich vergriffen,
ich habe es nicht gesehen. Ich habe mir einfach das Longdrink Glas mit Eis und mit Whisky drin bekommen, habe die kleine 0,2er Flasche gegriffen. Wer im Le Lion war, weiß, da ist jetzt keine Flutlichtbeleuchtung. Und habe einfach ohne hinzugucken aufgefüllt, probiert und war erstmal so, oha, was ist das denn? Schön daneben gegriffen und beim zweiten Schluck war so, okay. Das funktioniert.
Ja.
Also Peated Whiskys mit einem schönen, ist jetzt eine andere Marke, aber ich bin immer noch der Meinung, dass das Schweppes Dry Tonic auf dem Dry-Markt das beste Tonic ist.
Bourbonfass, also ein relativ klarer, crisper, also nichts mit Sherry,
tralala. Nee, so einfach möglichst clean, also tatsächlich um mal bei der Marke zu bleiben, der ganz klassische Big Pete Blended Malt mit 46%. Der hat ja keinerlei Fassfinning, der ist ja schön klar.
Ja.
Absolut geniale Kombination. Hatte ich tatsächlich auf meinem Big Pete Barbecue auch angeboten. Ne, also wer jetzt nicht den Gin Tonic trinken wollte, konnte auch den Big Pete mit Tonic bekommen.
Ja.
Ist gerade im Sommer.
Echt nicht?
Hatte ich vorher auch nicht. Absolute Empfehlung.
Pete and Tonic gibt es in vielen Bars. Pete and Tonic und was ich auch, ich habe ja in diesem Jahr.
Probiert's aus.
Für den Jens Fahr mit auf den Highland Games bei ihm am Stand gearbeitet und was er abgefahren ist, hatte, war Sproik.
Das kenne ich nicht.
Sproik?
Nee.
Sprite mit Lafroig.
Ja.
Sproik.
Kann ich mir tatsächlich gut vorstellen.
Ja, geht auf jeden Fall klar.
Es gab mal Santa Teresa, das ist ja eine der Rummarken von der Firma Bacardi. Und die hatten mal im Roschinskis, das ist so einer der Partyschuppen schlechthin auf dem Hamburger Berg, auf dem Kiez. Und da gab es tatsächlich einen Abend, gab es Rum Fanta, also Santa Teresa Rum mit Fanta. Absolut genial. Santa Teresa hat einen etwas höheren Zuckergehalt, hat aber auch eine fette, kräftige Eichennote mit drauf. Absolut genial. Deswegen das mit einem Peated Whisky oder mit einem rauchigen Whisky mit Sprite, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Geht definitiv klar. War ich auch überrascht, dass es erstaunlich gut geschmeckt. Ich glaube auch diese zitrischen Noten dann einfach. Ja. Passen gut zum Rauch.
Ja.
Das kann man nicht wegreden.
Ist dasselbe beim Tonic. Die haben ja auch mal so leichten Zitrusanklang.
Genau.
Durch dieses bittere Chinin.
Ja.
Die Kombination. Wie gesagt, es war ein Fehlgriff. Seitdem ist das einer meiner Drinks, wenn ich mal wirklich nach dem 10. keinen Bock mehr auf den noch einen Horses-Snack habe, dann bestelle ich mir auch mal ein Tonic Water dazu.
Ja.
Großer Fan von. Was ich letztens häufiger getrunken habe, ist tatsächlich weißen Portwein als Longdrink mit Tonic mit nur einem Tröpfchen Peated Whisky oben drauf.
Mhm.
Kommt daher, wir haben damals quasi...
Mal, weißer
Portwein mit Tonic und dann einfach nur so ein
Drizzle.
Dash. Ja, ein Dash, also vielleicht einen halben Barlöffel. Ne? Jetzt nicht ein ganzes CL, wirklich nur so ein Tröpfchen Peated Whisky oben drauf. Lustige, sehr, sehr lustige, sehr erfrischende Kombination vor allen Dingen auch.
Ja.
Das ist immer so, wenn man dann nicht mehr hinterm Tresen steht, nicht mehr Barschichten macht. Ich mache gerne noch mal eine Gastschicht, da habe ich auch sehr viel Spaß dran. Wenn ich privat weggehe, habe ich tatsächlich häufig einfach keine Lust, mich durch eine Cocktailkarte zu arbeiten.
Ja.
Und dann bin ich der sich einfach hinsetzt und sagt, ey, entweder trinke ich ein Bier und einen Schnaps oder gib mir einfach einen Longdrink.
Ja.
Ne? Also, dass ich mal wirklich mich durch eine Cocktailkarte durchtrinke, wenn jetzt irgendwie eine Bar, wo ich vielleicht Produkte gelistet habe, eine neue Karte macht, dann muss ich auch wirklich geplant, gezielt dahin gehen, mich dann durch die entsprechenden Drinks trinken, ne? Weil im Zweifelsfall habe ich die Idee dafür gehabt oder ich habe das Produkt eingelistet oder.
Ja.
Da gehe ich dann aber gezielt hin. Und wenn ich mich einfach nur mit Freunden treffe, abseits von der Arbeit, da bestelle ich mal einen Cocktail, aber ich setze mich jetzt nicht hin und bestelle 5 Cocktails.
Ja.
So, dann geht halt auch doch auch mal gerade zu dritt, zu viert, geht auch mal eine Flasche Champagner auf, das kann auch mal passieren.
Na hoch.
Und dann gibt es dann halt irgendwie Wasser und Schnaps dazu. So.
Ja. Olli wird immer begeisterter. Er findet seinen Seelenverwandten.
Ich liebe Schaumwein. Also
ich auch.
So. Ihr könntet auch Brüder sein, wie ihr so hier sitzt. Ne? Das ist krass.
Ja. Ähnliche Statur, ähnliche Größe, ähnliche Gesichtszüge. Das würde schon passen auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Definitiv.
Nee, also Schaumwein ist, ich liebe auch Cocktails mit Schaumwein. Wer jetzt in nächster Zeit mal in Hamburg ist, sollte mal in die Paolas Bar gehen. Er gehört zum Universum von Cornelia Poletto. Da macht der liebe Marvin den Tresen. Okay. Und da haben wir auf der derzeitigen Winterkarte ist einer der Signature Drinks, ist der A Drink Formerly Known as Prince. Das ist quasi eine Big Pete-Abwandlung des Prince of Wales. Ein Champagner-Cocktail. Okay. Kommt natürlich mit einer lilanen Feder, weil wir uns natürlich von Prince haben inspirieren lassen.
Yeah.
Also ein Big Pete mit Kumquat, mit Grand Marnier und dann mit Champagner-Fill-Up.
Wow.
Kann ich nur empfehlen, kommt in einem gefrosteten echten Silberbecher mit einer pinken Feder, mit einer lilanen Feder dran. Absolute Empfehlung, also die Kombination Whisky, Schaumwein bin ich stark dafür. Es muss auch nicht immer ein Champagner sein, also ich würde mir jetzt niemals einen süßen Prosecco oder so kaufen, da bin ich kein Fan von. Ich habe eigentlich immer eine Flasche Cremant im Kühlschrank liegen, möglichst wenig Restdosage, schön trocken. Es gibt wundervolle Cremants, die um die 10 Euro kosten. Und definitiv. Da kann ich mich reinsetzen. Also wenn man mir einen guten Cremi hinstellt, Cremi Demi hieß es bei uns früher, also das holt mich immer ab. Und wenn mir dann jemand noch einen geilen Whisky dazu stellt, dann bin ich einfach todesglücklich. Stell mir einen schönen Cremi hin, stell mir einen Whisky hin.
So mehr einfach will ich kann das nicht sein.
Ja,
so
einfach ich dann kann
das
sein.
Aber ich, was soll ich sagen? Wir haben immer einen Cremant im Kühlschrank kalt. Mhm. Einfach irgendwo hier hinten rumliegen. Und wenn ich weiß, oder meine Frau weiß, am Wochenende ist irgendwas Besonderes, tralala, dann kommt ein Shampoos damit dazu. Aber vom Prinzip, Cremant ist halt Freitagnachmittag, ja, Feierabend, Puddel aufmachen.
Ich werfe nochmal einen Blick in die Karte gerade.
Sehr gut.
Ich habe tatsächlich gerade auch einen Cremant im Kühlschrank liegen. Aber manchmal, wie gesagt, ich bin gerade auch so ein bisschen auf deutsche Sekte, schöne Winzersekte.
Ja, auch das.
Ja, gibt's
auch.
Absolut,
also,
absolut viel Spaß.
Ja, ne? Egal, was es ist. Der Punkt ist ja, also ich glaube, der Schaumwein, ne, also der trockene Schaumwein oder der Brühe ist ja nicht ganz trocken, aber so, ne, das ist so der geile Aperitif für den Nachmittag, ne, für den frühen Abend. Und habt ihr doch erzählt, als ich in Frankreich war und da, wo wir im Jura Freunde besucht haben, und da waren wir auf so einer französischen Familie, Pariser, die aber ihre Wurzeln im Jura haben und so. Und dann trudeln wir dann nachmittags ein irgendwie und die sagen, hey komm, wir machen jetzt erstmal hier Nachmittag und chillen. Ne? Und dann gibt es da Cremant. Dann gibt es da natürlich Cremant. Ne? Das ist gehört irgendwie dazu.
Ich habe gerade den Drink gefunden, den Tim trinkt. Das ist Connemara Peated Whisky. Dann mit der Woodstock Pine Needle.
Ja.
Ich glaube, das wird mein nächster.
Ja.
Das klingt
Was
sehr,
hast
sehr
du gefunden? Ich habe es nicht verstanden.
Den Run Forest Run.
Ach, den Tim,
da ist Connemara Peated drin.
Ja.
Da auf der Karte ist er.
Ich habe den schon relativ häufig getrunken, habe mir aber nie Gedanken darüber gemacht, was drin ist, weil er mir einfach extrem gut schmeckt.
Ich werde ihn gleich probieren.
Easy Drinking. Ja, lecker, ziemlich vollmundig für einen Long Drink tatsächlich. Macht einfach Spaß.
Kann ich absolut. Was ich immer so geil finde hier in der Rorschachbar, und ich muss jetzt hier mal ein bisschen Werbung für die Rorschachbar machen, wo wir hier sitzen und wir den Place hier haben dürfen, da ist zum Beispiel Fernet Branca drin.
Ne? Oh.
Da ist Holunderlikör drin, da ist Limettensaft drin. Also es ist so.
Fernet Branca also mit Cola geht auf jeden Fall.
Ich finde hier in der Rorschachbar, da kriegst du einen Drink. Da sind immer noch ein bis zwei Sachen zusätzlich drin, die dem nochmal so einen Twist geben. Ne?
Ja,
Tiefe.
Er hat immer noch so ein, zwei Sachen.
Wie bei dieser Old-Fashioned-Variante, die Olli und ich jetzt gerade getrunken haben.
Ich fahre schon nochmal zwei Etagen höher.
Großartig.
Geil.
Ja. Also wirklich großartig. Und das muss ich auch mal dazu sagen, ich bin ja nun in Hamburg häufiger in Bars unterwegs. Hier vor Ort ist das alles völlig unprätentiös, völlig unaufgeregt, tiefenentspannt. Ich bin begeistert.
Es gibt hier keine Society.
Aber hier gibt es gute Drinks. Glaube ich nicht. Aber
hier gibt es keine Zeit.
Also hier, wo wir es gerade sind, ich war von dem Pub begeistert. Rorschach Bar ist wunderschön. Schönes, cleanes Rückbuffet. Vernünftige Auswahl. Die Karte ist toll. Das Ambiente ist toll. Ich finde es super. Mich in eine sehr schöne Bar gebracht hier, Jungs.
Ja, deswegen kommen wir auch immer wieder zurück.
Ja, gut so, gut so. Jetzt sind wir schon wieder zu Schaumwein abgedriftet.
Ja, wo waren wir vorhin? Wir waren vorhin.
Wir sind so ein Wagen, der durch die Kurven driftet.
Ja,
drifting through the curves.
Ja, ja. Wir haben vorhin bei Douglas Lang aufgehört.
Richtig, richtig.
Wir haben angefangen und haben darüber gesprochen, dass ihr als Company vor allen Dingen New Make aktuell auch ankauft, die selbst reift, volle Kontrolle darüber habt. Ich glaube, genau, da waren wir so ein bisschen stecken geblieben.
Genau, seit 2017 gibt es eine eigene Bottle Company. Das heißt, das ganze Fassmanagement, das Lagern, das Agen, das Blending, die Qualitätskontrolle, nachher das Abfüllen, ist seit 2017 alles in-house. Und du hattest es eben auch angesprochen, es gibt die Gefahr, dass es irgendwann nicht mehr genug New Make gibt, mit dem wir arbeiten können. Da arbeiten wir ein bisschen gegen an.
Ja.
Vor 4 Jahren hat Douglas Lang die Strathern Distille gekauft. Das war damals die kleinste offiziell arbeitende Scotch Whisky Distille. Mittlerweile ist die Produktionskapazität verdoppelt worden.
Okay, die waren wirklich sehr, sehr klein.
Ja.
Ich weiß noch, ich habe damals...
es waren 80.000 Liter und jetzt ist es 160.000 Liter.
Ja, also wenn man auch die Fotos gesehen hat aus den Anfängen, das war wie eine Garage.
Ja, definitiv.
Ja?
So, und gekauft, aufgebaut. Nächstes Jahr, ich weiß noch nicht wann, es gibt noch kein Timetable dafür. Dieses Jahr kam so eine Art Limited Release First Batch raus. Ja, die Flasche ist für euch, kannst du aufmachen. Kam First Batch raus, Limited Release in der kleinen 0375er Flasche. Nächstes Jahr, zumindest nach meinem Wissensstand, kommt dann der erste Single Malt von der Swasshorn Distille raus. Aber schon jetzt, weil beim Kauf der Distille gab es schon einen Stock an Fässern. Teile der Strathern-Erzeugnisse sind jetzt schon in den Regional Malls drin.
Ah, okay.
Ja, also es wird damit schon gearbeitet. Wir wissen also schon, dass wir da sehr guten Whisky produzieren. Und nächstes Jahr, ich weiß leider noch nicht genau wann, wird es den ersten Single Malt offiziell von Douglas Lang geben. Seit Gründung der Firmengeschichte.
Ich habe damals von der Brennerei direkt, als sie noch nicht zu Douglas Lang gehört haben, durfte ich schon probieren. Da hat nämlich Tom Skowronek von Alba, Annamna Alba, Entschuldigung, nicht verwechseln mit...
Alba Berlin ist was anderes, ja.
Ja, und der hatte damals, glaube ich, für Deutschland ein Fass gekauft, Anteile gekauft und hatte da schon was abgefüllt. Und da habe ich, glaube ich, das erste Fass mitprobieren dürfen in Trebsen auf der Whisky-Messe. Das war noch sehr, sehr jung.
Ich stand neben den Jungs auf der Just Whisky in Hamburg.
Ja.
Und die haben heute noch letzte Flaschen von Strathern. Deren eigenen Abfüllung.
So kleine 0,2er Flaschen waren das, glaube ich.
Genau. Also wenn ihr mal an dem Stand von Amman Alba steht und diese Flaschen noch seht, fragt gerne mal danach. Das ist wirklich, wirklich, wirklich schöner Stoff. Und wir haben jetzt halt die Gelegenheit, mit dem New Make zu arbeiten und dann jetzt auch unseren eigenen Single Malt rauszubringen.
Das ist fantastisch.
Auf jeden Fall.
Und der Trend geht ja für unabhängige Abfüller immer weiter in die Richtung, dass man sich Sicherheit verschafft, indem man sich eigene kleine neue Brennereien entweder selbst gründet oder eben dann erwirbt.
Völlig richtig.
Ja, und das ist nun mal auch eben für die Produkte wie die ganzen Blended Malts essentiell, dass man einen Stock verfügbar hat und die dann mit einfließen lässt.
Die Big Player haben sowas. Oder die sind ein bisschen raus, ne? Man hört nicht mehr viel von denen. Ne?
Ja, halt, also die wirklich Großen, die halt quasi ihren eigenen Namen als größte Distille haben, aber dann ja auch noch Vertriebsmarken haben, die schieben sich ja untereinander die Distillen teilweise zu. Ne? Also die eine Distille geht mal von Diageo zu Bacardi oder hin und zurück.
Ja.
Das ist in den letzten 10, 20 Jahren ja durchaus häufiger passiert. Da haben wir natürlich als unabhängige Abfüller gar nicht die Chance, eine Distille zu kaufen. Das ist einfach völlig utopisch, einfach vom Geld her.
Ja.
Deswegen ist das mit dem New Make kaufen, das eigene Fassmanagement, dann die eigene Abfüllanlage, jetzt die kleine Distille, um erstmal den eigenen Stock ein bisschen aufzubauen, dann zu gucken, können wir da einen Single Malt draus machen. ist natürlich eine schöne Gelegenheit, quasi modern zu bleiben und auch auf dem Markt bleiben zu können.
Ja.
Und man muss da nicht jeden Preisdruck mitmachen automatisch. Man kann sich da so ein bisschen von fernhalten. Man sieht es darin, wir haben teilweise Abfüllungen aus der Regional Malt Series, die eine Altersangabe haben, 12 Jahre, 14 Jahre.
Ja.
Wir hatten jetzt gerade von Rock Island, das ist der Isla Island Blend, das heißt, wir haben 4 Inseln, Orkney, Arran, Jura und Isla, jeweils ein Single Malt. Der ist leicht peated, leicht torfig, leicht rauchig, leicht maritim, hat schöne süße Noten mit drin.
Das ist der mit der Muschel drauf, ne?
Genau, der hieß mal Rock Oyster.
Ah, ich wollte gerade sagen, ich habe genau.
Den habe ich noch mit 18 Jahren.
Ich habe genau. Als Rock Oyster abgespeichert.
Genau. Die Auster ist weiterhin drauf, der Name ist Rock Island.
Ach so.
Namensrechte, manchmal ist es so. Der Blend ist immer noch derselbe sehr gute Blend.
Der ist fantastisch.
Der ist absolut fantastisch und ich darf jetzt die Distillen nicht nennen, aber wer sich so ein bisschen mit diesen 4 Inseln auskennt, weiß, welche Distillen da sind, weiß, wie groß die sind,
ja.
Kann sich ungefähr ausrechnen, welche 4 Distillen groß genug sind, um New Make zu verkaufen.
Ja.
So, das, ich darf es jetzt nicht sagen, aber mit 2 Minuten Google findet man das aus.
Ja.
Und wir haben da jetzt gerade eine 14 Jahre Sherry Cask Edition rausgebracht.
Ja.
Ich meine, die UVP liegt um und bei 50 Euro. Das heißt, wir haben 4 Single Malts, die alle für sich einzeln 14 Jahre gelagert sind.
Ja.
Alle danach einzeln für sich gefinisht wurden in einem echten Sherry-Fass. Nicht in so einem Wetted oder Season Cask, wo so ein bisschen Chain of the Rouge, sondern ein echtes Sherry-Cask und dann verblendet worden, dann nochmal in ein Sherry-Fass gelegt und dann abgefüllt.
Okay. Das war früher schon so, dass es gab, glaube ich, mal ohne Altersangabe eine Rock Oyster Sherry Edition.
Genau.
Das Ding war eine Bombe.
Genau, den haben wir jetzt auch wieder aufgelegt, gerade fürs Weihnachtsgeschäft.
Ja.
Ich glaube, der liegt nochmal 10 Euro drunter. Also wir reden hier von allerfeinsten Single Malts. Es steht halt der Name nicht drauf, okay.
Ja.
Aber ich sag mal, wenn man die Malts alle einzeln kaufen würde, das sind teilweise auch in Fassstärke die abgefüllten Sachen, reden wir schon von durchaus dreistellig.
Ja.
Dadurch, dass es halt dann der Blend bei uns ist, ist es ja immer noch ein Blended Malt, also kein Grain Whisky drin, reden wir so von 40, 50, vielleicht mal 60, 70 Euro.
Ja.
Also man kommt da an Whiskys ran für Preise, die du sonst nicht mehr bekommst. Und das
Absolut.
Zieht sich auch durch weitere Abfüllungen durch. Wir haben jetzt gerade den Big Pete Christmas Edition 2023 eingeschenkt, hat der Team gerade gemacht. Das ist das erste Mal dieses Jahr, dass wir den auch in einem Sherry-Fass gefinisht haben.
Das gab es vorher noch nicht?
Nee, gab es bisher nicht.
Ja.
Christmas Edition ist immer ein leicht anderer Blend als der normale Big Pete. Immer in Fassstärke, ganz wichtig. Der hat nicht 46, 46,8, sondern immer über 50%. Und dieses Jahr das erste Mal mit dem Sherry-Fass obendrauf. Auf der Just Whisky am ersten Tag war mein kompletter Bestand ausverkauft.
Ja, ich habe gerade meine Nase reingehalten.
Das Zeug ist für knapp über 50 Euro ein absoluter Kracher.
Wahnsinn. Ich hab schon wieder so eine verbrannte Toastnote in der Nase als allererstes. Ich hoffe nicht, dass es im Glas liegt.
Ja, hier schwebt aber auch immer noch der Buchenrauch von dem ersten ist, Drink.
Vielleicht auch das, ne? Aber
ich habe schon ein bisschen mehr Rauch.
Nein, auf jeden Fall.
Ja.
Also, der ist also ein Rauchpuncher, ein Sherry-Puncher. Dunkle Früchte, die drücken da aus dem Glas raus ohne Ende.
Ja.
So als erstes, also brennendes Feuer. Ne? Also der Rauch ist, finde ich, gar nicht so ein kalter Rauch.
Es ist total
heißer Rauch.
Naja, es ist eine angenehme Mischung. Ich habe sowohl dieses leicht speckige, aber auch dieses kalt-aschige in Kombination, was total angenehm ist. Und witzigerweise, was ist das? Ich würde es jetzt parfümiert, leicht blumig, aber nicht unangenehm. Nicht Veilchen, wie man es von Bowmore von früher kennt, aber schon in Richtung blumig, etwas auch ätherisch schwebt damit.
Ja, es ist also, hier ja auch ein Bowmore drin, das ist ja ein Bowmore Single Malt dabei.
Ja.
Das ist jetzt nicht so ein junger Hüpfer mit 4-5 Jahren, ne? Der hat schon ein bisschen Alter gesehen. Es ist jetzt keine Altersangabe drauf, aber für solche Limited Editions nehmen wir jetzt nicht 4 oder 5 Jahre alte Fässer.
Schön.
Ne? Da ist deutlich mehr Alter drauf.
Ja.
Und das kommt hier auch sehr gut durch. Was ich immer, das ist, vielleicht habe ich da eine etwas komische Verschaltung im Kopf, aber bei diesem leicht, nicht diesem trockenen Rauch, sondern dieses etwas fleischigere, das ist in meinem Kopf, kennt ihr diese italienischen honigglasierten Schinken?
Ja.
Und den schmeißt du aus Versehen ins Lagerfeuer, dass der außen so ein bisschen anbrennt.
Okay.
Das ist das, was in meinem Kopf passiert, wenn ich dieses speckig, süßlich, rauchige Sherry.
Ja, krass.
Weißt du, diesen, diesen etwas kräftigeren, nicht diesen billigen, süßen Discounter-Honig, sondern wirklich so einen richtigen, kaltgekelterten Honig, der auf einem Schinken drauf und der ist leider ein bisschen angebrannt.
Ja,
dass absolut. Die Kruste so ein bisschen angebrannt ist. Das ist das, was bei mir immer im Kopf passiert, wenn ich diese Noten in dem Whisky habe.
Ja.
Und das finde ich, das erinnert mich immer so ein bisschen an meinen Opa, der hat halt gerne, der war mal Dorfmetzger und der hat dann immer so die Reststücke mitgebracht und hat dann immer versucht, so möglichst geile Sachen da draus zu machen.
Ja.
Und da kam auch durchaus mal auf die Idee, lass doch mal versuchen, auch mal einen Schinken noch mal zu grillen oder in die Pfanne zu legen. Aber auch mal nur eine Scheibe.
Ja,
so, und deswegen Idee. Viele von diesen rauchigen, speckigen, etwas kräftigen, fleischigen Noten erinnern mich halt brutal an die Küche von meinem Opa.
Alter, Umami ohne Ende, Sojasauce.
Hast du schon probiert?
Alter, nee, noch nicht probiert. Ich bin immer noch bei der Nase.
Probiert den einfach.
Ich bin voll, ich probiert ihr mal. Ich bin hier voll auch im Soy-Sauce-Modus gerade. Ich habe so total den Asia-Flip noch gerade in der Nase, ne?
Mhm.
Wo ich denke, irgendwie Hoisinsauce, Fischsoße, Sojasauce. Geil, ne?
Probier den mal, weil das setzt sich dann weiter um.
Ich wollte gerade sagen. Boah. Und auf der Zunge der volle Rauchpunch und es zieht sich aber fort. Umami. Voll. Ah, mir läuft richtig gerade das Wasser im Mund zusammen und er hat aber trotzdem schön Kraft, ohne unangenehm zu sein. Geht ganz schön nach vorne.
Und jetzt nach so 10, 20 Sekunden wird mein Mund so richtig schön trocken.
Und weißt du, was bei mir kommt?
Na.
Ich möchte die Brennerei nicht sagen, aber ich würde sagen, ein Chili-Catch.
Das kann der Big Pete tatsächlich in fast jeder Ausführung ganz gut.
Das hat damit
nichts zu tun, aber er kann es sehr gut.
Ja, also das ist ja auch nicht drin, steht ja drauf, nee, was drin ist. Aber ich habe dieses, ne, auf wenn du deine Zunge nimmst, hast du ja die verschiedenen Bereiche, wo du verschiedene Sachen schmeckst. Genau. Du schluckst runter und hast tatsächlich im hintersten Bereich der Zunge, merkst du ganz deutlich eine Schärfe. Und das ist keine Alkoholschärfe, sondern eine richtige Gewürzschärfe. Das ist total verrückt.
Ja, das ist Gewürzschärfe, wie du es genau gerade gesagt hast.
Also
der hat eine total eine intrinsische Kraft, die nicht aus dem Alkohol kommt, sondern aus dem Fass, aus dem.
Ich habe den vor 200 Monaten das erste Mal probieren können und ich habe mir sofort privat für mich eine Flasche gekauft und mittlerweile habe ich schon die zweite geholt. Ich bin ein absoluter Fan davon. Leider muss man dazu sagen, dass die letztjährige Christmas Edition, das war einfach nur eine ganz normale Christmas Edition, die ist leider nicht so gut angekommen. Aber die diesjährige ist der absolute Oberkracher. Wir haben nochmal nachgeordert, das Zeug verkauft sich. Wir liegen bei Mitte 50 Euro für ein absolutes Brett an Weihnachtswhisky.
Ist ja auch kein Wunder, ja.
Also eure Brot- und Butterflasche, normaler Big Pete, ist ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, einfach ein nicht so intensiv gereifter Bourbonfass.
Genau, der ist sehr clean, sehr geradlinig. Sehr clean,
geradlinig, ja. Punch auf Rauch, aber halt eben nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Natural as fuck.
Genau.
Und das hast du halt in der Flasche. Und ich glaube, das ist doch der Grund, warum das so ein erfolgreiches Produkt ist. Das lieben die Leute auch. Nur die Variationen daraus, die sind halt dann eben, wenn du dann die Vienna Edition und die, keine Ahnung, da geht nicht so viel. Ne? Das ist immer, klar, jedes Batch ist ein bisschen anders, weil es halt auch ein Blend ist.
Auch,
ne?
bei den Einzelnen, wie du es sagst, Vienna Edition, Munich Edition, Hamburg Edition, wie sie alle heißen mögen.
Whisky.de
Edition. Der Charakter des Big Pete muss erhalten bleiben.
Genau.
Ne? Da achten dann Fat und Cara auch ganz massiv drauf. Die experimentelleren Sachen, die dann mal kommen, sei es von Big Pete oder auch von den anderen Blended Malts, die haben seltenst eine Einzelabfüllung für irgendein Land oder einen Ort, sondern das sind dann eher etwas feinere Editionen. Zum Beispiel gab es natürlich abseits von der Christmas Edition, haben wir dieses Jahr auch wieder für 75 Jahre, gab es einen Big Pete 10 Jahre Mitsunara Fass. Da reden wir dann leider
nicht. Gesehen, war mir zu teuer.
Ja, genau. Da reden wir dann nicht mehr von entspannt 50, 60 Euro.
Ah, stimmt, habe ich gesehen.
Habe ich dir geschickt, ne? Die meisten.
Ich habe dir gesagt, war mir zu teuer.
Die meisten Shops haben den schlauerweise mit einer anderen Abfüllung als Kombipaket verkauft. Das heißt, du hast den Mitsunara 10 Jahre und eine andere Flasche und dann hast du halt 230, 240 Euro dafür hingelegt. Das Ding, wir reden hier aber auch von, ich glaube, 30 Flaschen für Deutschland. Mehr hatten wir davon gar nicht.
Das war's?
Das ist ultra limitiert.
Oh krass,
das hätte ich gar nicht gedacht. Das ist ein einzelnes Fass gewesen, weltweit 300 irgendwas Flaschen.
Ich habe gerade überlegt, also auch nee, was heißt gerade? Nein, ich habe damals überlegt, ich hätte den kaufen können, weil der war verfügbar.
Ja, ich auch.
Und ich habe mir dann gedacht, nee, möchte ich nicht.
150 hat er gekostet.
Das war mir egal in dem
150,
Moment.
160.
Was mich gestört hat, war, dass es Big Pete war.
Ja.
Nicht, weil ich Big Pete schlecht finde, sondern weil ich das gerne gehabt hätte als Timorous Beastie zum Beispiel.
Ja.
Mir hat der Rauch da
ich
Angst
dich auf
gemacht.
Dem
Sehr gut. Mir hat der Rauch da ein bisschen Angst gemacht in ja. Kombination mit der Mitsunara-Eiche.
Funktioniert aber tatsächlich sehr, sehr gut.
Ja.
Also ich habe mir eine Flasche gekauft. Also auch ich muss mir Flaschen für mich selber kaufen. Ich kriege auch nicht alles geschenkt, bloß weil ich da arbeite.
Das ist aber frech.
Ja.
Nein, macht Spaß.
Ich habe mir die Flasche mit einem Freund geteilt. Da geht das dann vom Preis her wieder.
Ja.
Das Zeug ist ein absolutes Brett. Also wen?
Entschuldige, wen ich arbeite auch bei einem Hersteller in der IT und ich kriege auch nicht alle Produkte, die wir haben, geschenkt.
So, ne?
Das ist ja normal. Also
genau. Sonst wäre ich jetzt hier schon.
Also der Tim ist Lehrer, der kriegt auch keine Schüler geschenkt.
Nein.
Nee, aber
also auch ich,
also wer
auch
in Unternehmen, die irgendwas selber herstellen, ja, oder sowas, ja, oder handeln damit, die kriegen natürlich nicht immer alles geschenkt,
nein,
weil
nein.
Das funktioniert nicht. Es gibt möglich, in der Regel bei Unternehmen gibt es Möglichkeiten.
Wir müssen einmal nachbestellen.
Einen Run Forest Run, bitte.
Genau, den hätte ich gerne.
Für mich erstmal nichts.
Du hast noch?
Ich nehme noch einen Bayreuther Hell und ich überlege nochmal, was für ein Cocktail ich nehme. Ich bin jetzt zu schnell. Das war jetzt, ja. Ich hab mein Line-Up noch nicht im Kopf gefestigt. Muss man überlegen.
Ganz entspannt. Ich habe hier noch Whisky, von daher das reicht
ja,
mir.
Ja, den habe ich auch noch. Das ist auch so einer, den, also ich habe den, als ich die erste Flasche hatte, mit meinem Nachbar aufgemacht. Ich glaube, wir haben an dem ersten Glas haben wir bestimmt 20 Minuten gesessen.
Ja, das ist auch zu Recht so. Doch. Hat sich auch jemand Mühe gegeben.
Ja, definitiv. Also wie gesagt, nach der letzten Edition, die leider nicht ganz so gut ankam, dieses Jahr haben wir wirklich mal in die Vollen gegriffen. Das Sherry-Fass war einfach ein absoluter Segen für den Big Pete, meiner Meinung nach.
Ja.
Absolut und genial.
Die
ich finde den, ganz kurz, ich finde den Big Pete super, so wie er ist.
Ja.
Nur, wenn man dann sagt, wir machen die Weihnachtsedition, ist einfach nur eine andere Verpackung.
Ist ein und halt die Fassstärke, so, ne? Genau, deswegen dieses Jahr wirklich mal also richtig Gas gegeben.
Finde ich geil.
Also dazu haben wir von Scallywag, das ist unser Speyside Blended Malt, gibt es seit drei Jahren, eine Winter Edition.
Ist der Hund auf der Flasche.
Genau, ne? Das ist der kleine Terrier. Das war auch mal der Distilleriehund.
Also ich finde, also wenn man was verschenken möchte, liebe Leute, ne? Das ist so eine schöne Dose, ne? Die ist so filigran, so detailliert, da ist so viel drauf, die sieht so ja gut aus, ne?
Auch gerade im Hintergrund, mal gucken, sind sehr, sehr viele kleine Details drin.
Das ist
und
so ein
jede andere Abfüllung, der Hintergrund ist komplett anders. Wir haben quasi von den ganzen Grundblended Malts immer noch eine mit Jahren drauf. Also bei Big Pete zum Beispiel ist es dann 12er.
Ja.
Da ist die Verpackung und die Flasche nicht so bunt und knallig Comic-Style, sondern ein bisschen dezenter, viel schwarz mit Goldfarbe. Scallywag dasselbe, der 10-jährige ist deutlich dezenter vom Design her, aber mit schönen Details. Und die Winter Edition, aka bei uns Chocolate Edition, da ist jetzt keine Schokolade drin, sondern es werden dann für das Finish Fässer gewählt, die schokoladige Toffee-Kaffee-Noten abgeben.
Ah ja.
So, und die letztjährige Edition, da hatte dann die Flasche tatsächlich so einen kleinen grün-weiß gestreiften Schal. Der Hund hatte den dann auch auf dem Etikett. Die diesjährige Edition, die ist leider ausverkauft. Da müsst ihr in Shops gucken, wenn ihr die haben wollt. Das ist meiner Meinung nach die beste bisher gewesen. Sind dann hinten Nordlichter im Hintergrund zu sehen und so ein paar Weihnachtsbäume, so ein paar Tannen. Das ist alles sehr schön gemacht. In dem Falle ist es tatsächlich, das ist auch wieder sehr speziell dieses Jahr gewesen, Sherry-Fass Vollreifung. Also die Space-Sider arbeiten ja eh gern mit Sherry-lastigen Whiskys.
Bietet sich an.
Ne, gibt ja so das große M, das große G. Ne?
Das andere so M, kennt, unser andere, liebstes M.
Genau, wir haben auch dieses Jahr einen 35 Jahre alten Macallan rausgebracht in der Anniversary Series.
Ja.
Auf eine andere Flasche, davon kommen wir gleich noch zu sprechen. Also wir haben da auch Fässer von. Wo das jetzt genau drin ist, weiß ich auch nicht tatsächlich. Aber dieses Jahr die Scallywag nicht Christmas, sondern die Winter Edition, ist tatsächlich Vollreifung Sherry. Und das Ding ist ein absolutes Brett. Das ist quasi süßer Sherry Speyside Whisky auf 11 hochgedreht. Also alle Single Malts für sich selber mindestens 8 Jahre Sherry Fass Einzelreifung und danach nochmal verblendet, gefinished in einem schönen alten Sherry Fass. Das ist wirklich Sherry Bombe mit Schokoladennoten.
Ultra, das sind halt auch voll Weihnachten,
süß.
Ne?
Ja. Das war so auf der Just Whisky in Hamburg, hatte ich die beiden nebeneinander stehen, Big Pete Christmas, Skelly Winter. Und sehr viele kamen tatsächlich an, vor allen Dingen Pärchen, die haben dann beide gekauft, weil einer von beiden war so, oh, ich will das Rauchsüße haben. Und die andere Person, oh, süß, 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 da ist ein Hund drauf, her damit.
Ja, aber ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, wenn natürlich Sherry-Reifung und dann nochmal Sherry-Finish, gehen manchmal natürlich auch die Brennereien unter. Auf der anderen Seite, zu Weihnachten willst du ja irgendwie genau das. Dann ist vielleicht auch derjenige, der sonst keinen Whisky trinkt, mal mit einem Gläschen dabei. Wenn es ein bisschen süßer ist, wenn es ein bisschen gediegener ist, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und spannend. Ich habe immer noch, was bei mir bei Scallywag einfach im Kopf ist, da gab es ja auch so eine Osteredition, oder?
Ja, immer, jedes Jahr.
Mit den Osterweihern drauf.
Da hat er dann, da hat der Hund dann so
genau.
wie so ein Haarreif.
Das bleibt hängen, das bleibt immer hängen.
Ja. Wir haben auch von dem Timorous Beastie, gab es letztes Jahr die sogenannte Cheese Edition. Das hat jetzt,
stimmt.
Hat nichts mit Käse zu tun, sondern es gab letztes Jahr die Cheese Edition. Dieses Jahr gab es die Wine Cellar Edition. Mhm. Die Idee ist, dass wir den Timorous Beastie im Endeffekt auf Weinfässern finishen. Das kann mal ein Rotweinfass sein, mal ein Portweinfass sein.
Sag mal ganz kurz, was Timorous Beastie ist, damit das unsere Hörer auch wissen.
Der Timorous Beastie ist unser Highland Blend und das Beastie selber ist auf dem Etikett und auf der Flasche ist es eine kleine Maus.
Wie sie auf den Malting Floors wahrscheinlich
genau.
zuhauf rumläuft.
Genau, daher kommt die kleine Maus. Also für jedes Etikett, für jedes Tierchen oder Gesicht auf den Flaschen gibt es immer eine kleine Geschichte dahinter. Bei der Beastie-Maus ist es tatsächlich so, dass angeblich mal jemand aus der Familie Douglas Lang in einem nicht mehr so ganz stehfähigen Zustand sich höllisch erschreckt hat, weil er dachte, dass ein Monster durch die Distille läuft. Und er hat sich vor einer kleinen Maus auf dem Malting Floor erschrocken. Oh, vielen Dank, ich bekomme meinen nächsten Drink.
Und wir haben vorhin zusammen auch festgestellt, Timorous Beastie auch vom schottischen Nationalbarden
Robert Burns
besungen, beziehungsweise in einem Gedicht festgehalten.
Genau, also die Mäuse in den Distillen sind von Robert Burns besungen worden.
Genau. Von daher auch sehr, sehr spannend. Eine Frage habe ich zu den Regional Malls auf jeden Fall noch.
Ja.
The Gauldrons.
Der Gauldrons, unser neuester Regional Malt.
Da geht nicht viel, ne?
Was heißt, da geht nicht viel? Es gibt nicht viel.
Ja, ich wollte gerade sagen, was soll denn da nicht viel gehen?
Ich wollte mal hier ein bisschen pushen hier.
Der Name Regional Malt Series sagt es ja schon. Wir wollen Blended Malts aus den jeweiligen Regionen machen. Die bekannten Regionen sind natürlich Highland, Lowland, Speyside. Für uns ist quasi Campbelltown die sechste Region. Wir haben dann ja mit dem Big Pete nur Isla, mit Rock Island die Inseln, die Inselwhiskys. Und Campbelltown ist sozusagen die sechste, unsere neueste Abfüllung aus der Regional Malt Series. Und da sind nur Whiskys drin aus Campbelltown tatsächlich. Und die Spinne, also auf dem Etikett, ist ein großes Spinnennetz mit einer kleinen Spinne drin. Da ist die Geschichte, die Stadt Campbelltown war mal die größte, wichtigste Whisky-Region in Schottland. Mhm. Und es gab natürlich dann auch viel Schmuggel. Und Campbelltown hat über einen langen Fluss einen Zugang zum Meer. Und es wurde mit kleinen Paddelbooten geschmuggelt und in diesem Flussbett gibt es viele kleine Ecken und Höhlen, wo sich dann versteckt werden konnte mit dem kleinen Paddelboot vor der Marine oder vor der Polizei.
Ja.
So, und die Geschichte für die Gauldrons-Abfüllung ist, dass Fred Lang, als sein Vater mal noch angeblich, wie gesagt, das ist eine Geschichte, selber im Schmuggelbusiness tätig war, sich in einer Höhle verstecken musste. Und dann sehr, sehr lange ausharren musste und seine einzige Begleiterin war eine kleine Spinne.
Ah.
Und daher die Verbindung zu Campbelltown.
Ja, und deswegen auch das Label-Name.
Genau. Deswegen auch hier wieder, ich kann da jetzt keine Distillen nennen, aber wer sich mal Wikipedia hernimmt und guckt, wer in Campbelltown gerade noch arbeitet und Whiskys herstellt, auch da ist es relativ simpel. Wir haben dieses Jahr zwei Einzelfässer rausgebracht, nicht über die normalen Douglas Lang Series, sondern wirklich ein Bremer Spirituosen Konto Exklusivabfüllung. Das waren zwei Glenscosher Einzelfässer, einmal in einem Weißweinfass und einmal in einem Rotweinfass.
Ja.
Ich glaube, da hatten wir so um die 200, 220 Flaschen immer. Leider nicht mehr zu bekommen, also zumindest nicht mehr bei uns. Bei uns ist es ausverkauft. Mhm. Das heißt, der ist dann bei den jeweiligen Shops zu bekommen. Ich meine, wir haben da irgendwo bei 60, 70 Euro gelegen.
Ja.
Für wirklich handabgefüllt, Einzelfass gefinishtes Glenscosher-Fass.
Glenscosher sowieso gerade.
In absolut schöner Fassstärke.
In aller Munde.
57, 58%. Wunderbar. Und auch der Gauldrons. Wir wissen es selber, die Campbelltown Whiskys, die Originalabfüllung, wenn man jetzt mal von Glenscosher absieht, Die sind sehr stabil, was Preise anbelangt. Ihr hattet ja gerade den Büssing zu euch besucht. Ich habe mir gerade selber einen Glenn Scotia Double Cast, das Rumcast Finish gekauft.
Ja.
Völlig stabil vom Preis her, qualitativ, geschmacklich, nichts zu meckern. Bei den anderen Campbelltown Distillen durch den Hype sind die Flaschen teilweise extrem teuer geworden. Und mit der Campbelltown, mit dem Goldrons Abfüllung hat man bei uns quasi die Möglichkeit, einen kleinen Querschnitt durch die Region zu bekommen. Und das für, ja, 50, 60 Euro. Da gab es jetzt auch gerade eine Fassstärke Edition, auch wieder Sherryfass. Die kam sehr, sehr, sehr gut an. Die ist auch noch ganz normal verfügbar tatsächlich, da gab es noch keine Preissteigerung.
Krass.
Kann man ganz normal bekommen. Und tatsächlich fehlt immer noch die Lowlands, oder?
Ja.
In der Picurian, den Gentleman. Der Picurian, das sind also unsere Lowland-Blends.
Mit dem Monokel.
Genau, das ist der Mann mit dem
Schnäuzerchen, genau, Monokel und dem Zylinder. Der Picurian ist quasi das Bild eines schottischen jungen Gentlemans aus gutem Hause, der frovial, jovial durch die Pubs und die Tanzsäle Schottlands schlawinert.
Also was vor 100 Jahren das ist, was wir heute sind.
Ich dachte immer, das ist Fred Lang, der darauf abgebildet ist.
Ja, angeblich. Aber die Idee ist tatsächlich quasi ein Abbild des leichten, entspannten Frühstückswhiskys in Anführungsstrichen. So wird das dann bei uns intern gerne genannt. Mhm. Dass man da auch mal um 12, 13 Uhr auf dem ersten Schwurf mit dem Bierchen in der Hand sich schon mal einen kleinen Epicurean und dann natürlich im guten Zwirn mit Monokel an einem schönen Tresen stehend. Und dafür ist der Epicurean gedacht.
Ich kann mich da ohne mit der Wimper zu zucken hindenken.
Ja. Wobei ich nicht glaube, dass uns beiden ein Zylinder stehen würde.
Doch.
Ja, wer weiß.
Dann wäre der über 2 Meter groß.
Das ist korrekt.
Also wie gesagt, ich trage ja vom Zylinder abgesehen, der oft einen Anzug, von daher, also nicht mehr so oft wie früher. Ne? Das war früher auch ein bisschen anders.
Heute, ja, ich habe den Vorteil, ich muss nicht Anzug tragen, ne, je nachdem, zu welchem Kunden ich fahre. Also wenn ich in einem 5-Sterne-Hotel eine Produktpräsentation mache oder eine Schulung gebe, dann trage ich selbstverständlich auch ein Hemd und ein Jackett, nicht unbedingt einen Anzug. Wo ich tatsächlich in den letzten Jahren immer einen Anzug getragen habe, das passt jetzt sehr gut zu Whisky und zu diesem etwas Oldschooligen. Wir haben jahrelang, ich glaube 10 Jahre am Stück in Hamburg, die sogenannten Repeal Day Partys veranstaltet. Der Repeal Day war der Tag 5. Dezember, Entschuldigung, ich meine 1931, 32, wo die Prohibition in Amerika aufgehoben wurde. So, und deswegen haben wir über 10 Jahre hinweg in verschiedenen Bars 20er, 30er Jahre Partys gemacht. Das heißt, knallharter Dresscode, ne? Die Damen im Abendkleid, die Männer im Frack, im Anzug, wie auch immer. Musik aus der Zeit, Drinks aus der Zeit. Wer ein Bier haben wollte, hat die Bierflasche in der Papiertüte bekommen, damit man das nicht gesehen hat, dass er Alkohol trinkt. Viel Champagner, viel Show. Wir hatten dann Kollegen, die sich als der stärkste Mann der Welt verkleidet haben. Da konntest du
Abendrunden
machen, konntest du Shot gewinnen. Der liebe Coco, der BA für Hendrix, der hat dann in seiner sehr ausufernden Art verkleidet, geschminkt, so geredet, wie in den 20er Jahren geredet wurde, hat durch den Abend geleitet mit Live-Musik und allem drum und dran.
Das ist witzig.
Das war immer extrem ausschweifend. Wir haben uns irgendwann mit der Industrie dann darauf geeinigt, dass wir halt keine Drinks mehr verkaufen, sondern hast im Endeffekt irgendwie 70, 75 Euro gezahlt als Eintritt und du konntest den ganzen Abend so viel trinken, wie du wolltest.
Oha.
Ja, das haben wir 10 Jahre lang gemacht. Es ist jedes Mal völlig ausgeartet, logischerweise. Hat immer großen Spaß und es gibt sehr viele Fotos von mir, wie ich komplett im perfekten schwarzen Anzug mit Fliege hinterm Tresen stehe, Drinks werfe. Habe ich noch so ein paar Profilbilder bei mir zu Hause irgendwie rumliegen.
Das klingt spannend.
Also den Anzug ziehe ich tatsächlich nur für Occasions an. In meinem normalen Arbeitsalltag ist das nicht nötig.
Brauchst du ja auch nicht.
Nö.
Und ich glaube auch mit den Marken würde das vielleicht auch ein bisschen drüber.
Ach, weiß ich nicht. Also eine unserer Marken ist Davidoff Cognac.
Ich meine jetzt mit...
Ja, aber ich bin ja nicht nur für die eine Marke da.
Also die Frage ist, wo du bist, ne? Die
genau.
Frage ist die Location und das Setting.
Es kommt
und
aber auch dann, Dinge. Also viele, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, sind ehemalige Gäste von mir. Die kenne ich seit 10, 12, 13, 14 Jahren teilweise. Und die kennen mich in Baggy Hoodie Cap. So, und wenn ich da jetzt in deren Bar komme, um 15 Uhr, um irgendwie ein Listungsgespräch zu haben, und ich komme da im Anzug mit Schlips rein, dann lachen die mich aus. Ja, also das sind, die müssen dann im Job hinterm Tresen als Barmanager, wie auch immer, natürlich entsprechend angezogen sein. In der Sekunde, wo die Feierabend haben, ziehen die sich ein Hoodie und eine Cap an.
Ja.
So, und die erwarten, dass ich da auch so vor denen stehe, weil die kennen mich so. Ne, wenn ich da im Anzug zu einem normalen Gespräch in Anführungsstrichen komme, dann denken die, ja, ist toll, jetzt hast du dich verkleidet.
So, was mit dem auf einmal los?
Genau,
dann bin ich halt. Was man ja auch macht.
Also wie gesagt, wenn die Occasion stimmt, ja. Also wenn ich jetzt in ein Luxushotel irgendwie in Timmendorf oder so gehe, dann ziehe ich mich natürlich anders an. Aber wenn ich in Hamburg hier einen normalen Termin habe bei Leuten, die ich kenne,
ja,
ich trage jetzt nicht mehr den Hoodie mit einem Jordan drauf oder so oder Echo Unlimited mit den Nashörnern drauf. Ich trage dann halt jetzt einen Crewneck, wo halt ein kleines Logo drauf ist und eine ganz klassische 501. Auch die Cap, die ich gerade trage, würde ich bei einem normalen Arbeitsgespräch jetzt nicht aufsetzen. Shoutouts an Just Fitteds in Hamburg. Heavy Hitters, die Keule. Also ja, natürlich zieht man sich passend an. Aber wenn ich den ganzen Tag im Anzug rumlaufen würde, würde mich zumindest in meinem Zirkel in Hamburg, glaube ich, keiner mehr ernst nehmen. Weil die wüssten, dass es eine Verkleidung wäre.
Ja, das stimmt.
Ganz einfach.
Ja, aber wie gesagt, dann immer entsprechend natürlich wahrscheinlich auch der Kunden. Und du hast gerade schon anklingen lassen, dass Douglas Lang quasi nicht die einzige Produktrange ist, die du vertrittst. Was gibt es denn noch in deinem Universum?
Also wir haben aktuell knapp an die 40 Marken, wo wir den Import und den Vertrieb und das Marketing für Deutschland machen. Jetzt wird es gerade wirklich laut hier.
Ja.
Also
Sound geht gerade ein bisschen hoch.
Im Whisky-Bereich haben wir Douglas Lang. Dann haben wir Writer's Tears Irish Whisky.
Mhm.
Auch cool. Sehr schöne Abfüllung gerade. Wir haben auch da ein Mitsunara-Fass. Wir haben ein Eisweinfass. Wir haben wieder unsere diesjährige Limited Car Strength Edition. Also auch da sehr, sehr schöne Abfüllung. Eben schon angesprochen aus Indien, Paul John Single Malt. Sind wir der Generalimporteur für Deutschland. Auch hier haben wir mittlerweile tatsächlich deutschland-exklusive Einzelfässer, die sehr schön sind.
Bei Paul John gefühlt ist ein bisschen ruhiger geworden. Ne? Die haben so vor ein paar Jahren richtig Gas gegeben.
Ja, die konzentrieren sich so ein bisschen aufs Kerngeschäft. Das Portfolio ist ein bisschen schmaler geworden. Auch da ist es so ähnlich wie bei Caverland zum Beispiel. Die verkaufen erstmal auf dem Heimmarkt.
Ja.
Und dann gucken wir halt, was an Allokationen überbleibt.
Es gibt immer noch dieses Dreigestirn aus Non-Peated,
genau.
Semi-Peated und
genau,
Peated.
Genau. Bold, Nirvana und Excellence sind quasi die drei Standards. Dann haben wir obendrauf immer noch ein Peated, ein Non... Eier, jetzt wird das Licht hier hochgedreht, aus Versehen. Dann gibt es noch die sogenannten Exceptional Cars, die sind mit 55% abgefüllt, einmal Peated, einmal Non-Peated. Und dann gibt es obendrauf immer noch die Einzelfassabfüllung. Die kommen immer jedes Jahr exklusiv, das ändert sich auch jedes Jahr immer wieder. Dann gehen wir weiter. Wir haben den Sakurao Single Malt von der Sakurao Distille. Von denen haben wir auch den Gin.
Sakurao?
Sakurao, ja. Macht einen wunderschönen Single Malt, keine Altersangabe. Ist qualitativ geschmacklich so ein bisschen Yamazaki-Style, aber für ein paar Euro weniger. Und ansonsten aus Japan haben wir Togushi und Akashi. Auch sehr schöne Abfüllungen. Togushi haben wir gerade, was sich sehr gut verkauft. Ein Bier-Cask-Finish und ein Sake-Cask-Finish. Für einen spannenden Preis. Das ist eine 07er Flasche, schöne Steingutpulle, 50, 60 Euro, schöne Blended Malts, Whiskys. Akashi ist ein bisschen teurer. Da gibt es einen 9-jährigen Single Malt, da kostet eine 05er Flasche schon 160 Euro.
Ja.
Aber da gibt es dann halt auch nur 50 Flaschen von.
Also, ne? Japan,
also mehr kriegen
bin
wir davon
blank,
gar nicht.
Da habe ich keine Ahnung.
Ja.
Muss ich sagen, ich habe keine Ahnung.
Ja, aber ich glaube, Akashi habe ich tatsächlich schon gehört.
Akashi aber ist gerade in Hotelbars sehr beliebt.
Ich meine, aber so erfahrungstechnisch bin ich da.
Ach so.
Ich habe Japaner schon getrunken, so, ne? Aber ja. Da kann ich wenig zu sagen. Wenig
ja, sind halt sehr, sehr, sehr clean, sehr entspannte Whiskys. Wird im Heimmarkt hauptsächlich abverkauft. Und dieser Stil von Whisky wird halt immer beliebter tatsächlich.
Mhm. Ja.
Also Yamazaki ist in Deutschland sehr, sehr beliebt. Wir fahren da so ein bisschen hinterher, dass auch nicht weiter wild ist, weil lieber haben wir ein paar Flaschen zu wenig verkauft, als dass wir nicht mehr liefern können.
Ah.
Also es gibt nichts Schlimmeres als Lieferengpässe. Deswegen, wir sind froh, dass die japanischen Whiskys, wie gesagt, gerade in Hotelbars sehr, sehr, sehr beliebt sind, sei es so Togushi oder Akashi. In kleineren Cocktailbars auch gerne mal für Twists auf klassische Scotch-Drinks genommen, weil ja der Stil ähnlich ist. Sowohl Paul John als auch viele japanische Distillen haben ja tatsächlich Brennblasen und Knowledge aus Schottland quasi
importiert. Kann man doch nicht, oder? Carpador? Bei, ich glaube, Carpadonic heißt die Brennerei, wo die Brennblasen für Paul John herkommen.
Nein.
Nicht?
Nein.
Die Carpadonic-Brennblasen sind bei hier the Belgian Ole gelandet.
Ist das so?
Ja.
Warte mal, aber dann...
Der Belgier hat die Carpadonic-Brennblasen.
Ah, dann habe ich es verwechselt. Aber irgendeine bekannte Brennerei ist es auch.
Hey, die klopfen seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, hauen die in Japan selber Brennblasen.
Ja, ja, ja.
Ich rede von Paul John. Paul John ist Indien, oder?
Paul John ist Indien, das ist korrekt.
Ja, ja,
auch da.
Spannend, nee, spannend.
Das ist ein Riesenladen. Also,
ja, ja, ja.
Das ist Paul
ja, ja.
John ist nicht... Also,
man darf immer nicht vergessen, dass die Inder den höchsten Whisky pro Kopfverbrauch der Welt haben.
Das stimmt und irgendwie soll da ja wohl jetzt auch eine Marktöffnung bevorstehen,
ja.
Was dann auch extrem spannend wird, auch im Sinne von Verfügbarkeit von Scotch in Europa Scotch überhaupt, weil dann so viel dahin gehen wird.
Aus anderen Ländern.
Ich habe einen Bekannten und er ist selbst Inder, arbeitet in Berlin und sein Vater extremer Whisky-Fan.
Mhm.
Und die waren hier in Deutschland zu Besuch, die haben wirklich nur sich dafür interessiert und das mitgenommen und das muss dann auch, das ist scheißegal, was das ist, Hauptsache ja. Da sind gewisse Namen. Das hat ein gewisses Alter
ja.
Und einen gewissen Preis.
Ja.
Das ist so extrem auch Statussymbol. Noch
in Japan
viel mehr.
Und China genauso.
Genau.
Ne? Da gibst du die 10, 12 Distillennamen. Sobald das auf einem Einzelfass draufsteht, ist das halt sofort verkauft im asiatischen Raum.
Verrückt.
Ein Broker bietet das an, sagt hier, ich habe irgendwie Macallan 18 Jahre.
Ja.
Ist jetzt 10.000 Euro teurer als noch vor einem Monat. Sag ich, ist mir scheißegal, steht Macallan drauf. Das, die Abfüllung habe ich nach 2 Tagen verkauft.
Krass.
So. Also ja, das ist, da geht leider, was heißt leider, ist ja schön, dass die Ware rausgeht, dass das nicht einfach in irgendwelchen Lagerhäusern vergammelt, auf dem Deutsch. Also ist ja schön, dass es verkauft wird. Wir kommen an genug Fässer ran, wir kommen an genug Einzelfässer ran.
Ja.
Wir können für, also überdacktes Längen können wir selber Abfüllungen auch anberaumen. Da kommen wir gleich noch zu, die Animal Series habe ich hier noch eine Flasche mitgebracht.
Ja.
Das ist eine Series, die wir selber gelauncht haben. Gibt es aktuell 6 verschiedene Flaschen von. Das sind Einzelfässer, die wir händisch ausgesucht haben und die exklusiv für uns, für Deutschland abgefüllt wurden.
So, ah,
das
cool.
Ist überhaupt kein Problem. Noch. Wird sich zeigen, wissen wir nicht. Ich kann zum Beispiel auch, wenn jetzt zum Beispiel mal eine Hotelgruppe sagt oder eine Restaurantgruppe, wir hätten gern unseren eigenen Single Malt, können wir im Endeffekt auch ganze Fässer anbieten, tatsächlich.
Ja.
Überdacteslänge. Das heißt, wir können Samples anbieten. Ein großer Kunde kann sich dafür entscheiden und darf tatsächlich weitestgehend auch die Etikettierung bestimmen. Es gibt gewisse Vorgaben, was halt zumindest von Douglas Lang, von Fett und Cara freigegeben draufsteht. Aber das Design an sich ist relativ freigegeben.
Dann warten wir sehnsüchtig auf das Dram Good Design auf einer Douglas Lang Flasche.
Wo wir gerade bei dem Thema sind, ich muss jetzt mal ganz kurz reinsteppen.
Ja.
Und sagen, wir haben ja gesagt, dass wir zu unserer Anniversary 5-Jahres-Flasche, wo wir Mezcal abfüllen, immer ein kleines Update geben.
Ja.
Und da haben wir ein Mini-Update. Wir haben jetzt den Kanister da. 25 Liter.
Ja.
Der steht bei uns
im Lager.
Im Lager. Bei mir im Lager. Und wir haben jetzt 43 von 50 Flaschen da. Also wir wollen ja 50 Flaschen abfüllen von den 25 Litern. Halbliterflaschen. Und wir haben jetzt 43 Flaschen da. Heute ist ein Karton gekommen, da war irgendwie ein Haufen Scherben drin. Und
mir wurde ein Foto gezeigt. Sehr traurig.
Ja, es war sehr traurig. Und deswegen, also Leute, wir sind dran. Es geht voran. Ich finde das ich finde das sehr spannend. Wir haben jetzt die Flaschen. Also wir haben die Flaschen, wir haben den Mezcal.
-7.
Es kommt jetzt noch das Etikett dazu. Das werden wir in der Druckerei Carpe Plumbum in Leipzig mit dem Thomas Simon zusammen erstellen.
Yes.
Und das wird im Januar erfolgen. Der schon wahrscheinlich passiert ist, wenn wir diese Folge lacen, aber alles gut.
Gelaced.
Gelaced.
Grüße gehen raus an Dexi. Auf
jeden. Grüße gehen raus an Dexi.
Ey, ohne Scheiß, einer meiner absoluten Lieblingsbeats.
Nice, das Ding mit
ist so brutal.
Großartig.
Aus Vogelzwitschergeräuschen und einem super simplen Drumroll einen Beat bauen, der so reinknallt.
Ja.
Sorry, aber ne, brutal gut.
Nice mit AI ist ja eine Dexi-Idee. Nice mit AI ist eine Dexi-Idee. Und wir haben das ja sozusagen zum sächsischen Nice erkoren.
Ja.
Und ich finde, das ist was, auch. Ist, mittlerweile
Dexi,
ist es
was
auch.
Was Dexi ein nicht weiß, wir sind uns zweimal über den Weg gelaufen, er wird sich aber nicht an mich erinnern, aber. Er hat vor langer, langer Zeit mal eine Single rausgebracht, wo auf der einen Seite der sogenannte Simpson-Flip drauf ist. Davon habe ich tatsächlich eine Originalpressung mit seiner Unterschrift drauf. Und ein guter Freund von mir, der Basti, DJ King Click seines Namens, spielt diesen Flip, weil er nämlich auch eine Originalpressung davon hat, hat immer dann gespielt, wenn ich an meinem Geburtstag bei uns im Laden arbeiten musste, hat er aufgelegt. Und das war immer mein Geburtstagssong. Das heißt, der Simpsons Flip von Dexter ist seit, lass mich lügen, 13, 14, 15 Jahren, wie lange gab es diesen Flip, mein Geburtstagssong tatsächlich.
Das ist geil.
Und ich habe tatsächlich eine unterschriebene Version davon von Dexy in meinem Plattenregal liegen.
Kleiner Fanboy-Moment.
Ich bin ein leichter Fanboy von ihm, ja.
Also, Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus an Dexi.
Haare nice, Sockenfly.
Ja, er hat mal auf dem, nicht auf dem richtigen Festival in Hamburg, auf dem Dockville, sondern auf dem Artville, auf dem Kleinen, hat er in dem Kisi-Wohnanhänger, hat er ein kleines DJ-Set gespielt auf dem Art-Festival. Das müsste jetzt auch 10 oder 11 Jahre her sein. Und ich glaube, ich war der Älteste in der Crowd, der da noch stand. Das war alles eher so junges Gemüse, so 20, 24. Und ich habe, glaube ich, 3 Stunden einen Meter vor diesem Wohnwagen gestanden mit einem Bier in der Hand und habe mich einfach so dermaßen meines Lebens gefreut, weil er einfach ein DJ-Set runtergeballert hat. Vor Gottes Herrn, das war unfassbar schön. Und tatsächlich war ich, war das dieses Jahr oder letztes Jahr? Ich glaube, dieses Jahr war das. Hatte er ein kleines, aber feines Konzert im Turmzimmer, übel und gefährlich in Hamburg. Und da war ich mit meiner Frau, die sonst diese Art von Hip-Hop nicht so hört. Die ist eher so Oldschool-Hamburger-Sachen. Und sie war absolut begeistert. Wir hatten einen wunderschönen Abend. Es war eine kleine Crowd, 50, 60 Leute. Dexi mit ein paar Kids auf der Bühne mit übertriebenen 808-Beats. Es war wunderschön.
Das klingt fantastisch. Du warst ja auch bei so einer Veranstaltung, ne?
Ja, du. Also meine Frau geht mit mir auch auf Dexi-Konzerte. Also von daher.
Ja, sehr vernünftig. Gut. Sehr vernünftig. Sehr gut. Nee, meine Frau und ich haben zusammen die Liebe für die Antilopen-Gang zum Beispiel entdeckt. Da versuchen wir so viel wie möglich mitzunehmen. Wir haben uns lustigerweise auf einer Hip-Hop-Party im Haus 73 in der Schanze kennengelernt.
Ah, cool.
Vor knapp 14 Jahren. Deswegen, da verbindet uns auch die Liebe zum Hip-Hop, sowohl amerikanischer als auch deutscher Hip-Hop.
Es wird immer mehr, Olli, merkst du das?
Auf jeden Fall.
Ja, meine Frau liebt keinen Hip-Hop. Meine Frau mag...
Nee, aber ihr zwei, meine ich.
Ich komme manchmal mit den Jahreszahlen durcheinander, wenn mich jemand fragt, seit wann ich Hip-Hop höre. Es gab einen Film, oder was heißt gab? Es gibt einen Film, in dem läuft ein Jugendlicher vor der Polizei weg und er läuft durch eine Turnhalle durch und in dieser Turnhalle treten in dem Moment Run-DMC auf. Der Film muss Ende der 80er sein, 86, 87, irgendwie sowas.
Da bin ich geboren.
Auf Teufel komm raus, den Namen nicht merken. Auf jeden Fall habe ich diesen Film gesehen, als ich 6 Jahre alt war. Das war 1989 oder 90, eins von beiden. Und seitdem bin ich dem Hip-Hop verfallen. Das heißt, meine erste Berührung zu Hip-Hop war tatsächlich ein abgefilmter Auftritt von Run-DMC, der in einen Film reingeschnitten wurde.
Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Mein erstes Vinyl ist auch Run-DMC.
Ja, sehr gut.
Mary Mary. Ich glaube... 89 oder sowas.
Ja.
Wir haben liebe Grüße an Frank, ein Kindergartenkumpel von mir.
Ach schön.
Der hatte einen großen Bruder, der in einem, damals gab es das noch, das war Plattenladen, da kamen die CDs.
Und ja.
Ich glaube, die kamen damals noch nicht auf, ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall so ein Hi-Fi-Laden, wo man auch sozusagen so Hi-Fi-Komponenten und Platten verkauft hat.
Das in Hamburg früher.
Und da gab es jetzt in dem kleinen Pissnetz, wo ich aufgewachsen bin, gab es zwei solche Läden. Mhm. Und in meinen hat eben der große Bruder von meinem Kumpel drin gearbeitet. Und der hatte immer die neuesten Scheiben da.
Ja, großartig.
Und wir haben, und dadurch hatten wir Run-DMC-Kassetten.
Ja, geil.
Und das war, wir haben, ich kannte Hip, ich wusste gar nichts von Hip-Hop, aber wir haben Run-DMC gehört.
Geil.
Und irgendwann war Run-DMC meine erste Platte.
Also meine älteste Vinyl ist tatsächlich eine Originalpressung von Grandmaster Flash and the Furious Five, The Message. Habe ich eine New Yorker Erstpressung zu Hause noch liegen.
Also ich habe...
Verschweißt.
Ich hab auch Grandmaster Flash Platten, aber das habe ich mir später dann gekauft. So, ne?
Also ja, ich habe die tatsächlich durch Zufall für 50 Cent auf dem Flohmarkt in Holland gefunden.
Ja, geil.
Weil er anscheinend keine Ahnung hatte, was sowas wert ist. Liegt immer noch bei mir zu Hause rum. Und meine erste deutsche Vinyl ist tatsächlich die Single Fettes Brot Nordisch by Nature.
Nordisch.
Jawohl.
Oh. Nordisch by Nature. Ich habe ungefähr...
Tim ist leicht genervt, er kann nicht mitreden.
Ich habe ungefähr 500 Platten zu Hause, vielleicht so.
Das ja, ich bin so Hälfte, bei 250, 300
Die Hälfte ungefähr. Ist Hip-Hop, die andere Hälfte ja. ist Soul, Funk, Rock'n'Roll, oh. Metal...
Metal. Olli, da musst du unbedingt am 23.12. nach Hamburg kommen,
ja?
Weil da mache ich ja meine kleine Big P Christmas Party.
23.05.
Nee, 12. Jetzt am Samstag.
12.05.
Übermorgen.
Von 18 bis 23 Uhr.
Übermorgen.
So, Big P Christmas Party. Und da legt auf unter anderem Mr. DJ Kingklick und Säbel Naughty NMX. Und Naughty NMX ist ein riesiger Boogie-Funk-Fan. Das heißt, er hat einen riesigen Koffer mit 7 Inches Boogie-Funk, Breakbeat dabei. Das wird eine wunderschöne Party.
Das klingt aber geil.
Ich wäre sau gern dabei, wenn ich nicht Family hätte, die heute schon Koffer gepackt hat, damit wir morgen zu meinen Eltern fahren.
Okay, das ist ja aber in der Nähe.
Das ist ja. Das ist aber die Ausrede, lasse ich gelten.
In der Nähe.
So, wollen wir mal wieder auf Whisky zu
näher als Leipzig. Ich bin vorhin kurz nervös geworden, als Nils die nächste Flasche in die Hand genommen hat. Beziehungsweise ich habe sie in die Hand genommen, habe sie geöffnet und habe sie einfach Nils hingestellt und habe gesagt, ich kann das nicht einschenken, das musst du machen.
Genau,
denn
wir haben nämlich...
Ein bisschen gezittert.
Ja, zu Recht. Also, ich hatte ja schon erwähnt, dass es dieses Jahr 75-jähriges Jubiläum von Douglas Lang ist in der derzeitigen Konstellation.
Yes.
Darin unter anderem die Mizunara Big P 10 Jahre ist eine der Abfüllungen gewesen. Aber obendrauf gab es quasi die Hero Bottles. Das heißt, wir haben 6 Single Malts, respektive 5 Single Malts, ein Single Grain auf den Markt gebracht. In einer sehr speziellen Abfüllung. Das heißt, wir haben eine... Glasflasche und einem Glasstopfen mit einem Metallschild quasi drauf, ein Emblem. Das Ganze kam in einer großen Diamantverpackung mit handgeschliffenen Tumblern, handgeschliffener Karaffe. Und die beiden, ich sag mal, größten Abfüllungen, bekanntesten, beliebtesten, waren einmal ein Port Allen 40 Jahre Einzelfass. Das ist da das, was ich hier gerade noch in der Hand habe. Und die zweite Abfüllung war ein Macallan 35 Jahre Einzelfass.
Er hat gesagt, was er gerade so in der Hand hat.
Genau, das ist, soweit ich weiß, die letzte Flasche, die wir offen im Ausschank haben. Das heißt, wir haben Port Allen Distillery. Er ist im letzten Produktionsjahr. Das ist ein 40 Jahre des Einzelfass. Wir haben eine Alkoholstärke von 59,1 Volumenprozent. Und es gibt für die gesamte Welt 290 Flaschen davon. In den Shops, die den gelistet haben, liegt diese Flasche irgendwo bei 5.500 bis 6.000 Euro. Ganz grob. Und wir haben jetzt das Glück, es sind noch genau 8 CL drin gewesen. Wir haben jetzt jeder 2 CL im Glas. 2 CL sind auch in der Flasche. Ich befürchte, die muss ich zu Hause irgendwann noch austrinken. Ich sag mal so.
Sei dir gegönnt.
Für einen, ich sag mal, normalen Genießer-Trinker ist das natürlich weit, weit, weit entfernt von allem Guten und Bösen. Das sind eher Flaschen, die in Sammlung gehen. Aber wir hatten die schöne Gelegenheit, es gab eine Veranstaltung mit wichtigen Kunden, wo Fred Lang persönlich gekommen ist, wo diese Limiteds verköstigt wurden. Und ich habe nachgefragt, ich habe lieb und nett nachgefragt, ich habe die Port Allen-Flasche geöffnet bekommen dürfen. Das ist, ich sag mal so, außerhalb des Zirkels von den eingeladenen Kunden, ist das hier der einzige Ort, wo diese Flasche frei ausgeschenkt wird.
Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Schaut ausgehend raus an Arne.
Arne, geiler Arne. Typ. Wirklich, wirklich abgefahren.
Arne Nils, war so lieb.
Schön, dass du da bist. Wahnsinn. Schön, dass
ich hier sein darf. Es ist wunderbar. So, ich habe diesen Whisky selber weder gerochen noch getrunken bisher. Das heißt, ich kann genau gar nichts dazu sagen. Ich werde auch nochmal mit Wasser vorspülen.
Ich würde gerne auch nochmal einen Satz sagen, und zwar zu der Situation, dass das eine Flasche ist, wie du sagtest, die nicht geöffnet wird eigentlich. Ne?
Nein, sowas verkostigst du nicht. Entweder hast du die Kohle und du kaufst sie oder du lässt sie stehen.
Ja. Und wir reden hier oft immer über die Tatsache, dass wir sagen, Flaschen, die uns irgendwie begeistern, da machen wir eine Flaschenteilung.
Ja.
Das geht bei dem Preislevel nicht.
Nein.
Nein. Weil dann bist du bei irgendwie, keine Ahnung, 200 Euro, 300 Euro für 2 CL, ja, oder sowas.
Genau.
Das macht überhaupt keinen Sinn.
Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Nein, definitiv nicht.
Und da bin ich mal wieder auf dem Level, wo ich mich frage, wir haben auf der einen Seite eine total gehypte, sehr seltene, im krassen Alter verbundene Flasche und auf der anderen Seite die Menschen, die das unbedingt gerne trinken wollen würden, ja, und das nicht können.
Ja, leider ja. Leider,
und
ja.
Der Tim stellt hier hin. Ne? Also ich,
man darf es, immer es nicht ist, vergessen, ist es gab, das es gab so vor 2 Jahren tatsächlich noch 2 Originalabfüllungen von Port Ellen in 2 verschiedenen Fässern gelagert. Die waren 37 respektive 38 Jahre alt. Das war tatsächlich unter dem Original-Label noch abgefüllt, weil Port Ellen ja wieder neu aufmacht. Ja. Die Flaschen hatten einen Retailpreis von 17 respektive 18.000 Euro. Und die waren in Anführungsstrichen nur 36, 37 Jahre alt. Diese Flasche wird jetzt nicht eine riesige Preissteigerung haben. Also als Investment kaufst du dir das nicht. Wir reden, wie gesagt, hier 5.500 Euro, ungefähr Abgabepreis. Das ist ein Liebhaberstück. Das ist jemand, also der sich diese Flasche kauft, will die auch trinken, weil die wird keine massive Preissteigerung mehr bekommen. Es ist ein unabhängiger Abfüller. Wäre jetzt ein Originallabel drauf, würde das wieder anders aussehen. Das gleiche bei dem Macallan 35. Wenn du jetzt ein Macallan Haus abgefüllt 35 Jahre verkaufst, den kriegst du nicht für 5.000 Euro. Das,
ja,
das wird fünfstellig. Und den kannst du auch in 10 Jahren fürs Doppelte wieder verkaufen. Das wird perspektivisch bei diesen Flaschen nicht passieren. Ja, es ist eine Limitierung, 290 Flaschen weltweit. Ich hoffe, dass die Menschen, die bereit sind, das Geld dafür auszugeben, sie auch aufmachen. Weil diese Flaschen sollten nicht in irgendwelchen Kellern vergammeln.
Also, wenn ich das Pulver so hätte, ne? Also, wenn ich jetzt irgend so ein, keine Ahnung, jemand wäre, der so viel Geld nach Hause schleppt, dass denen das nicht wehtut, eine Flasche mit für den Preis aufzumachen, dann würde ich das doch tun.
Ja.
Aber wie viele Leute machen das, ne?
Das
wie viele Leute von
leider
denen, die Kohle haben,
ja,
sind
ja
so Whisky-Fans?
Leider,
das sind
ja
halt wenige. Ne?
Leider, ja.
Sondern die sagen sich eher, ey, ich mach zum Renommieren, stelle ich mir hier die ganzen wichtigen Flaschen dahin.
Ja.
Und dann mache ich mal vielleicht mal eine auf, wenn irgendwie, ne? Aber geil.
Ja, ja.
Ich will das gar nicht so krumm reden hier, auch wenn das jetzt für euch so vorkommt, liebe Hörer, so meine ich das gar nicht. Ich bin nur einfach ein bisschen, wie sagt man das, im positiven Sinne geschockt, weil natürlich
ja, das so ein bisschen das, knickt. Also es gibt viel Stoff,
das
der in der Sammlung
so
rumsteht, der so schön zu trinken wäre. Aber irgendjemand hat mal behauptet, vielleicht könnte das teurer werden. Irgendjemand kauft davon eine Charge und es liegt halt in irgendeiner Sammlung, in irgendeinem Lagerhaus. Und vielleicht wird es wirklich in 10, 15 Jahren mal ein bisschen teurer. Es gibt genug Spekulationswhiskys, die nicht teurer werden, die tausendmal besser aufgehoben werden bei jedem von uns, der sie irgendwann aufmacht.
Es ist am Ende des Tages zero sinnvoll, viel Geld hinzulegen für 2 CL aus einer Flaschenteilung.
Ja.
Ne? Also muss man ganz ehrlich sagen, ne? Also wer jetzt sagt, er will unbedingt mal Port Ellen probieren, tut mir leid, nee. Macht das nicht, sondern...
Doch, macht das.
Nee, macht das nicht, sondern kauft euch lieber 10 geile andere alte Eiler Whiskys, weißt du?
Also dann habt ihr aber noch keinen Port Ellen probiert.
Ja, also wenn einem das Geld wirklich egal ist, dann bitte, macht das. Ansonsten bitte ein bisschen vorsichtig damit sein. Der Maurice holt sich gerade noch eine Big P Christmas Edition ab.
Ja, sehr vernünftig.
Voll?
Maurice ist der, haben wir ja schon mehrfach gesagt hier, der Herr des Hauses und
offensichtlich auch jemand, der einen guten Whisky sehr zu schätzen
weiß. Auf jeden Fall.
Ja, wunderbar.
Wir machen, das Witzige ist ja, wir sind hier in der Bar und wir schenken das aus.
Genau, wir schenken dem Inhaber der Bar Whisky ein.
Also, das muss man ja mal sagen, ne? Und das ist auch das Tolle hier an dem Laden. Es gibt so viele Bars, die fänden es wahrscheinlich nicht so toll, wenn wir hier Whiskys verkosten würden.
Nein.
Und, finde ich wahrscheinlich nicht so lustig, wenn sich die eigenen wären aus der Bar, aber.
Ich würde jetzt.
Maurice ist Fan?
Ja, ich würde das mal so probieren.
Ich bin Fan von dem, was ich hier rieche gerade.
Das ist verrückt. Und das ist wieder das, ne?
Kenners, erzählt mir was so zu der Nase. Was riecht ihr? Ich möchte das jetzt mal von euch hören.
Was ich rieche?
Ja.
Ganz unterschwelligen Rauch nur, aber was super ätherisch ist. Es geht in eine Frische rein, es ist fast minzig. Leichte Schokoanklänge, ein paar Kräuter, komplex. Voll.
Also so eine schöne alte dunkle Schokolade, 70-80%,
ja.
Vielleicht mit einem Krümelchen Salz drin. Also wirklich nur so ein
einziges Krümelchen, das Salzige hat man auf dem
Schokostück. Und vielleicht hat gerade jemand 2 Meter weiter irgendwie einen Kräuterzweig auf der Hand aufgeschlagen, weil er einen Drink machen wollte an der Bar. Das ist wirklich, es ist so subtil alles.
Ja.
Also ich habe den gerade auch wirklich das erste, ich habe noch nicht mal die Flasche zu Hause aufgemacht und an der Flasche gerochen. Ich habe den jetzt wirklich gerade das erste Mal in der Nase drin auch. Das ist so leicht und so subtil, aber so schön gleichzeitig. Also, wow.
Ich probiere jetzt mal.
Also lieber Nils, probiert ihr mal.
Merci.
Ich habe
Slange.
Slange.
Zum Wohl. Ich habe auf jeden Fall hier neben diesen, oder quasi additiv zu dem, was ihr gesagt habt, für mich ist das Rosmarin, der da ganz
auf
so einer wunderbaren Schokolade, so einer buttrigen Schokolade liegt. Und wie du sagtest, die Salzkristalle so leicht drauf geflockt.
Mhm.
Ne? Das ist so
Im Mund kommt schön. Aber deutlich mehr von der Salzigkeit rüber.
Krass, ne?
Aber richtig.
Habe ich auch.
Richtig krass.
Und Kraft.
Aber
Junge.
Also wir reden hier von 59,1 Volumenprozent. Einem wird sofort warm, aber so richtig, so dieses, ich habe das erstmal mit dem Schnaps getrunken, mir wird richtig warm, aber ohne, dass es irgendwie nervt oder brennt.
Und es wird jetzt...
Es ist super rund hinten raus.
Es kommt so ein richtiger Waldhonig dazu.
Ja. Ganz da hat jemand den glasierten Schinken rechtzeitig wieder rausgeholt.
Ja.
Wow.
Ganz subtil, ganz leichte Rauchnoten, ganz, ganz hauchig. Also von allem ein wenig.
Super intens. Wie viel Prozente hat er?
59,1.
Okay.
Schmeckt man?
Ja, finde ich schon.
Ja, finde ich auch. Also knallt auf jeden Fall auf der Zunge auch rein.
Oh ja.
Für das Alter, so viel Kraft.
Mhm.
Leck o mio.
Wenn wir jetzt an den 50-jährigen King of Scots zurückdenken, der etwas weniger Alkohol hat, 10 Jahre länger im Fass gelegen hat, der war, ich sag mal, in Anführungsstrichen alkoholschärfer. Der hat ein bisschen cleaner den Alkohol nach vorne getrieben, obwohl er weniger Umdrehung hat. Jetzt haben wir hier wir haben über 13% mehr tatsächlich auf dem Glas. Ja. Und ja, er ist alkoholstark, das schmeckt man auf jeden Fall, aber das passt so gut zu diesen etwas subtileren Noten.
Und jetzt kommt in der Nase auch der Rauch mehr durch.
Ja, oh, wunderschön.
Aber der King of Scots war auf der, von der Viskosität her ein Schmeichler, ne?
Ja,
der war
definitiv.
Super. Ja. Buttrig, cremig, lecker. Und das ist jetzt hier ist Single Malt.
Der geht ein bisschen stärker in die Binsen, definitiv.
Aber auch hier wieder mit der Zeit leichte Kokosnoten. Ich weiß nicht, was ich heute habe, aber wenn du riechst.
Hast du morgen zu viele Bounties gegessen?
Gar nicht. Gar nichts damit zu tun gehabt heute.
Tim, was du als Kokosnussnoten hast, ist bei mir so ein bisschen dieses angebrannte helle Brot.
Ich habe das. Ja, sowas auch. Aber also es geht auch. Es ist diese.
Ja, war fast schon so ein bisschen so ein frischer Sauerteig unten drunter.
Säure?
Ja, sauer ist ja auf jeden Fall auch. Ja.
Wow.
Ja.
Also es ist nicht mein erster Port Ellen, den ich jemals trinke.
Meine auch nicht.
Aber es ist der erste, der 40 Jahre alt ist. Meine Güte.
Das gibt's ja tatsächlich.
Wow.
Fast nie. Ne? Also selbst die Abfüllungen von damals, die Diageo-Abfüllung, die Originalabfüllung, auch jetzt die neue Serie Prima Ultima, wo solche Sachen rauskommen. Weiß nicht, ob da 40-Jährige dabei sind.
Nein, ist nicht.
ich würde den jetzt mal noch ein bisschen stehen lassen. Ich glaube, das hat er sich verdient.
Ich glaube
auch.
Mach
ja kein Wasser ins falsche Glas.
Nee. Oh nein, 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 nein. Also ich bin ja durchaus ein Fan davon, einen kräftigen Whisky auch mal mit Wasser zu verdünnen.
Ja.
Aber ich glaube, bei dem hier lasse ich das.
Ja.
Ja.
Wo wir es vorhin von Musik hatten.
Ja, gerne.
Wir haben ja unsere super Playlist.
Ich habe 3 Stunden im ICE gesessen. Und ich konnte mich nicht entscheiden.
Also, du darfst gern 2.
Darf ich 3?
Klar.
Ausnahmsweise. Ich muss das jetzt ein bisschen on the fly spontan machen, weil ich wirklich, ich bin mir nicht einig geworden, was ich auf die Playlist haben will.
Ja.
Ich muss tatsächlich einmal spieken.
Ja, mach das, das ist kein Problem.
Höre ich seit knapp 4 Jahren eine wunderschöne Playlist.
Ja.
Die ich durch kompletten Zufall mal gefunden habe. Das ist die Historical Hip-Hop Playlist von Hans Scheuer.
Okay.
Der leider seit 2 Jahren nicht mehr gab. Das ist eine kuratierte Playlist. Das ist nicht einfach nur historical im Sinne von historisch alte Sachen und einfach nur zusammengewürfelt.
Ja.
Es sind Songs, die seiner Meinung nach historisch wertvoll sind. Das heißt, es ist von bis, es fängt Ende 80er an, geht bis in die frühen 2000er, weil sie 2008, 9, 10 ungefähr hoch. Aktuell umfasst die Playlist 1733 Songs.
Das ist ja nicht so viel.
Überhaupt nicht. Und das ist meine Standard-Playlist im Auto, wenn es keinen Podcast gibt und es nicht gerade von einem Künstler, den ich höre, ein neues Album gibt.
Ja.
Dann höre ich diese Playlist, weil sie mich nie nervt. Es gibt nicht eins, na doch, falsch. Die Songs von Onyx kann ich nicht mehr ausstehen, ich weiß nicht warum. Die skippe ich immer. Alles andere auf dieser Playlist kann ich mir 1000 Mal anhören und es stört mich einfach gar nicht.
Mhm.
Und ich bin ein Riesenfan von Guru, immer noch, werde ich auch immer bleiben. So.
Remember Guru.
Ja, definitiv. So, und mit wem hat Guru gerne gearbeitet? Mit J Dilla, J Life, das Collabo-Album, deswegen für die Playlist. Der erste Track ist Walk Like von J Life.
Walk Like?
Walk Like von J-Life, genau.
Mhm.
Unbedingt anhören. Großartiger Track.
Mhm.
So. Es wird noch ein zweiter amerikanischer und dann werde ich noch einen deutschen Song dazu packen müssen. Und zwar, eines meiner ersten American Hip-Hop-Konzerte, da war ich noch nicht volljährig, war Busta Rhymes in der großen Freiheit 36. Er hat damals zusammen mit Spliffstar, das war sein Co-MC, wie auch immer.
Ich glaube, ein Cousin von ihm sogar.
Genau, das ist Familie bei ihm. Und die hatten damals so eine Show, dass sie bei irgendeinem Track, eine der wichtigsten Tracks von ihm war ja Pass the Kurs E Part 2 mit PDD und so weiter zusammen. So, und den Track hat er damals in seine Show mit eingebaut. Das heißt, Spliffstar kam mit so einem flachen Alu-Koffer, einem Flight-Koffer auf die Bühne. Dann haben die den vorne hingestellt, haben ihn aufgemacht. Der war von innen so gelb ausgeleuchtet, wie bei Pulp Fiction.
Ja.
Und da war dann eine Flasche Courvoisier. Dann haben sie die so rausgeholt, angehimmelt und aufgemacht und haben sich halt zu zweit irgendwie Headshots damit gegeben, haben die Flasche ins Publikum gegeben, haben Courvoisier den Part von Busta angespielt, danach wieder runter die Mucke, sind wieder zu dem Koffer hin, haben riesen Joints, riesen Spliffs aus diesem Koffer rausgeholt. Die ganze Crew hat angefangen zu kiffen, die haben die Dinger ins Publikum geschmissen. Es war eine Riesenshow. Hoffentlich hören meine Eltern das nicht. Ich war minderjährig, als diese Show war. Und das war unter der Woche.
Ja.
Das war große Freiheit. Wir sind nachts um 2, um 3 aus dem Laden raus. Und dann sind wir tatsächlich, wir waren eine Crew von 5 Jungs, alle zusammen in einer Schule. Und wir sind dann zum Backstage-Ausgang gegangen. Und kennt ihr noch diese Entschuldigungshefte, die man sich von den Eltern unterschreiben lassen konnte, wenn man nicht zur Schule gekommen ist?
Nein.
Nee, also bei uns in Hamburg gab es, du musstest dir quasi, wenn du krank warst oder wie auch immer, mussten dir deine Eltern unterschreiben, dass du wirklich krank warst, dass du deswegen nicht in der Schule warst.
Okay, dafür gab es bei uns kein Heft, das war ein eigener, also da konnten die Eltern auf irgendeinem Zettel.
Nee, es gab bei uns extra ein Heft dafür.
Okay, bei uns war das
und,
im Haus.
Und wir sind mit diesen Heften an den Backstage-Ausgang gegangen und haben uns von Busta Rhymes unterschreiben lassen, dass wir am nächsten Tag nicht in die Schule müssen.
Never come back.
So, großartig. Es gab natürlich einen höllischen Ärger, aber es hat so einen Spaß gemacht. Und ich habe dieses Entschuldigungsheft immer noch zu Hause mit dem Autogramm von Busta Rhymes.
Das ist geil.
So.
Geil.
Und wir haben ja wieder Weihnachten. Es gibt diesen wunderschönen Mariah Carey Weihnachtssong. Und was viele nicht wissen, Busta Rhymes und Mariah Carey sind sehr gut befreundet. Die haben viele Musik zusammen gemacht. und es wird weihnachtlich, man will vielleicht kuscheln. I Know What You Want.
Ich wollte gerade sagen.
Baby. Busta Rhymes ist großartig mit dem kompletten Flipmode Squad. Ich liebe diesen Song. Der ist so unfassbar schön. So, den hätte ich gerne.
Und ist eingeloggt.
Sehr schön. Und meine derzeitige absolute Lieblingsband.
Geiler Track auf jeden Fall.
Definitiv.
Richtig guter Track.
Genau. Und wenn es um deutsche Musik geht. Du hast
so viel gute Tracks gemacht. So viel gute Mucke.
Auf jeden Fall. Okay. Mega. Ich hab mir irgendwann mal seine ganze Diskografie angehört. Es gibt ein Album, was richtig scheiße ist. Ich habe auch den Namen schon wieder vergessen, weil das so scheiße ist. Es gibt nicht einen guten Track auf dem Album. Alle anderen Alben sind absolut genial.
Oh, ich glaube, das ist ein
das ist so schwarz-rot.
Spätes Album mit dem Drachen.
Ja, genau.
Dragon Grausam. Irgendwas.
Genau, er hat ja vorher mit Q-Tip zusammen dieses Flight of the Dragon noch mit Q-Tip zusammen. Und danach hat er auf dem Thema basierend noch ein Album gemacht.
Ja, so ein Dragon, also so ein Dragon-Album.
Ich wusste nicht, dass dieses Album existiert, bis ich mir die Diskografie durchgehört habe. Und ich habe beschlossen, dass ich dieses Album nie wieder hören will. Alles andere von ihm ist großartig. So. Weil wir in einem schönen Laden sitzen und weil ich liebe alte Bierkneipen, ich liebe schlechte, alte, abgeranzte Läden, Kneipenschlägerei von der Antilopengang.
Sehr gut.
Der Song ist nicht von der Antilopengang, das ist, ist das von Tonsteine Scherben? Es ist von irgendeiner sehr alten, bekannten Deutsch-Punk-Band und Danger Dan am Klavier. Eine wunderschöne Interpretation von Kneipenschlägerei.
Eingeloggt.
Danke.
Wunderbar.
Ich bin ein leichter.
Wir haben lange nicht die Playlist gespielt selber und deswegen gehen heute drei auf jeden Fall.
Wunderbar.
Absolut klar.
Gute Hip-Hop-Last
für
die Playlist. Ich mag das, wenn da Hip-Hop reinkommt.
Ich auch.
Ja, wir haben jetzt Jay Life dazu gepackt, Busta Rhymes und wobei, naja, gut, Kneipenschlägerei ist kein Hip-Hop. Also es ist eine Hip-Hop-Band eigentlich, aber es ist Danger Dan am Klavier.
Ja.
Aber der Song ist großartig.
Nochmal, wir haben ja nicht nur Hip-Hop drin. Wenn du unsere Playlist
ich höre die.
Mit einem Auge mal gesehen hast, dann weißt du ja, da ist irgendwie alles Mögliche drin. Und das ist ja das Schöne. Die ist halt quasi ein bisschen so.
Ich höre mir die ab und zu mal wieder an.
Für Menschen, die mit einem weiteren Blick auf Musik gucken,
ja, definitiv.
Kann man, also da kann jeder was finden drin. Die kann auf nur dudeln, die kann nur einfach nur im Hintergrund laufen. Da sind aber auch
Tracks. Das meinte ich eben zu Tim, Olli war kurz weg vom Tresen, vom Tisch.
Ja.
Ich habe eine Playlist Historical Hip-Hop von Hans Scheuer, das ist irgendwie ein Amerikaner, kuratierte Playlist, 1733 Tracks.
Von dir?
Nee, Hans Scheuer hat die kuratiert. Bis auf die Tracks von Onyx ist in der kompletten Playlist nicht ein Song, der nervt. Den kann ich tausendmal durchhören. Das ist Hip-Hop von.
Was hast du gegen Onyx?
Ich finde die Stimme anstrengend. Genau. Buster kann das auch, aber.
Ich mag Older the Bestes. Ich mag
ODB, Live Forever in Heaven, definitiv.
Ich mag diese ganzen Schreihälse.
Ich weiß, mit Onyx komme ich nicht klar. Deswegen die komplette Playlist, alles geil, außer die Onyx-Tracks.
Alles gut.
Aber das ist genauso, die kann man gut laufen lassen. Eure Playlist kann man gut laufen lassen beim Autofahren, beim Chillen, irgendwie, beim Kochen, beim Aufräumen.
Ja.
Ich finde nichts schlimmer, als in einem leisen Haus zu sein.
Mhm.
Ich brauche Geräusche, ich brauche Musik. Ich kann mich zum Beispiel, was gehört zum Vertrieb dazu, Olli weiß das auch, am Schreibtisch sitzen, Dinge aufschreiben, Berichte schreiben, was auch immer. Ich kann mich auf sowas nur konzentrieren, wenn ich Musik höre. Ja. Anders kann ich mich darauf nicht konzentrieren. Ich hatte mal einen Hörschaden durch ein Feuerwehrauto. Ich habe einen dauerhaften Tinnitus. Deswegen
sagst du auch nicht so laut, dass...
Genau,
Nils hat vorhin zu, als wir gestartet für euch zur Info, Nils hat, als wir gestartet sind, gesagt, bitte die Headphones nicht so laut. Ne? Reicht bei mir halbe Lautstärke erstmal, ihr könnt es nachher noch lauter machen.
Ja.
Das ist der Grund.
Okay. Auch mit, also ich habe, kann sehr gut hören, ich habe sehr empfindliche Ohren und durch ein Trommelfell Anriss, weil mal ein Martinshorn genau, ne, ich bin relativ groß, stand auf einem hohen Kannstein neben mir, Krankenwagen fährt vorbei, reißt das Martinshorn an, Knackriss im Trommelfell. Deswegen muss ich ja manchmal ein bisschen vorsichtig sein. Auch auf Konzerten stecke ich auch manchmal irgendwie einen Hörschutz rein.
Macht meine Frau immer.
Ja, das ist okay. Sollte man auch machen, definitiv. Es gibt,
ich höre
für
zwei Tage nichts.
Ja, aber es gibt für relativ schmales Geld, für 20, 30 Euro gibt es diese angepassten Plugs, die ja im Endeffekt nicht dämpfen, sondern nur die Lautstärke ein bisschen runterziehen. Also man hört trotzdem noch die Bässe, die Höhen.
Ja.
Kann ich jedem nur empfehlen, der gerne auf Konzerte geht. Die Dinger kosten 20, 30 Euro. Da kriegst du so einen Mold, den steckst du einmal ins Ohr, kriegst das Ding zugeschickt. Rettet einige Gehörgänge und sorgt dafür, dass... Also ich kann zum Beispiel Frequenzen hören, die sonst nur 20, 25 hier gehören können, von der Höhe her, weil ich halt immer auf meine Ohren...
hören können?
Ja, je älter du wirst, desto
junge Menschen.
Desto weniger kannst du diese sehr hohen Frequenzen hören. Gibt es immer so Testvideos auf YouTube, wo du den Frequenzgang siehst, und da bin ich für mein Alter relativ weit oben, weil ich halt tatsächlich einfach aufpasse.
Siehst du, und ich mache bei meinem Auto die Fensterscheiben runter, damit ich ganz laut aufdrehen kann, damit ich auch die Sachen noch höre, die ich nicht höre, wenn
ich
die Fenster oben habe.
Das habe ich mit 18 gemacht, als ich im Zivi war, bin ich einen 96er Polo 6N gefahren, der als einzige Sonderausstattung so dieses Stofffallschiebedach hatte. Und ich habe in den Kofferraum 2000 Watt Bassrollen eingebaut und im Rest des Autos irgendwie nochmal knapp 1000 Watt über drei Endstufen und über so ein Alpan-Steuergerät mit CD und DVD, bla, mit diesem ausfallklappbaren Bildschirm. Ich konnte die Anlage nur aufdrehen, wenn ich die Fenster unten hatte und das Fallschiebedach auf, ansonsten sind mir die Scheiben rausgeflogen. Also ich hab jahrelang versucht, mir auf Teufel komm raus mein Gehör zu zerstören. Ich habe es nicht geschafft und seitdem passe ich drauf auf.
Das ist gut.
Und deswegen kauft euch gute Kopfhörer, bitte keine Billigkopfhörer. Die klingen scheiße, die machen euer Gehirn kaputt.
Ja.
Gebt bitte 20, 30 Euro mehr aus. Ihr werdet es im Alter euch irgendwann selber danken.
Das stimmt.
Selbes bei Lautsprechern, kauft bitte nicht irgendwelche schlechten PC-Lautsprecher. Kauft euch vernünftige Monitorboxen, die gibt es ab 100 Euro. Die haben vielleicht nicht so viel Bass und dröhnen nicht so, aber die klingen einfach besser.
Das stimmt. Lasst uns nochmal zurück einfach zum Whisky kommen.
Genau.
Olli, wir schwenkt gerade den Port L.
Wir waren ja gerade bei meinem Whisky-Portfolio All-In noch.
Ja.
Ich habe nämlich noch zwei.
Ja.
Wir sind ja bei den Japanern, haben wir aufgehört.
Ja.
Wir haben noch aus Kanada Mastersons 10 Jahre Rye Whisky.
Okay.
Wunderschönes Zeug. Leider nicht mehr unter 90 Euro zu bekommen.
Ja.
Aber grandios. Also wenn man mal einen Canadian Rye haben will, 10 Jahre Fasslagerung, Mastersons. Sehr, sehr schönes Zeug.
Mhm.
Bibb & Tucker, 6 Jahre Bourbon.
Oh ja.
Sehr, sehr schön.
Schicke Flasche auf jeden Fall.
Ja, auf jeden.
Flasche sieht
krass.
Absolut genial aus. Ja. Leider auch mittlerweile bei über 60 Euro. Und dann haben wir ein Prohibition, ich kann schon nicht mehr so richtig glatt reden, Redemption. Einmal Bourbon, einmal Rye.
Ja.
Da reden wir so von 27, 28, 29 Euro. Der Bourbon hat einen relativ hohen Rye-Anteil von über 30%. Das ist relativ ungewöhnlich. Und der Rye ist tatsächlich ein Rye-Whisky. 46%, also wenn man wirklich dieses knochentrockene, kräutrige in den Rye-Whisky mag, die meisten Ryes haben ja so 30-40% Maisanteil noch drin, das hat der gar nicht. Das ist wirklich volle Kante, auf die Fresse, knochentrocken, kräutrig.
High Rye.
Ultra geil für Manhattans, ultra geil für ein Horse's Neck.
Ja.
Absolut, absolut geniales Zeug.
Das klingt fantastisch.
Wunderbar. Wenn ihr den irgendwo bekommt, den gibt es für knapp unter 30 Euro. Absolut stabiler Rye Whisky.
Was machst du dir zu Weihnachten auf?
Ich habe zu Hause eine Flasche stehen tatsächlich. Das ist tatsächlich, nachdem ich Wild Turkey bei uns im Pooling hatte. Ich hatte eine Zeit lang Bullet Rye immer zu Hause. Die haben irgendwann, die Mashbill geändert. Die sind mehr auf den Maisanteil gegangen. Seitdem mag ich den nicht mehr so gerne.
Ich dachte, Bullet Rye hat immer auch 95% Rye.
Da bin ich mir nicht so sicher.
Steht drauf. Aber vielleicht haben sie da was geändert. Kann sein.
Ich mag den nicht mehr so
gerne. Ja, schade. Okay. Schade.
Deswegen jetzt den Redemption. Ich kenne den auch tatsächlich erst, seit ich angefangen habe, für die Firma zu arbeiten. Seitdem ist das mein To-Go-Rye-Whisky.
Das ist cool.
Ja, ansonsten klar. Ein Sazerac geht immer noch, ein Eagle Rare. Es gibt ultra geile Sachen in der Kategorie.
Ja.
Aber auch da legt man mittlerweile 40, 50 Euro für hin.
Ja. Ne? Das glaube ich, aber ja, Rye macht halt auch einfach Spaß in Cocktails. Das
völlig, völlig.
Ausdrucksstark, schön kernig.
Haben viele überhaupt nicht auf dem Schirm, wie gut Rye-Whiskys in klassischen Drinks funktionieren.
Ja.
Auch in einem Sour, wunderbar.
Na klar.
Absolut genial. Schweiz, Santis Malt haben wir noch dabei.
Gehört auch zu euch.
Auch bei uns.
Wow.
Ja, sehr, sehr schöne Sachen, gerade die kräftigeren Peated-Abfüllungen, das... Da gibt es den einen, ich glaube, das ist die Dreifaltigkeit. Das ist wirklich dieser Schinkenrauchfaltigkeit
unfassbar
genau,
gut.
Und dieser Schinkenrauch nochmal mal 10, 53 Volumen.
Haben wir noch nicht gehabt bei uns.
Brutal.
Haben wir uns noch nicht gehabt bei uns im Podcast, ne?
Hatten wir schon.
Hatten wir nicht?
Ich glaube schon.
Soll ich euch den Kollegen mal vermitteln? Mit dem stehe ich immer auf Messen rum.
Ja.
Sehr lustiger, netter Kerl. Das ist ja eigentlich, ist es ja eine Brauerei.
Ja.
Nebenbei destillieren.
Ja.
Und das ist immer schön, wenn immer wenn Centesmall bei uns mit am Stand ist und er aus der Schweiz kommt, er bringt immer Biere mit von seiner Brauerei.
Ah, sehr gut.
Und die machen so schönes Bier. Und die machen aus dem Treber, machen die quasi Fake-Hack, veganes Hack aus echten Biertreber. Die machen Chips aus dem Treber.
Ah, cool.
Der bringt die Chips immer mit. Also das ist der beste Standnachbar, den du haben kannst, sind die Kollegen von Santa's Malt, weil die alles dabei haben, die haben Bier dabei, die haben Chips dabei, die haben Knabbersachen dabei. Absolut großartig. Ich kann ihn ja mal fragen, ob er grundsätzlich Bock hat. Also der reist sehr gerne, er selber kommt eigentlich aus Deutschland, lebt aber jetzt in der Schweiz.
Ja.
Der reist sehr gerne. Ich kann ihn einfach mal fragen. Ich glaube,
das können wir uns für 2024 dann inzwischen ja mal mitmerken.
Ja, manchmal sind Menschen ja auf dem Weg von irgendwo nach Berlin.
Ja.
Und dann fahren die oft dann Leipzig vorbei.
Der ist auf jeder, Whisky-Messe, die irgendwie Rang und Namen hat.
Also
der ist auch wieder auf der Ecke häufiger.
Muss ja keine Single-Reise sein, sondern oft ist man ja irgendwo auf dem Weg dahin.
Das wird er auf jeden Fall einbauen können. Ich werde ihn mal fragen.
Gerne, gerne.
Weil dann hat er halt seine Chips im Kofferraum, der hat ein bisschen Bierchen dabei, ein bisschen Whisky dabei. Sehr angenehmer Gesprächspartner, sehr entspannter Dude.
Also Chips und Bierchen kann ich mir schon irgendwie hindern.
Ich wollte gerade sagen. Ne, zwei Bier, Tüte Chips, zwei Whisky dabei, da ist der Abend doch gerettet, oder nicht?
Das klingt nach Spaß. Ja. Ihr Mäuse.
Ne, wir machen ja nicht nur Whisky.
Ich würde so langsam aber trotzdem mal das Ganze ins Backstage verschieben.
Ja.
Und
dann, warte, wir müssen aber, ich muss zumindest, also wenn ich darf.
Ja, du darfst unbedingt. Alles. Du bist unser Gast, ich wollte das alles. Wenn du jetzt sagst, hier Tim, wir müssen noch eine Stunde länger machen.
Wir wollen es ja nicht unnötig in Länge ziehen. Also ein Whisky haben wir noch, über den verliere ich gleich noch zwei Worte.
Ja.
Weil du mich jetzt fünfmal gefragt hast, was wir denn noch so machen.
Ja.
Wir haben zum Beispiel Ron Malecon aus Panama, ungesüßter Rum, wunderschönes Zeug zum Mixen.
Ja.
Wir haben auch Abfüllung 25 Jahre alt für unter 60 Euro, wirklich schönes Zeug. Nicht Solera oder irgendwie Wetted Cast, sondern wirklich Einzelfassreifung, sehr, sehr schön. Ansonsten Navy Rum, Passas. Was aus Painkiller, klassischer Drink. Richtig, richtig, richtig geil. Wenn ihr mal in der Bar seid und eine Flasche Pasta so Rückgefühl seht, am besten Gunpowder 54,5 Volumen. Fragt, ob solchen Painkiller machen können. Einer der besten Drinks, die es gibt auf der Welt. Wie gesagt, wir haben irgendwas um die 40 Marken. Das wird den Rahmen jetzt tatsächlich auch sprengen, wirklich jede einzelne aufzuzählen.
Wir können wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Folge zu Mezcal machen.
Man könnte theoretisch nochmal Agavenbrände und auch Rum als Kombination machen.
Ja.
Dass man irgendwie ein Mezcal, ein Tequila und dann zwei Rummarken, das könnte man zum Beispiel nochmal einbauen, wenn ihr nochmal vom Whisky abseits was machen wollt.
Dafür sind wir ja oft offen. Ja, wir müssen uns auf Whisky konzentrieren, das haben wir mitbekommen, das machen wir auch, aber wir sind natürlich weiterhin offen für alles aus dem Spirituosen-Universum.
Den Mezcal, hat ja Olli eben gesagt, hat die in meinem Tasting-Paket drin.
Genau.
Da bin ich ein großer Fan von. Also ich hatte, wie viele in unserem Alter, ja mal diesen Sierra Tequila-Absturz.
Ja.
Hab 15 Jahre lang kein Tequila angefasst und dank Benny Braun tatsächlich, der hat mich in die Welt des guten Tequilas und des Mezcals eingeführt.
Ich sag immer, ich bin Mann der eigenen Kotze aufgewacht.
Ich glaube, das hat irgendwann jeder von uns mal geschafft.
Aber ich finde, das ist ein gutes Bild.
Ja, das gehört leider, es gehörte ja mal dazu. Ne? Mittlerweile gibt man vielleicht lieber Fünfer mehr aus für die Flasche und hat vielleicht
wir sind ja in einem Alter, wo das ist, aber ich will ja eigentlich sagen, ich möchte eigentlich zum Beispiel nicht, dass mein Sohn genau den gleichen Quatsch durchlebt. Ne?
Natürlich.
Der ist jetzt 14.
Lustigerweise.
Und ich möchte, also, Sierra wird ja überall verkauft und mir erzählen heute noch so viele Leute, Tequila ist Sierra. Ne? Also die sagen, das ist der Tequila.
Ja, ja.
Leider.
Und dann sage ich immer, sorry, nee, das ist kein Tequila, was du da trinkst.
Wobei
das ist einfach
Sierra,
nur Alkohol.
Wobei Sierra in der Qualität deutlich nachgebessert hat. Und selbst der Standard Sierra mittlerweile wirklich Agavenbrand ist. Komplett.
Ha! Nee.
Ho. Doch, nicht der Standard mit dem roten Hut. Alle anderen Abfüllungen sind mittlerweile.
Der rote Hut
100%
ist auf jeden Fall
Agavenbrand.
Steht ja auch drauf auf der Flasche.
Da ist Mixto.
Genau.
Die anderen nicht mehr.
Aber
also die haben auf jeden Fall nachgebessert.
jetzt.
Aber tatsächlich habe ich 15 Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass Tequila auch gut sein kann. Ne, da haben wir jetzt Passote, dann Mezcal, das ist der Bozal, die schöne Keramikflasche. Wunderschön.
Also steht bei mir zu Hause.
Wunderschön.
Passote Tequila. Und da muss man ja mal sagen, dass ich weiß nicht, ob wir schon sozusagen nach dem Rebrand das verkauft oder ob wir noch die alten, das alte Brand verkauft.
Das weiß ich tatsächlich gar nicht.
Aber was heute in Deutschland in den Shops steht,
ja.
Das ist seit 2 Jahren in der ganzen Welt ausverkauft. Und warum? Weil niemand in Deutschland Tequila kauft. Das ist so ein Nischending. Ja. Wir haben es im Podcast schon mal erzählt.
Definitiv, habe ich noch angehört.
Das ist so geiles Zeug. Das
genau
so
darauf wollte ich einmal zurückkommen.
Und die wichtigsten Podcaster, tralala, YouTuber,
ja, ja.
Ne? Die sagen alle, oh, ich habe noch eine Flasche, ich hüte die wie mein Gral. Ich kann das für 39,90
ja,
bei jedem Shop bestellen.
Ja, ja. Ja. Ne? Nee, das ist eigentlich so, was ich jetzt über Schulungen festgestellt habe, wenn ich Schulungen in Bars mache, in Hotels, wie auch immer, die Leute, die jetzt anfangen, in die Bars zu gehen, 19, 20, 21, die in den Bars arbeiten, die hatten diesen Sierra-Schock nicht. Die sind viel, viel offener für Agavenbrände. Bevor die ihren ersten Sierra bekommen haben, wenn du den vernünftigen Tequila hinstellst, die sind total begeistert. Weil die dieses Drama nicht hatten. Deswegen, ich glaube es tatsächlich auch, Tequila wird besser werden. Es wird mehr werden.
Ich hoffe ja, wenn mein Sohn natürlich erst ab 18 plus
natürlich
zu mir kommt und fragt, du Papa, was ist denn so ein guter Schnaps? Ich will saufen mit meinen Freunden. Dass er dann zu mir kommt und ich ihm dann in der vollen Bandbreite nicht nur Guidance geben kann, sondern sagen kann, hier, ich gebe dir auch was, damit du nicht,
genau,
damit du nicht für 3,99 beim Lidl einkaufen musst.
Richtig. Da arbeite ich auch dran. Also meine Töchter sind auch deutlich jünger, das wird noch dauern.
Ich aber bezweifle, auch das dass es so kommen wird, wie ich mir das vorstelle. Aber,
definitiv. Nee, gut, also ich glaube, wir haben die 2 Stunden schon lange überschritten.
Achso, wir sind gleich bei 3, ganz entspannt.
Ach du Scheiße.
ganz entspannt. Weißt du, ich muss das dann nachher mal schneiden.
Der Tim ist immer so viel zu schneiden ist da gar nicht. Also deine 2-mal weglaufen vom Tisch und das eine Mal hier rumgekabbelt mit dem Handy, ich glaube, mehr brauchen wir gar nicht.
Der Punkt ist, für dich zur Info, du musst beim Podcast alles durchhören. Weil du manchmal aus irgendwelchen Gründen hast du halt so Störgeräusche.
Ja.
Die tauchen jede dritte Folge auf.
Okay. Und die musst du dann wieder rausfiltern, wenn das nicht geht, musst du es halt cutten. Okay.
Man muss, also wir können nicht ohne das Gehör zu haben, das
rausfiltern. Ja, klar. Na gut, dann.
Aber ist egal. Nochmal, das soll kein Grund sein, weil wir machen bummelig eine Stunde und wir sind immer noch bummelig eine Stunde.
Auf jeden Fall nach dem Intro bummelig eine Stunde.
Auf jeden Fall.
Nee,
wir werden auch morgen früh um 6 noch bummelig eine Stunde.
Die Dram-Gut-Stunde hat mehr als 60 Minuten.
Sehr vernünftig.
Die Dram-Gut-Stunde ist auf jeden Fall sehr flexibel.
Aber grundsätzlich, also wir haben ja angefangen zu reden über eine gemeinsame Podcast-Folge wegen Douglas Lang und wir haben jetzt die ganze Zeit über 75-jährige Jubiläum geredet, wir haben über Regional Malls geredet.
Ja.
Was wir noch nicht gemacht haben, ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Wir haben nämlich noch 2 andere Serien.
Ja.
Das eine ist die sogenannte Provenance Series.
Ja.
Das sind Einzelfässer, die auf Trinkstärke runterverdünnt werden. Das heißt immer bei 46%. Das ist immer so eine schöne braune Papierdose mit, je nachdem, ob es ein Isla oder ein Highland Lowland ist, anders eingefärbtes Etikett.
Ja.
Da reden wir von Abfüllungen, wie gesagt, alle 46%. Dann sind es halt so 300 bis 400 Flaschen, weil das eine Fass quasi runterverdünnt wird. Und dann reden wir haben Kaul Ila 8 Jahre, ein Talisker 10 Jahre, ein Aaron 8 Jahre. Also wirklich coole Distillen.
Ja.
Junges Alter in verschiedensten Finishings, manchmal mit Sherry, manchmal mit einem freshen Bourbon Cask nochmal oben drauf gelegt. Und die liegen alle irgendwie so bummelig zwischen 50, 80 Euro.
Mhm.
Und das sind dann, da weiß man ganz genau, wenn halt die Originalabfüllung würde teurer sein. Das sind Flaschen, die sind nicht sofort ausverkauft. Die haben wir relativ lange verfügbar. Das ist einfach für Leute, die mal sich einen vernünftigen, stabilen Whisky kaufen und ihn auch trinken wollen. Das sind keine Sammelobjekte, beim besten Willen nicht. Wir reden immer 46%. Schöne Series, Douglas Lang Provenance. Ich habe davon jetzt 15, 16 verschiedene probiert.
Ja.
nicht eine Abfüllung davon war in irgendeiner Art und Weise schlecht. Das war alles tippitoppi. So, was wir jetzt noch in der Hand
ganz
haben.
Ganz kurz, hier, alle, die ich probiert habe aus dieser Serie, die haben ausgezeichnet, dass sie halt sehr brennereilastig waren.
Genau.
Das hat deswegen mir total Provenance gefallen. Das hat mir total gefallen. Also nicht Cherry Overload, sonst was.
Genau.
Wenn du sagst, ey, ja, ich will verstehen, was die da machen.
Genau. Und das für einen vernünftigen Kurs, vernünftige Abfüllung.
Und also das kriegst du halt oft nicht von den Originaldestillerien.
Richtig.
Jura aus der Provenance-Serie,
ja,
ist quasi ein Unikat.
Ja.
Weil Jura selber füllt sowas nicht ab.
Nein, das stimmt.
Und deswegen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich, also für alle Leute, die sagen, die wollen mal wissen, wie schmecken Jura wirklich.
Ja, oder ein Talisker oder ein Karl Ila oder ein Aaron.
Wir hatten Talisker vorhin genannt. Ne? Ja. Ihr macht ja viel Kram. Ne? Also gerade die Distillerien, die sehr designte Abfüllungen rausbringen,
ja,
sehr gefärbt, runter verdünnt, ja, tralala hier. Ne? Da kriegst du halt wirklich Destillerie-Charakter. Ja.
Die Provenance-Series läuft leider völlig unterm Radar. Die meisten Leute kennen diese Serie nicht, was sehr schade ist, weil es ist immer eine vernünftige Qualität, es ist ein vernünftiger Preis.
Ja.
Das tut auch nicht weh, wenn man sich den zu zweit oder zu dritt mal kauft und am Abend leer macht. Es ist immer unter 100 Euro.
Die sind auch nicht Easy-to-Go-Whiskys, finde ich so. Ne? Sondern du bist nicht mehr beim Glenfiddich 12,
nein,
du bist genau woanders. Ne?
Definitiv.
Das muss man auch dazu sagen. Also wer dieses Level verlassen will, Glenfiddich 12, Glenlivet 10 oder so, ne? Wer den nächsten Step machen will.
Ist bei der Provenance Series perfekt aufgehoben.
Für den ist richtig geil.
Definitiv.
Fachhandel, online oder vor Ort.
Überall verfügbar, ja, genau. Also das sind immer, wenn ausverkauft, dann ausverkauft. Aber das ist meistens so, wenn wir die vorstellen, haben wir die 2, 3, 4 Monate, sind die normal verfügbar.
Gibt ja immer wieder Nachschub.
Genau, es kommt immer wieder neue raus. Heißt auch, man muss nicht traurig sein, wenn man eine nicht mehr bekommt. Halbes Jahr warten. Gibt es eine gute Gelegenheit, dass wir von der Destille nochmal ein Fass rausbringen. Da sieht man dann auch so ein bisschen, mit welchen Destillen wir gut arbeiten können, von denen wir was kriegen. Und um das nochmal ein bisschen höher zu schieben, haben wir Old Particular, die OPs. Davon habe ich euch heute 19-jährigen Glenrothes mitgebracht. Animal Series, das ist die Series, die wir für Deutschland exklusiv haben. Hier haben wir dann meistens vom Alter her 12 bis 20 Jahre ungefähr, ab 90 Euro. Ich glaube, die teuersten OPs, die wir gerade haben, sind so bei 170, 180.
Ja.
Immer Fassstärke, die werden nicht auf Trinkstärke verdünnt. Immer Einzelfass. Es gibt immer eine Limitierung, eine weltweite Limitierung, vor allen Dingen ganz wichtig. Und auch hier wird schon ein bisschen mehr geguckt, was machen die Distillen in ihren hohen Abfüllungen. Glenrothes, ich weiß, ihr könnt die Flasche jetzt nicht sehen, das ist Cola.
Ja.
Das ist so dunkel wie eine Cola. Es ist nicht nachgefärbt, das ist das, was in Glenrothes aus dem Fass gekommen ist.
Mhm.
Schönes Sherryfass. Und auch da wieder super schönes Design,
ja,
also das muss ich sagen,
ja, ja,
gerade die Old Particular Serie, super, also das sieht so richtig edel aus, ja, ne, da sind
das zieht sich durch die ganze Series durch, wenn man mal,
ich kann das gar nicht beschreiben, ne, aber das sind alle, das sieht alles aus wie gemalt, wie alt, ja, wie oldschool, schick, ne?
Das ist so, echt? Man will mal jemandem irgendwie eine schöne Flasche schenken, will aber nicht Hausabfüllung 300 ausgeben, sondern vielleicht lieber 160, dann kann man bei uns bei den OPs mal gucken. Und wenn man richtig angeben will, gibt es noch die Extra Old Particulars, die Extra Peas. Das sind dann 20 bis 30 bis 35 Jahre. Was hatten wir dieses Jahr, was sehr gut angenommen wurde, waren Highland Park 23. Das kann mal jeder kurz Google in die Hand nehmen, was kostet Highland Park 23 von Highland Park selber. Bei uns war das dann Animal Series, da war dann der Bär drauf, kam in der schönen Holzschatulle mit einem Glasverschluss. War, glaube ich, Abgabepreis waren knapp 300 Euro. Da kannst du bei Highland Park mal eben eine 6 oder 7 vorne dran schreiben. Ganz entspannt.
Ja, das stimmt.
Das heißt, wir haben im Endeffekt Regional Malls mal ausgeklammert. Wir haben 3 Single Malt Series, Provenance, Old Particular, Extra Old Particular. Da ist für jeden Geldbeutel was dabei, für jeden Geschmack. Es gibt Highlands, Lowlands, Isla, Fast Finish, keine Finishings. Sehr Distillcharakterlastig bei den Provenance.
Ja, ich bin auf jeden Fall auch selber Fan von den Old Particulars. Habe ich ein paar zu Hause stehen, ein paar Mordlers. Hab grad den Bowmore habe ich gerade offen.
Ja.
Der ist spannend.
Oh ja.
Da Da gibt es einige. Ja. Ich habe noch so einen geilen Inchgauer, 22 Jahre alt, Old Particular. Richtige Bombe, 96er Vintage. Macht einfach richtig Spaß, sowas. Da sind einige Schätze dabei, das stimmt. Und die fliegen tatsächlich bei vielen immer noch so ein bisschen unterm Radar.
Definitiv.
Und
was aber schön ist, weil die Preise stabil sind.
Wollte gerade sagen, tolle Abfüllung. Ja. Und gibt es immer mal wieder spannend. Auch im letzten Jahr gab es da diesen Bowmore, der hat mich total interessiert.
War das der mit dem Arter, mit dem Igel drauf?
Ja, ja.
Zufällig?
Ich glaube, das waren so Tiere, waren auf jeden Fall auch drauf. Genau,
wie bei dem Van Rappers hier. Das war der erste aus der Animal Series. Ja. Das ist jetzt der letzte.
Ja.
Spirit und Animals, ja, tatsächlich, genau. An meinem zweiten Tag der Einarbeitung habe ich eine offene Flasche davon in die Finger bekommen.
Ja.
In Bremen im Büro von dem Arter, von dem Bowmore.
Ja.
Und habe direkt gesagt, ich will eine Flasche davon kaufen. Dann hat die Kollegin, die im Büro saß, im Bestellsystem gesagt, sorry, haben wir nicht mehr.
Ja.
Das kann heißt, ich habe dann die eine offene Flasche, die war noch ein Drittel voll, die durfte ich dann nach meiner Einarbeitung mit nach Hause nehmen.
Sehr, sehr gut.
Ja, aber man muss auch mal Vorteile haben.
Ja.
Warum sollte das für dich anders sein als für die alle anderen? Ne?
Wenn aus,
wenn
dann
aus, verkauft, dann
ist
ausverkauft.
So.
Ihr habt ja nicht irgendwo in der Schublade noch Flaschen liegen.
Wir halten jetzt nicht einen Karton zurück für uns intern, wir verkaufen alles. Wir haben natürlich immer... weil wir ja auch die Abfüllung teilweise selber absegnen oder entscheiden, welche wollen wir kaufen, welche wollen wir verkaufen. Wir haben natürlich die Probeflaschen im Büro, aber es ist jetzt nicht so, dass wir einfach für jeden, der Bock hat, einfach eine geschlossene Flasche noch zum Mitnehmen haben.
Nein, und das ist...
Also wir limitieren es nicht künstlich weiter.
Nein, und das ist ja auch ein guter Punkt, weil am Ende Customer First, ne? Also die sollen möglichst viele Flaschen kriegen. Dass ihr eine Belegflasche braucht, also ist ja alles normal. Ja. Ne? Also, aber am Ende des Tages...
Das die läuft bei uns halt auch durch 3-4 Hände, bis entschlossen wird, dass die gekauft wird. Ne?
Ja.
So, das ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie monatlich 200 Samples kriegen und sagen, ja, wir kaufen einfach alles. So, wir kriegen dann Samples, wenn es geile Fässer gibt, mit denen man arbeiten kann.
Ja.
Und dann muss natürlich entschieden werden, welche Destille ist das, wie alt ist das.
Ja.
Was ist der Einkaufspreis? Wie groß kann die Marge sein? Wie groß kann auch die Händlermarge sein? Es macht ja keinen Sinn, wenn wir irgendwie ein Fass kaufen und wir können die Flasche theoretisch für 60 Euro anbieten. Der Händler haut aber direkt 150 Euro raus.
Ja.
So, das macht er genau einmal, danach kriegt er keine Flasche mehr von uns. Ja, diese Preistreiberei sehen wir natürlich auch. Wir sehen das von bekannten Whisky-Stores, die wissen, keine Ahnung, der Springbank schieß mich tot, ist jetzt auf 500 Flaschen, mehr gibt es davon in der Charge nicht. Wir machen mal 50 Euro mehr drauf.
Ja.
Das ist etwas, was wir nicht wollen. Es gibt eine klare UVP auf der Flasche. Es gibt eine klare Netto-Kalkulation von unserer Seite aus. Und wenn da jemand mal wirklich sagt, oh, jetzt haue ich aber hier mal richtig Aufschlag drauf, das macht er halt genau einmal.
Auf der anderen Seite, finde ich, ist es eine UVP. Ne? Also dafür ist es auch eine UVP. Und ja,
wenn du 10, 15 Euro drüber bist, Scheiß
jeder auf. Händler der hat vielleicht andere Mieten und sowas, weißt du? Der ist in München und nicht in Bautzen.
Wenn der nachher ausverkauft ist und der eine hat die letzten 5 Flaschen geschenkt, dann soll der da seinen höheren Preis drauf nehmen. Das ist völlig
normal. Ja, du weißt, was ich meine, ne? Also die haben auch verschiedene Kostenstrukturen und so. Und es kann nicht überall der Whisky gleich teuer sein.
Nee, aber wenn dann einer direkt irgendwie 50-80% drauflegt, nee, das wollen wir nicht. Es ist ja gerade die Idee, deswegen kauft Douglas Lang Fässer, die er gut findet, die kaufen den New Make. Wir wollen ja wirklich gute Whiskys so verfügbar machen. Ja klar, es ist immer noch eine Limitierung drauf, weil wenn das Fass leer ist, ist es leer. Natürlich könnten wir gerade die OPs oder die Ex-OPs könnten wir locker 30%, 40%, 50% teurer machen. Das wäre immer noch marktüblicher Preis. Wir würden mehr Geld verdienen, Douglas Lang würde mehr Geld verdienen. Aber dann können sich weniger Leute tatsächlich die Flasche zum Trinken leisten.
Ja, das stimmt so.
Und das deswegen, das ist das Schöne für mich, jetzt darf ich mal über mich nochmal reden, ganz kurz.
Immer. Also ich finde, wir haben viel zu viel über dein Line-Up geredet und viel zu wenig über dich heute Abend.
Das machen wir das gleich Backstage noch ein bisschen. Nee, aber ich bin jemand, ich habe relativ früh gute Spirituosen kennengelernt. Ich hatte eine lange Zeit in meinem Leben, wo ich nicht in der Lage war, mir sowas zu kaufen. Ich habe ja lange daran gearbeitet, dass ich mir das leisten kann, dass ich mir auch mal eine teure Flasche leisten kann. Und ich bin der Meinung, Whisky, egal wie teuer, egal wie alt, sollte bezahlbar bleiben. Und ich finde es traurig, dass manche, auch wirklich Hersteller, auch Importeure, massive Preisaufschläge mittlerweile draufpacken. Das ist halt der Markt, das wird auch noch schlimmer werden, da bin ich mir relativ sicher. Deswegen bin ich seit langer, langer Zeit schon Fan. Eine gute Freundin von mir hat mir mal ein Old Particular mitgebracht tatsächlich. Ich kannte die Serie vorher gar nicht. Das ist jetzt bestimmt 12, 13 Jahre her. Ich kannte Big Pete, wusste aber nicht, dass die sowas machen. Wir haben zusammen eine Flasche aufgemacht, haben die über mehrere Monate weg zusammen ausgetrunken. Und seitdem bin ich einfach ein Fan von Douglas Lang. Und lustigerweise wusste ich nicht, dass das Bremer Spirituosenkonto mit Douglas Lang arbeitet, als ich mich bei denen beworben habe.
Ah, okay.
Das habe ich im Nachhinein erst rausgefunden, weil es gab so quasi so Core-Segmenten, ne? Was sind die Marken, die wir halt groß rausbringen im Handel für die Gastronomie. Und Douglas Lang, weil ich so, hey, Moment, ich darf jetzt Big Pete verkaufen? Wie geil ist das denn?
Ja, mega.
Ich habe seit 15, 16 Jahren immer eine Flasche Big Pete zu Hause stehen.
Ja.
Schon immer gehabt. Immer mal ein OP Old Particular dabei gehabt. Und jetzt darf ich dafür arbeiten.
Mega.
So, bin jetzt ein Jahr dabei. Es ist großartig.
Kann ich absolut nachvollziehen. Das ist ja dann aber umso schöner tatsächlich, ne? So eine definitiv kleine Überraschung noch dazu.
Ja.
Das freut mich sehr, das freut mich sehr. Wo geht denn die Reise hin? Gibt es was, was du...
Wo geht die Reise hin?
Was du,
also deine Reise.
Deine persönliche Reise. Du bleibst sicher erstmal.
Genau, also ich werde tatsächlich... Ich weiß immer noch nicht, was mich da geritten hat, aber ich habe halt Termine. Ich werde tatsächlich heute... Nee, morgen, in einer halben Stunde dann morgen heute, um 6.16 Uhr in den ICE steigen und nach Hause fahren. Netterweise ohne Umsteigen. Ich komme also direkt nach Hamburg, weil ich morgen halt private und berufliche Termine noch habe.
Musst du in Berlin nicht umsteigen?
Nein, er fährt durch.
Oh, das ist cool.
Auf jeden Fall. 3,5 Stunden schlafen. Ich freue mich drauf.
Mega.
Nee, wo geht die Reise hin? Durch die Umstrukturierung mit der Rising Brands werden wir mehr gastrofokussiert.
Ja.
Natürlich habe ich auch Connections zu Fachhändlern. Ich mache Tastings bei Fachhändlern, wie auch immer. Da wird nächstes Jahr einiges kommen. Ich bin auf Messen unterwegs. Wir starten mit einigen sehr spannenden Marken in den Januar und in den Februar.
Mhm.
Wie gesagt, Namen kommen dann später, die reiche ich gerne nach.
Ja.
Was ich auf jeden Fall sagen kann, wir launchen unseren eigenen Aperitivo.
Mhm. Sehr cool.
Es gibt ja viele auf dem Markt, die sind alle okay, kann man alle trinken. den wir jetzt launchen, ist tatsächlich unser eigenes Produkt.
Ja.
Olli hustet kurz dezent. Wir verkaufen seit 3-4 Jahren sehr erfolgreich unseren eigenen Limoncello, den Licellino.
Ja.
Ist mittlerweile in den Top 5 auf dem deutschen Markt. Sehr schönes Zeug. Eigene Rezeptur, hat dieses Seifige nicht, ist ein bisschen cleaner, hat weniger Zucker. Hat diesen extremen Säureberg nicht, weil sizilianische Zitronen, die sind ein bisschen süß-sauer. Und derselbe Hersteller macht uns Aperitivo.
Sehr cool.
Das Gute ist, dass ihr mir gerade gesagt habt, dass es nach Silvester erst rauskommt, weil wir offiziell zum 1.1. die Infos rausgeben. Ich weiß noch nicht, wie die Flasche aussieht. Ich weiß noch nicht, wie er heißen wird. Ich habe das Liquid probiert. Das ist gut. Ich bin echt erstaunt gewesen, wie gut ein Aperitivo sein kann.
Ja.
Wir haben den mit Prosecco probiert, wir haben den mit Soda probiert, wir haben den mit Tonic probiert. Schweinelecker. Wir werden vom Preis her absolut konkurrenzfähig sein. Die anderen Marken, wo wir den Import starten, die ich wie gesagt noch nicht nennen darf, wartet mal Mitte Januar, Anfang Februar ab. Dann kommen so 2-3 Namen, die wir dann nennen dürfen. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich freue mich da sehr drauf. Und die Idee, warum wir das Ganze mit Rising Brands machen, mehr für die Gastro da sein, das werden wir nächstes Jahr noch mehr in den Vordergrund stellen.
Ja.
Und gerade mit den neuen Marken sind wir in der Lage, noch mehr in der Gastro aktiv zu sein, für die Gastro da zu sein.
Mhm.
Ja, es ist schön, wenn irgendein Großhändler oder ein Fachhändler oder ein Edeka irgendwie 20 Kartons von irgendeinem Schnaps kauft. Alles super, damit verdienen wir auch Geld. Aber interessiert mich persönlich überhaupt gar nicht. Ich will in coolen Bars mit coolen Leuten sitzen, über geile Spirituosen reden, geile Drinks machen. Ich werde wahrscheinlich am 23.12. wieder mal hinterm Tresen stehen, ein bisschen Action machen.
Ja.
Das ist das, was mir wichtig ist. Das ist das, für das ich stehe. Und ich glaube, Sebastian Büssing hat das in seiner Folge auch gesagt. Wir sind ja alles keine Konkurrenten.
Ja.
Wir sind Freunde, man kennt sich, man geht zusammen trinken, man geht zusammen essen, man sieht sich auf Messen. Das ist auf Hamburg runterdestilliert. noch mehr der Fall.
Ja,
ne, man absolut. Geht untereinander auf die Events, man trifft sich da. Ich mache auch so ein bisschen Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern mit, aber mein Fokus ist auf jeden Fall Hamburg. Und ich liebe die Hamburger Bar- und Cocktailszene, die Hotelszene, die Restaurantszene. Shoutouts an so viele Leute. Also, wir müssen hier noch eine halbe Stunde ranhängen, wenn ich
gerade sage, Shoutout Hamburg.
Shoutout Hamburg. Ja, einmal nochmal vielen Dank an Konstanze, die mir am Montag mein schönes Geburtstag nachfeiern ermöglicht gemacht hat im Rabbit Hole. Unbedingt hingehen. Und der liebe Sven im Witwenball, meine absolute Restaurant-Empfehlung und er als Barchef. Schönes Viergang-Menü für einen Schmankkurs.
Alles Gute nachträglich zum Geburtstag.
Dankeschön. Am Donnerstag am 14.12. 40 geworden, noch Corona-positiv, also nur im Garten mit Bier und Whisky.
Ja.
Ja. Leider. Ich wollte eigentlich schön essen gehen. 9 Gänge mit Weinbegleitung, das müssen wir im Januar nachholen.
Das rennt ja nicht weg.
Nein, das rennt nicht weg. Ja, was kann ich sagen noch? Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr, sehr schön, dass du da warst, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast. Wir werden uns das hier noch ein bisschen die Rohrschachbar zu Gemüte führen und es noch ein bisschen gemütlich machen. Mal gucken.
Das machen wir.
Und,
wir werden gleich noch den wunderschönen Glenn Rothes, 19 Jahre alt, The Lynx Enemy Series trinken.
Definitiv. Euch da draußen einen guten Start ins neue Jahr, weil wenn die Folge rauskommt, ist schon 2024.
Wir hoffen, dass ihr schöne Weihnachten hattet, dass ihr gut reingerutscht seid.
Ein erfolgreiches Jahr, ein gesundes Jahr und dass es hoffentlich besser wird als 23.
Ja, bitte.
Aber das sagen wir inzwischen jedes Jahr.
Nee, aber wirklich.
Wobei mein 23 im Vergleich zu 22 vorher echt gut war. Also ich habe wirklich, muss man auch mal sagen, vielen, vielen Dank an meine Kollegen, an meinen Chef. Ich hatte wirklich ein gutes Jahr. Das sah Mitte 22 sah das lange nicht so gut aus.
Ja.
Da habe ich tatsächlich mal ein bisschen Glück gehabt. Ich hatte 5 Jahre nicht so viel Glück bei einigen Dingen. Deswegen vielen, vielen Dank an meine Kollegen, an meinen Chef. Trinkt gute Sachen. Lasst euch keinen Bären aufbinden.
Absolut.
Gebt lieber mal einen Euro mehr aus, das lohnt sich.
Sage ich immer wieder.
Sehr gut.
Dir alles Gute.
Danke.
Wir sehen uns garantiert wieder.
Ich würde mich das sehr, sehr, sehr freuen.
Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich glaube, das ist
grandios.
Das fittet hier heute an dem Abend und das fittet auch in Zukunft.
Ihr Mäuse, macht's gut. Tschüssi.
Bye, bye.
Ciao.